So, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal ein kleiner Hinweis an dieser Stelle für alle, die sich wundern. Ja, das hier ist die Folgenbesprechung zu Feuriges Auge aus der Serie Die drei Fragezeichen. Und es ist der zweite Teil. Also alle, die eventuell heute zum ersten Mal diesen Podcast hören, wundert euch nicht. Wir haben einen Marathon gemacht, einen Podcast-Marathon. Und zwar haben wir die Jubiläumsfolge 200 von drei Fragezeichen an einem Stück besprochen und aufgenommen. Ursprünglich wollten wir das auch an einem Stück veröffentlichen. Leider geht das über unsere Podcast-Plattform Podigy nicht, weshalb wir jetzt den Podcast splitten. Und das sind insgesamt 4 Teile und das hier ist der zweite Teil. Also für alle, die den ersten Teil verpasst haben, möchte ich euch bitten, checkt doch nochmal die Streaming-Plattform eurer Wahl. Da werden nämlich alle Folgen angezeigt. Und für alle, die schon den ersten Teil gehört haben, würde ich an dieser Stelle viel, viel Spaß wünschen. Und nochmal der Hinweis, es wird am Ende von diesem Podcast einen Gastbeitrag geben. Und zwar von einem befreundeten Drei-Fragezeichen-Podcast, der auch relativ erfolgreich ist, soweit ich weiß. Das sind die Jungs vom Recherchen- und Archiv-Podcast, die auch sich sehr akribisch und ja, sehr genau mit der Serie Die drei Fragezeichen befassen, auch Folgenbesprechungen in dem Stil machen wie wir. Und wir hatten sie angefragt, ob sie eventuell ein kleines Special zu Feuriges Auge machen. Und das haben sie auch gerne angenommen. Und wir sind sehr stolz, dass wir so eine kleine Kooperation auf die Beine stellen konnten. Wir bitten um Beachtung. Viel, viel Spaß jetzt. Und denkt dran, es wird noch einen dritten und einen vierten Teil geben. Also nicht am Ende wundern, hä, schon vorbei? Nein, es wird weitergehen. Vielen Dank. Viel Spaß. Sind wir wieder und wir hoffen, dass euch dieser kleine Gastbeitrag vom Hashimitenfürst gefallen hat. Bevor ihr beide was dazu sagt, wie euch das gefallen hat, möchte ich ganz kurz, wenn wir gerade beim Thema Gastbeiträge sind,
ja,
vielleicht noch einwerfen, dass bei Instagram jemand geschrieben hat, nämlich die Wollpatin, die hat ziemlich viel geschrieben und damit es hier auch Erwägung findet.
Die hat übrigens einen guten Filmgeschmack.
Findest du?
Ja, ernsthaft.
Mhm. Machst du woran fest?
Indem ich manchmal mit ihr über Filme schreibe.
Sag mal einen Film, wo ihr dann parallel habt.
Zum Beispiel Fast and the Furious 7.
Alles klar, Thomas, mach weiter.
Sie hat geschrieben, erstmal frohe Ostern und vielen Dank für eure Mühe. Ich habe in den letzten zentrale Folgen von euch oft das Wort Overacting gehört. Das können aber nur Folgen mit uns beiden gewesen sein, weil ich traue mich bei Bami nicht, dieses Wort zu sagen.
Okay.
Ja? Achtung, ich höre querbeet. Also unsere Folgen wahrscheinlich. Die Folge 200 ist, was den ersten Detektiv betrifft, auch Z-Overacting. Keine Ahnung, was sie damit macht. Wahrscheinlich zu viel Overacting.
Ziemlich, oder?
Oder so. Peter gefällt mir gut. Also sie bezieht sich jetzt natürlich auf diese Folge, die wir besprechen. Jens Wawrczyk macht's wie immer gut. Bob sowieso. Ja, ich mag Andreas Fröhlich halt. Ken aus den
Barbie. Weiß ich, warum du sie magst.
Ken aus den Barbie-Hörspielen. Das muss ich kurz erklären. Es gab ja von Europa auch früher Barbie-Hörspiele.
Und da hat er Ken gesprochen.
Und sie hat mir nämlich gerade, wir haben auch privat geschrieben, und sie hat irgendwie aufgeräumt und im Keller oder auf dem Dachboden, weiß ich jetzt nicht mehr, einen Koffer gefunden mit allen Barbie-Kassetten, die sie damals hatte. Original.
3.
Nein, es waren 18 Stück oder so.
Ah. Mehr als Funkwüchse Folge.
Ich finde Andreas als Sprecher generell gut. Da wir es hier nicht mit Jugendlichen zu tun haben, kommt ab und an mal raus.
Okay. Ja.
Hm. Die Folge zieht sich, ich höre sie, man redet jetzt vom Podcast oder von, ne? Ich höre sie meist erst ab der Stelle, wenn die drei Fragezeichen wieder zusammen ermitteln. Komplett habe ich die Folge 3-mal gehört. So. Wenn mir noch was einfällt, lasse ich es euch wissen. Oh, vielen Dank.
Das finde ich interessant.
Vielen Dank, ja.
Ja, danke.
Wie die Baumwollfrau?
Hä?
Die Baumwollfrau oder wie?
Frau, die Wollpatin.
Ach, die Wollpatin. Okay,
also, das finde ich ja schwierig, wenn ich jetzt die Folge hören würde. Würdet ihr denn erst anfangen, wenn die drei wieder zusammen sind?
Ganz ehrlich, dann hätte sie auch viel verpasst, also viel gute Sachen auch verpasst.
Nee, sie hat es ja schon ein paar Mal gehört.
Ach so.
Aber sie hört, wenn sie sich die Folge anhört, nur ab der Stelle, wo alle drei zusammen sind.
Ich glaube, ich würde die Folge kein zweites Mal hören.
Also ich schon, aber ich würde genau da, wo sie wieder zusammen sind, nicht weiterhören.
Ich glaube, ich verstehe, was sie meint, weil du kannst das Hörspiel ja schon sehr gut aufgliedern. Aber ich will jetzt gar nicht
drüber reden. Ich verstehe auch, was sie meint.
Aber kann es gut aufgliedern. Okay, ja. Finde ich gut.
Nee, weil eigentlich...
So in Anfang, Mitte
und meine Ende. Frage ist, könntest du einfach vom Hörspiel den dritten Teil hören? Auch wenn du es gut aufsplitten kannst.
Na gut, sagen wir mal, ich habe die Folge ein oder zweimal komplett gehört und weiß ja dann, worum es geht. Und wenn ich dann sage, ach, ich finde aber die Folge am besten, wenn die drei zum Schluss ermitteln, dass ich sage, den Teil höre ich mir immer wieder gerne an und das andere brauche ich nicht mehr hören, weil ich kenne es ja schon. Weißt du, das meine ich.
Ja, ich habe so, ich finde gut, Thomas zieht die Sendung in die Länge. Ja oder nein, sag mir so, ich finde das gut.
Okay, pass auf, wir waren am Ende von CD1, steigen jetzt ein.
In Bob, CD2.
Richtig. Und Bob und Peter sind immer noch bei Mr. Solomon Charles. Jetzt hat Bob ihn in Kenntnis gesetzt über die...
Danke übrigens nochmal Hashimitenfürst für den Beitrag.
Stimmt, wie fandet ihr den?
Ich fand ihn sehr gut, ja. Und du, Benjamin?
Was sagst ich fand ihn auch sehr gut. Ich fand Stelle 13:22 lustig.
Bob schließt seine Schilderung an
Mr. Solomon. Verstehe ich nicht, warum du das einfach übergehst.
Das ist respektlos,
Thomas. Ja, das ist wirklich respektlos.
Ich bin ein Respektloser.
Ja, allerdings.
Bin ich auch gerne.
Oh, wird immer schlimmer.
Ja.
Okay, und dann wunderst du dich, dass keine Beiträge mehr kommen.
Genau. So. Also. Nein, nein, das ist doch jetzt nicht gegen die Jungs gemeint, sondern...
Gegen Benjamin.
Richtig.
Gut, das ist dann ja voll in Ordnung. Da mache ich auch weiter.
Dass Bob seine Schilderung damit schließt, dass sie gehofft haben, eine Spur von Justus bei Mr. Charles zu finden, da sie keinen anderen Hinweisen nachgehen können.
Das und Solomon Charles
das habe ich dann? Überhaupt gar nicht aufgeschrieben.
Ja, dafür gibt es nämlich...
Ich bin jetzt nämlich da, dass der Schauspieler nämlich sagt, dass er Horatio sehr gut kennt und lange...
Kannte.
Und zwar... stimmt. Und zwar aus der Schulzeit sogar noch. Und das ist jetzt 60 Jahre her.
Genau, da, also da hast du jetzt aber doch ein bisschen was weggelassen, aber das habe ich ja schon erwähnt. Wie fandest du das? Das war nämlich ganz süß, wenn er sagt irgendwie, ja, wir sind ja zusammen zur Schule gegangen und doch, das ist ja 60 Jahre her. Wie er so selber so sich seinen Kopf fest irgendwie, oh Gott, bin ich alt.
Das wird uns auch so gehen.
Das geht mir jetzt schon so.
Wie lange ist der Podcast schon? Boah, das ist ja schon vier schon her. Aber sagt er nicht vorher noch, was ich relativ witzig fand, ihr steht ja so auf Details, das klingt ja wie ein Fall für Geheimagent Turner.
Ja, fand ich schlecht.
Ja, schlecht.
Ich glaube, auch, das hatte Thomas schon gesagt davor, oder?
Ja, in einer Aufnahme, die
ich war leider verwerfen musste.
Ja. Ja, Olli musste mal ganz schnell holen.
Ja, Olli musste kurz telefonieren, war ein Notfall.
Ja. Mhm.
So,
deswegen ist er jetzt so fröhlich. War ein Notfall. Und
ja, ich hab's aber geklärt, weil es klang nach einem Fall für Geheimagent Olli und das hab ich schnell geregelt.
Ich habe gute Nachrichten, ich muss am Wochenende nicht zu meiner Tante. Ja. Die Beerdigung ist erst in 2 Wochen. Okay, der Witz war scheiße.
Ja. Jedenfalls zogen die beide hinaus in die Welt, haben viel zusammen verbracht, doch Horatio heuerte auf einem Handelsschiff an. Und brach die Schule ab. Da hat der...
Ich habe es ganz kurz akustisch gerade nicht verstanden. Ja. Darf ich nochmal fragen? Sie waren schon in der Welt unterwegs oder sie träumten davon, Abenteurer zu werden und in die Welt zu gehen?
Waren in der Welt unterwegs.
Nee, eigentlich, weil ich habe hier stehen, sie lebten zu dem Zeitpunkt noch in England, als sie zur Schule gegangen sind und träumten davon, Abenteuer zu erleben. Und dann sagt er ja auch so ein bisschen, ja, Horatio, der hatte dann mehr Mut als ich, der hat die Schule abgebrochen und heuerte dann auf
diesem Schiff an. Also ich habe so verstanden, dass sie trotzdem schon Sachen gemacht haben zusammen und dass dann aber der Schritt kam, dass er auf dieses Handelsschiff angeheuert hat.
Ja, aber sie waren noch keine Abenteurer, weil sie ja noch zur Schule gegangen sind. Aber sie waren natürlich beste Freunde, die viel Zeit miteinander verbracht haben.
Ich habe verstanden, dass sie trotzdem rumgefahren sind ein bisschen oder
ich dachte, du wolltest
vielleicht mal an vielleicht mal an den See gefahren sind, zusammen eine Fanta getrunken. Keine Ahnung. So. Jedenfalls brach dann der Kontakt ab und ich habe es gar nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, die haben sich dann, ich weiß nicht, ob es mit dem Schauspieler war, ich glaube, die haben sich dann 30 Jahre nicht mehr gesehen.
Ich habe nur geschrieben dann noch, er brachte ihm die silberne Hand von einer Reise mit.
Gut. Genau, dann, weil er hatte Schulden.
Genau. Ach okay. Stimmt, ja, das ist noch ganz interessant. Dann
würde ich gerne diese Lücke füllen, weil ich habe mir aufgeschrieben, wie Bambi schon gesagt hat, er heuerte auf einem Handelsschiff an. Charles tat es ihm aber danach, wann immer es seine Zeit zuließ. Bereiste auch er fremde Länder und sammelte alte Kunstschätze. Und dann kommt jetzt dieses, dass die silberne Hand Horatio ihm eines Tages von einer seiner Reisen mitbrachte. Sie stammte aus einem alten indischen Tempel, die zu einer Gottheit gehörte. Charles hatte Horatio Geld geliehen, was er ihm irgendwie nie zurückgezahlt hat. Und Er nahm dann von ihm die silberne Hand als Rückzahlung seiner Schulden entgegen. Aber Horatio wollte ihm nie verraten, wo er sie her hatte, weil er ein alter Geheimniskrämer war. Ich muss
gerade lachen, dass er ihn angeblich 30 Jahre nicht mehr gesehen hat. Das war gar nicht mit dem Schauspieler, sondern später mit Bonnie. Ich habe nur eine Szene verwechselt.
Alles gut. Das dachte ich mir auch, deswegen bin ich darauf nicht eingegangen.
Dankeschön.
Weil sonst hätte es mir geheißen.
Nee, weil hier steht, er sah ihn trotzdem zweimal im Jahr.
Ich habe mich auch gewundert, ich wusste aber nicht mehr, ob das stimmt. Deswegen wollte ich jetzt mal gucken, was in meinen Notizen.
Weil hier steht, Horatio war manchmal ein Jahr weg und erzählte aber nicht wirklich, was er erlebt hat, was er gemacht hat. Auch da hat er nicht so wirklich von gesprochen.
Da gibt es auch was von Horatio Farm.
Der war gut, der hat mir gefallen. Er war auch ein bisschen verändert, als er wieder da war, so von seinem Verhalten und so. Dann zeigt er eben Narben von Messerstechen an seinem Körper. Auf Salomons Nachfragen, es ist besser, wenn du nichts weißt.
Jetzt hast du wieder ein bisschen übersprungen.
Ja, weil er bietet ihn die silberne Hand an.
Und genau, an diesem
hier, Abend. Die silberne Hand meiner Tochter.
Ja. Okay, ganz kurz, ich habe mir da nämlich noch aufgeschrieben, Peter fragt ihn ja, auch weil Horatio hat viele Erlebnisse gesammelt. Und dann fragt ihn Peter, was glauben Sie denn, hat er so erlebt? Und dann hält er.
Herrlich.
Genau, der hält dann so kurz so eine abenteuerliche, gefährliche Dinge. Was ich sehr schön finde. Und der junge Tormann ist nun mal ein sehr guter Sprecher.
Ja, wirklich ein sehr guter Sprecher. Genau, und da sagt er dann, als er zum Beispiel die silberne Hand anbot, war er sehr verändert und nachdenklich.
Richtig.
Er zog an diesem Abend sein Hemd hoch. Kannst du das mal nachmachen, Olli?
Ja, warte hier.
Ja. So. Genau, und zeigte eine Reihe von Narben am Oberkörper von Messerstichen.
Kann ich dir auch zeigen?
Ja, zeig mal.
Hier.
Boah, krass.
Eine schwere Kindheit.
Also die saßen wohl, stelle ich mir auch vor, so schön gemütlich vom Kaminfeuer, wahrscheinlich so ein Cognac-Glas in der Hand. Er war nachdenklich.
Haben sich ein bisschen angefasst.
Ein bisschen angefasst. Und weil sie viel getrunken hatten, löste
haben sie sich geküsst.
Löste das die Zunge.
Ja. Löste sie die.
Löste das
Eis. Den Gürtel.
Den Gürtel. Jetzt wird's gefährlich. Und dann hat er ihm halt seinen Oberkörper gezeigt und dann war er total abgeturnt, weil er dachte, überall Narben.
Charles leckte mit der Zunge über die Narben.
Und deswegen sind wir explizit.
Das hat Benjamin wirklich geschrieben.
Ja.
Und also er zeigt ihm diese Messerstichnarben und dann wollte er ihm aber die Geschichte dahinter nicht verraten. Er meinte nur zu ihm, Charles oder Solomon, keine Ahnung, Charles ist der Nachname, ne?
Ja.
Wenn du jemals einen Mann mit 3 tätowierten Punkten auf der Stirn hier in der Gegend siehst, dann sieh dich vor.
Na, so sagte er das nicht.
Nee, weißt du was? Es stimmt, er sagt, wenn du es brauchst.
Nee.
Wird er kommen.
Nee. Ah, oh, Charles. Wenn du.
Mein Witz gerade war scheiße, ja.
Oh, Charles.
Charles. Wenn du.
Ich muss ihn runterklappen.
Ja,
oh, ich würde so gerne schneiden. Dieser Wortlaut, mit diesem Zitat, der Mann mit 3 tätowierten Punkten, ist direkt aus Fluch des Rubins übernommen. Weil so wird es da auch gesagt.
Wenn du Horatio sagte dann noch an diesem Tag, dass er aussteigen werde.
Man weiß aber nicht genau von was, richtig?
Genau, er hat einfach nicht gesagt von was.
Mhm.
Und er wolle wohl ein neues Leben antreten.
Und Charles tippt darauf, dass er wahrscheinlich in einer Verbrecherbande tätig war und da aussteigen wollte.
Ja.
Peter erwähnt natürlich den Namen 3 Punkt, als der Satz fällt. Wenn du je einen Mann mit 3 tätowierten Punkten hier in der Gegend siehst, ne? Kann ja nur Mr. Rando sein. Ja,
es wird dann auch schon gesagt von Charles, dass er mit seiner Freundin Bonnie zusammen ist.
Mhm.
In Kalifornien.
Mhm. Ja. Und jetzt kommt ein schöner Moment, wie ich finde. Denn Charles wird traurig, weil er und Horatio sich aus den Augen irgendwann verloren haben. Denn er war ja schließlich mal sein bester Freund. Und als er von seinem Tod erfahren hat, hat ihn das tief getroffen.
Ich habe hier geschrieben, als er starb, hat mich das tief getroffen. Kommt mal mit in die Halle.
Aber das ist sehr gut gemacht, wie ich finde, weil er wird traurig und dann will er das überspielen, weil er ist ja bestimmt auch so ein harter Kerl.
Er will das überspielen und holt unterm Bett 3 Jonglierbälle hervor und jongliert den Detektiven. Okay, nee, das war nicht so.
Ich habe erst gedacht, du bleibst auf dieser sexuellen Schiene, dass er mit so Gummibällen kommt. Hier steckt ihr euch mal in den Mund.
Nein, ich bin ja nicht pervers.
Als er starb, hat mich das tief getroffen. Steckt euch das mal in den Mund.
Gut. Viele Hörer finden das bestimmt nicht toll, wenn wir das so ins Lächerliche
ziehen. Ich glaube auch, aber daran müsst, also Leute, das ist ein 17-Stunden-Podcast. Diese Metamorphose, die wir hier durchmachen.
Genau, ihr seid jetzt live dabei, wie der geistige Verfall einsetzt.
Ganz oft ist es so, dass wir dann so eine Sätze sagen, ja,
die wir hinterher bereuen.
Nee, ich meine, wenn wir jetzt einen Podcast aufnehmen, wo wir wissen, wir schneiden das raus, aber wir sagen das noch als Gag so für uns.
Das ist so ein bisschen der Tanz auf dem heißen Vulkan.
Ja.
Heißenen.
Auf dem heißen Vulkan.
Aber wir halten uns ja sehr zurück.
Ja, das lässt tief blicken, Mermin. Also, er sagt
dann das Foto.
Nee, okay. Doch. Entschuldige bitte. Ich wollte es nur nochmal erwähnen, weil na, kommt mal mit, ne? Er führt es in die Halle. Da ist mir übrigens aufgefallen, dass die Schritte, die im Hintergrund hallen, fand ich einen sehr billigen Soundeffekt.
Oh, du achtest mal auf sowas.
Ja. Hast du mich dazu gebracht?
Echt?
Ja.
Oh, kannst du stolz sein,
Benjamin. Ja, bin ich wirklich.
Super. Wobei, das stimmt nicht. Ich achte so auf sowas sehr oft.
Wieso machst du eine positive Andeutung?
Er hat mit meinen Gefühlen schon gespielt, jetzt spielt er mit deinen
Gefühlen. Dann ist das jetzt der Moment, diese Telefonkonferenz, die war gestern so schlimm.
Ja.
Ich bin dafür, wir sollten wieder ein paar zarte Momente einbringen.
Oh, jetzt müsst ihr wissen, er hat hier gerade eine Packung Milka hervorgeholt. Milka, zarte Momente.
Aber ich kenne Thomas, er sagt, wir müssen sie hier einbringen und stellt sie nur auf den Tisch. Und
stellt sie gleich wieder weg.
Nein. Bedient euch.
Ja? Oh, aber ich würde aufs Essen essen. Wir haben nämlich Essen bestellt.
Ich muss mir trotzdem schon was nehmen.
Fünf,
Moment. Ja, jeder gut, fünf.
Muss ich mir auch
einnehmen. Nee, warte mal. Was ist denn da los?
Es gibt so Toffee
Ganz
Nuss. Oria ist super.
Ich nehme hier. Ich habe dieselbe nochmal.
Ich nehme ganze Haselnuss. Wir werden übrigens natürlich nicht von der Firma Milka gesponsert.
Nein.
Ja?
Ich verstehe das nicht. Warum wollen die das eigentlich nicht?
Ja, wir haben alle den Mr. Fricks Spot gesehen.
Mr. Fricks?
Mhm.
Was ist das?
Die Bulette.
Okay. Jetzt verstehe ich es wieder.
Mhm. Er zeigt ihm jetzt das Foto, was in der Halle hängt.
Ja,
von dieser 20er-Jahre-Party, von der auch Mr. Dwiggins gesprochen hat. Da sieht man ja
jetzt wissen Sie auch, dass die Frau auf dem Bild Bonnie...
Mhm.
Nee, ist gar nicht Bonnie auf dem Bild, oder?
Doch. Wieso fährst du dir dabei einen Schritt, wenn du den Namen Bonnie sagst?
Mir ist gerade...
Ich sah die mal ganz gut aus.
Also die Frau auf dem Bild ist definitiv Bonnie. Und Bonnie wohnt in Oxnard. Bob und Peter ziehen in Erwägung, sie aufzusuchen. Und jetzt lassen sie sich von Charles über Mr. White erzählen. Und jetzt eigentlich wieder fast dieselbe Geschichte. White meldete sich per Telefon vor 2 Wochen. Er sei ein alter Freund von Horatio.
Moment. Hm. Du hast vergessen, dass sie Bonnie sehen und sich da schon überlegen. Zu der Bonnie Newman heißt sie.
Newman.
Weil sie nicht so weit weg wohnt, hinzufahren.
Habe ich gerade gesagt, sie ziehen in Erwägung, sie zu besuchen.
Ja, aber du hast es mit anderen Worten gesagt.
Los, ich habe es nicht mit deinen Worten gesagt.
Ja, da musst du dich ein bisschen dran gewöhnen und auch anpassen.
In welchen Worten hast du es denn gesagt? Willst du es auch noch einbringen?
Nee. Ich habe, glaube ich, nichts dazu gesagt. Ich habe geschrieben, achso, da bei dem Ding war
das. Lass mich in Ruhe.
Mr. White hat ihm wohl die gleiche Nummer mit ihm abgezogen wie bei August.
Das hast du zu Bonnie geschrieben.
Nein. Da bin ich tatsächlich wieder, glaube ich, einen Schritt zu weit.
Also, der White behauptet ja, er sei ein alter Freund.
Genau.
Und die fragen ihn ja dann auch so irgendwie, ja, stimmt das denn? Und dann sagt er auch so, ja, ich kannte den. Horatio hat den mal erwähnt, ne? Dass die zusammen gereist sind in die fernen Welten und die Schätze gesucht haben.
Wie findet ihr das eigentlich? Das kommt ja ein paar Mal vor, dass er anruft, der ist ein alter Freund und jeder lädt ihn sofort zu sich nach Hause ein.
Obwohl er gar nicht kennt. Also, ja. Oh, alter Freund, ja, komm doch mal vorbei. Ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig.
Gut, wenn sie es nicht tun würden, dann wäre die Folge jetzt vorbei.
Oh Gott, das wäre ja schlimm.
Und jetzt erfahren wir auch mal ein bisschen Näheres über White. Der ist nämlich heute ein Archäologe. Erdbeben in Pleshiba, Kammerpalast. Also jetzt werden meine, halte ich mich wirklich sehr kurz in meinen Notizen. Ach so, weil der erzählt, glaube ich, dem.
Genau, Solomon, er sprach auch von dem Erdbeben in Pleshiba.
Soll ich nochmal den Zeitungsartikel vorlesen?
Nein, bitte nicht. Und der freigelegten Kammer.
Genau, der White weiß das.
Da fand man Schriften, in denen der Rubin und die Hand des,
Heiligtümer
erwähnt werden.
Ja, weit waren diese Stücke durch Horatio bekannt. Und jetzt,
Moment, das stimmt so nicht ganz. In der Kammer waren alte Schriften des Maratschas, in denen von 2 Heiligtümern die Rede ist.
Haben wir doch gesagt.
Ich habe eben gesagt,
dass... Man fand Schriften, in denen der Rubin und die Hand als Heiligtümer erwähnt werden.
Wie findet ihr das? Ich bin auf einmal schwachsinnig geworden. Ich verstehe nicht mehr, was ihr sagt.
Wie war das mit der Bonnie? Okay, Merkst du, wir wollen wirklich ein bisschen schneller jetzt sein.
Und er wirklich, ja. Er geht immer einen Schritt zurück. Er versucht das immer zu strecken und zu strecken.
Ich freue mich, wenn er gleich wieder zurückgeht. Und dann sagt Tante Mathilda, ich muss die Kundin verabschieden.
Und er hat Hilfe in den Block geritzt.
Das ist eine Falle.
Da wollte Thomas ja noch was zu sagen, aber...
Über was?
Über das Hilfegeritzte.
Ich bin immer
später. Wenn
vergiss bitte nicht den Skandal. Ich hoffe, den vergisst du nicht.
Das ich hoffe, ich habe es nicht überlesen.
Gott, er weiß noch nicht. Also White hat er jetzt in diesen Schriften gelesen über die Heiligtümer.
Nee, es ist ein richtiger Skandal.
So. Und dann ist ihm eingefallen, Mensch, die silberne Hand und das feurige Auge, kenne ich doch. Das hat doch der
Horat. Nee, so redet er nicht. Der Berliner hat nicht.
Ich werde auch müde. Also. War ihm durch Horatio bekannt und jetzt will er die ausfindig machen über alte Bekannte und Freunde von Horatio. Mhm. White wollte Charles...
Ich wette auch um, dann bin ich in meine Sendung
ganz durch. Jetzt witzig, Mr. White wollte Solomon Charles die Hand unbedingt abkaufen. Mhm. Sie gehöre schließlich nach Indien. Ja, und Horatio hat sie sicherlich nicht legal an sich gebracht. Ja. So.
Da der Schauspieler aber nicht wusste, ob das wirklich alles so stimmt, wollte er die Hand nur nicht verkaufen.
Was ich durchaus nachvollziehbar finde. Weil, also, beziehungsweise, ja, ich verkaufte das, aber ich will Beweise.
Ja. Obwohl er sich schon dachte, dass es aus krummen Geschäften kommt von Horatio. Aber er wollte Beweise.
Ich habe mich an der Stelle auch gefragt, warum kommt eigentlich niemand auf die Idee, dass Mr. White die silberne Hand gestohlen haben könnte?
Ja.
Also wäre doch als Detektiv, ich dachte, du würdest doch da schon rattern bei mir eigentlich.
Na gut, du solltest ja auch als Hörer auch eine Chance haben, weil jetzt könntest du ja sagen so, ach komm, das war der doch. Das war der doch. Ich soll
mir selber ein bisschen auf die Schulter klopfen,
oder?
Das ist Fanservice.
Oh, Fanservice.
Ja, ich sag nicht.
Wir machen mal eine Umfrage über das Thema Fanservice.
White war jedenfalls verständnisvoll und er wollte sich sowieso erstmal auf die Suche des Rubins konzentrieren. Ja. Trotzdem sprach White noch eine Warnung aus. Nämlich vor dem Glauben der Menschen aus Pleshiva. Jetzt kommen wir, glaube ich, wieder auf diese Diener der Gerechtigkeit zu sprechen. Aber Charles hat diese Warnung nach all den Jahren nicht ernst genommen. Sagt er ja dann auch, ach ganz ehrlich, die silberne Hand, die steht jetzt schon Jahrzehnte bei mir und nie ist einer gekommen und wollte die haben. Der erzählt doch ein bisschen Unfug, ne? Ja, Peter befürchtet, dass Justus von den Indern entführt wurde. Dann gibt Charles, Peter und Bob die Visitenkarte von Gabriel White. So, und sie wollen gleich einen Termin mit dem ausmachen. Ich glaube, Bob zückt sein Handy, sie erreichen ihn aber erstmal nicht.
Hattest du schon gesagt, dass ich traue mich gar nicht mehr, was zu sagen.
Ja. Wahrscheinlich haben wir es schon
dass gesagt. Dass Peter noch glaubt, dass der Rubin längst zurück in Indien ist?
War das nicht auf der Autofahrt?
Nein. Nein, er sagt es jetzt auch nochmal. Ich finde es wichtig, weil ja wirklich alle glauben, dass...
Nee, also ich weiß, was du meinst. Ich weiß nicht, ob das im Hörspiel gesagt wird, aber dann widerspricht sich
das jetzt. Okay, ich habe mir das ausgedacht.
Nein, ich kritisiere dich doch nicht, weil ich glaube dir, dass du das vielleicht gehört hast. Aber wenn ich dann denke...
Das wurde nie gesagt.
Ich bezweifle dann jetzt Peter, weil Peter auf der Autofahrt zu Solomon Charles, als er erzählt, er hat da diesen Tempel gesehen. In der Höhle und dann wurde er ohnmächtig. Und in dieser Statue der Gottheit hat er... den Stein gesehen und da vermutet er, es könnte das feurige Auge sein. Und da sagt Bob schon, ach Quatsch, das ist doch in Indien.
Naja, Bob hat ihn überzeugt.
So, warum sagt dann Peter jetzt auf einmal, ja, der Stein ist doch in Indien? Weißt du, was ich meine?
Na, weil Bob sowas ist wie ich, ein Mentor.
Also ein Arschloch. Entschuldigung, bitte.
Und deswegen hat er, wieso, Entschuldigung, bitte, das stimmt doch.
Möchtest du noch einen zahlen,
Moment? Ja, und deswegen hat er Peter überzeugt zu sagen, dass ja der Rubin ja doch in Indien
ist. Ja, der hat so eine Überzeugungskraft, der Bob.
Ja.
Der muss nur mit dem Finger schnipsen und Peter macht alles.
Natürlich.
Jedenfalls lobt
Mr. Hallo, da spricht ein 65-jähriger Mann auf Peter ein.
Mr. Charles lobt jedenfalls die beiden.
Ihr seid gute Detektive, ihr seid gute Jungs. Gute Kerl.
Und wünscht, dass sie...
Was?
Er wünscht jedenfalls, dass die Jungs ihn mal auf dem Laufenden halten, wenn sie ihren Freund finden, also Justus, ne? Und da fand ich witzig, dann sagt Bob so, das machen wir wirklich. Und wir wissen, dass es später im Hörspiel eine Szene gibt, wo Mr. Charles sagt,
ja, eigentlich ihr wolltet mich doch auf dem Laufenden halten. Ja, jetzt lese ich in der Zeitung, dass der Fettsack gefunden wurde.
Deswegen ist das rückwirkend so witzig, weil ich habe ja die Folge schon gehört und beim zweiten Mal, wie Bob sagt, das machen wir wirklich.
Okay, dann fällt es wirklich auf.
Jetzt kommt die bekannte Musik, die Thomas hasst.
Benjamin, nochmal. Keine Fake News hier verbreiten. Ich habe nicht gesagt, dass ich die Musik hasse, aber sie ist mir wie Tobias Klucker zu omnipräsent, weil sie in jeder Drei-Fragezeichen-Folge vorkommt und sie mich leicht nervt. Kann sogar sein, dass ich schon mal gesagt habe, ich hasse sie.
Ja, siehst du.
Aber ich bin ja wie ein Fähnchen im Wind, ohne Meinung.
Der bin ich.
Ach, verdammt. Nee, du bist der Hochstapler.
Ja, du bist der Hochstapler. Ich bin der Drei-Fragezeichen-Fan.
Vielleicht gibt es jetzt wirklich Hörer da draußen, die noch nie diesen Podcast gehört haben. Wir haben mal von einem Fan... Oh Gott,
dann sollte das nicht die erste Folge sein.
Wir haben mal von einem Fan eine Nachricht bekommen, wo der Fan meinte, Olli ist ein Hochstapler, der immer auch so sein Fähnchen in den Wind hängt.
Fand ich richtig gut.
Ich auch. Ich habe ihn die ausgedruckt und eingerahmt.
War mir auch sympathisch.
Ja. Jetzt können wir das eigentlich ziemlich abkürzen. Detektive fahren zurück zur Zentrale. Bob ermittelt die Adresse von Bonnie und sie beschließen hinzufahren. Ach so. Kann man jetzt so stehen lassen, oder?
Ich habe das eigentlich so verstanden, dass sie von Solomon Charles eigentlich zur Zentrale wollen und dann denken, ja, eigentlich können wir bei der auch noch vorbeifahren. So habe ich es verstanden.
Gut, aber wir reden ja hier vom Abkürzen. Also so detailreich, dass sie überlegen, irgendwo hinzufahren und dann wirklich dahin fahren.
Ich muss mal eine Sache dazu sagen. Ich muss mich jetzt mal wieder aufs Buch beziehen, was ich heute sehr selten getan habe.
Ja, mach das ruhig.
Pass auf. Das wird dich interessieren.
Ja.
Denn im Buch ist es so, Justus ist ja verschwunden. Und jetzt treten auch im Buch...
Im Buch ist es so, dass Justus...
Nein, im Buch ist das alles ein bisschen krasser.
Wirklich? Justus? Das ist aber ein Fakt, den hätten wir im Hörspiel auch zumindest mal ansprechen sollen.
Es geht darum, dass das schon...
Und Thomas kann nicht schneiden.
Nee, weil das Ding ist, dass... ihr mich nervös macht und dann weiß ich nicht mehr, was ich erzählen soll.
Nein, okay. Das ist ja nicht so schlimm. Also, wir fangen nochmal an. Im Buch ist es auf alle Fälle so, dass Justus verschwunden ist.
Weil Justus verschwunden ist, ist es da alles schon ein bisschen krasser. Dann treten nämlich nicht nur Tante Mathilda und Onkel Titus auf den Plan, sondern auch die Eltern von Bob und Peter, die nämlich jetzt so ein bisschen argwöhnisch sind und sagen, ist ja kein Wunder, so oft wie ihr euch in Gefahr begebt, ihr mit eurer Detektivspielerei. So, und jetzt ist es zum Beispiel so, dass die Väter von Bob und Peter sagen, die wollen denen eigentlich verbieten, weiter zu ermitteln. Mm. Die können die aber halbwegs überzeugen, Justus ist unser Freund und wir können auch ermitteln, um die Polizei zu unterstützen.
Wird ja kurz vor der Indienreise nochmal kurz erwähnt, mit den ganzen Eltern und alles.
Richtig.
Und ich auch dachte, warum sind denn die auf einmal mit drin?
Auch da gibt's eine Sache, die aus dem Buch nicht übernommen wurde. Dazu komme ich aber später.
Das ist ja theoretisch Fanservice. Für die Leute, die das Buch gelesen haben,
ja, ist es.
Die wissen denn, warum die Eltern...
Die Eltern spielen, besonders die Väter von Bob und Peter, spielen im Buch eine sehr große Rolle, weil die jetzt immer sagen, wir begleiten euch. Und im Hörspiel ist es jetzt so, dass Peter und Bob zum Bonnie Newman fahren. Aber im Buch ist es Peter und sein Vater. Und die sind davon richtig genervt. Die kotzt es an, dass ihre Väter auf einmal so tun, so, ja, wir müssen euch jetzt unterstützen und ihr seid alle in Gefahr.
Kann ich verstehen jetzt, wo sie 50 und 60 sind.
Und eigentlich ist es so, dass Peter mit seinem Vater jetzt bei Bonnie Newman vor der Tür steht. Und ja, das wollte ich eigentlich sagen. Nein, was ich eigentlich damit sagen wollte, dass ich das gut von André Mininger finde, dass er das alles mit den Eltern rausgeschnitten hat, weil einfach das, glaube ich, nicht so gut umzusetzen gewesen wäre. Wer ruft da an?
Telefon.
Ist es unser Fan?
Das ist live.
Oh Gott.
Nichts wird geschnitten hier. Es wird
immer schlimmer, wirklich.
Jetzt bin ich ein
richtiges Telefon.
Okay.
Eine Nummer, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Achso, vielleicht der Pizzamann.
Ach so, ja.
Ja, wir haben ja bestellt. Ja.
Ich liefere heute nicht mehr.
Ach so, das kann sein, dass der, sie müssen bei Freitag klingeln.
Ach so, der sucht deinen Namen.
Freitag.
Ach so, ah ja.
Nee, so, mach du mal weiter.
Ja,
Das ist live.
So, sie haben ja die Adresse von Bonnie ermittelt. Sie lebt in einem recht verwahrlosten Haus.
Haben wir Kleingeld?
Ja, ich glaube, wir machen mal an der Stelle kurz eine Pause.
Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch zum Beispiel über Twitter. Schickt einfach eure Nachricht an @zentrale_die oder @wasserrotz. Oder ihr meldet euch direkt bei Thomas und Benjamin über @friday5782 oder @kasperwelten. Mit großem K versteht sich. Wem das Ganze über Instagram lieber ist, der schickt seine Grüße an die_zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. oder natürlich auch hier direkt an die beiden über Friday0815 oder benjamin.kasper82. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 0240 9380. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und keine Lust hat, zurückzuspulen, der kann auch einfach auf der Homepage rotz-und-wasser-podcast.de vorbeischauen. Dort findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen.
Ich denke, die hat per PayPal bezahlt.
Ja, Trinkgeld?
Ja, ich denke, 2 Euro Lieferkosten, da gibt's kein Trinkgeld.
Dafür kann er doch nicht.
Hallo. Das war nicht so gemein. Ja. Gut, das kann er nicht mehr ins Essen spucken.
So, die Hörer erleben jetzt live, wie wir essen.
Ja, das ist schwierig.
Dann können wir doch eigentlich, das können wir doch jetzt einbauen, Thomas, als Smalltalk 3 Fragezeichen. Was hältst du davon? Ihr hasst ja die Essensszenen. Und wir machen jetzt eine 3 Fragezeichen Essens.
Das war doch von vornherein, dass es so abläuft, oder?
Ja, aber auch so, dass wir so, Thomas,
Die Leute lieben das. Es wird bestimmt super.
Wir können ja so ein bisschen zum Beispiel erzählen, mal allgemein. Das habe ich gestern schon mit Thomas ein bisschen gemacht in der Folge.
Ja, wir haben ja auch so viel Zeit, über Allgemeines zu reden, wo ich noch 70 Seiten vor mir habe.
Ja, haben wir ja. Wir haben ja noch 10 Stunden.
Mhm. Also essen wir jetzt, ja?
Wäre schon gut. Da kann ich nämlich Olli ein paar Fragen stellen.
Ja, da bin ich ja froh mir.
Du hast Chili?
Das sind irgendwelche Nuggets.
Ja, das ist mein.
Ich hatte den Chili-Burger.
Wir können ja mal sagen, was wir bestellt haben.
Chili-Burger habe ich bestellt einmal. Wir haben richtig... Sag mal, was wir ausgegeben haben, Benjamin.
Nee.
Achso, nee, okay.
Ich glaube, das ist... Nee, du hattest einen Blue Dick, ne?
Blue mit 2 Mal.
Der ist schwerer, der muss es deiner sein.
Also ich hatte auf jeden Fall nur 2 Burger und ich glaube, sowas sind ja keine... Hier sind irgendwelche... was sind das? Kartoffelspalten oder sowas?
Ja.
Hier hat Spalte gesagt.
Also, reiß dich mal ein bisschen zusammen, Thomas.
Ich habe wirklich gerade vergessen, dass das Mikro noch an ist.
Echt? Ja. Ja, da müssen wir aufpassen. Das ist Blue. Ich hatte nicht Blue, ich hatte.
Ich weiß gar nicht, wie mein
Barbecue hat. Das hier, was?
Barbecue, genau.
Ach so, weil ich hatte nämlich einen Cheeseburger und einen Blue. Ah. So, und ich nehme an, dass es Cheeseburger heißen soll.
Ja, sieht gut aus.
Okay, was ich ja noch erzählen wollte.
Wir können jetzt mal die Hörer sagen, die so eine Schmatzgeräusche hassen. Das dauert jetzt bestimmt 20 Minuten.
Dass, wie gesagt, dieser ganze Strang mit den Eltern rausgekürzt wurde. Was ich von André Mininger sehr gut kriege. Ich weiß nicht, was ich sagen sollte.
Schneiden. Nicht mal die Hälfte bis jetzt.
Dass du das gut findest.
Dass ich das gut finde, dass es nicht ins Hörspiel übernommen wurde.
Ja.
Aber dass ich verstehe, warum der Autor André Marx das im Buch eingearbeitet hat. Weil ich habe ein Interview mit ihm gehört, wo er meinte, er kam irgendwann an einem Punkt, wo er dachte, das ist so krass, er muss die Eltern mit einbinden.
Weil es so gefährlich wird.
Finde ich auch gut. Man darf nicht vergessen, sie wissen nicht, ob Justus tot ist.
Ich finde es in der gesamten Hörspielserie eigentlich sowieso recht spät, bei dem, was sie schon alles gemacht haben, was die Eltern da nicht mal gesagt haben, Leute, ich würde gerne, dass ihr noch lebt.
Kommen denn eigentlich die Eltern, ich glaube, Peters Eltern habe ich schon mal gehört, aber, nee, oder Bobs Eltern, gibt es eine Folge, wo die so richtig präsent im Hörspiel sind?
Bobs Vater kommt relativ oft vor, also so in älteren Folgen.
Er ist ja Journalist und berät seinen Sohn.
Okay, ich möchte mir jetzt erstmal den Experten anhören. Olli, ja, er kommt öfter vor.
Ja, sicherlich, danke, das war schon.
Ja.
Herr Journalist,
die Frage ist, wen hat er jetzt?
Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Das wollte ich aber nicht drauf näher eingehen. Jeder kann sich das jetzt so legen von uns beiden, wie er es gerne hätte.
Also, wenn es schafft es, auf seine subtile Art uns beide zu beleidigen, in einem Satz. Das ist unglaublich.
Eine geniale Meisterleistung.
Mich würde interessieren, hört man denn zum Beispiel mal Peters Mutter?
Ja.
Natürlich, die Folge haben wir nicht sogar zu dritt besprochen. Nee, das war der Dreitag, die haben wir zu zweit nur besprochen.
Ja, da hat sie aber eine andere Stimme.
Mhm.
Normalerweise, also früher hat Heike Dine Körting seine Mutter gesprochen.
Okay.
Mhm. Die Mutter ist einfach eine andere, oder was in der Serie?
Also. Ja, kann ja schon mal wechseln. Der Vater hat ganz schön rumgehurt.
Ja.
Vielleicht bearbeite ich doch die eine oder andere Stelle ein bisschen.
Nein. gucken. Als ob du jetzt weißt, nach so und so vielen Stunden.
Darum wird der Podcast auch erst 2025 veröffentlicht. Es wird dann vielleicht doch noch unsere 100. Folge.
Ich würde den ganz ungeschnitten hochladen. Aber was ich jetzt ein bisschen schade finde, Essen muss sein. Mhm. Aber für den Hörer finde ich es eigentlich ziemlich... Weißt du nicht, vielleicht
essen die jetzt auch.
Okay, dann hätten wir das ansagen. Leute, wenn ihr Hunger habt, nutzt jetzt die Gelegenheit. Ihr könnt mit uns mitessen.
Mhm. Okay, jetzt schon ist es nicht mehr schlimm. Jetzt wissen sie, dass sie mitessen können.
Ja genau, jetzt sagen sie, Mensch, hätte ich auch selber drauf kommen können.
Ich habe erstmal eine wichtige Smalltalk-Frage an Olli. Mhm. Pass auf. Mhm. Du bist ja, hast ja gesagt, du bist sehr begeistert von den drei Fragezeichen. Mhm. Und jetzt nach den ganzen Folgen und weil das ja jetzt auch hier so ziemlich in Arbeit ausartet, besonders diese Folge, hast du manchmal schon Hass, wenn du weißt, wir haben eine Folgenbesprechung, du musst die Folge hören.
Ich möchte für Olli antworten.
Das ist witzig, dass du dich meldest.
Ja. Ja. Ich möchte für Olli antworten, ja.
Ja. Ich möchte mal so sagen, ja.
Also was hast du denn da, den Podcast oder eher die drei Fragezeichen?
Es ist schon eine Mischung. Nein, was ich wirklich am schlimmsten finde, ist dieses Notizen machen zu den Folgen. Ich hasse es zu schreiben, wirklich.
Ja. Oh, das ist
Benjamin, du hast ja...
Das ist aber auch interessant. Guck mal, ich habe den, hab den Burger extra noch mit Champignons.
Eigentlich wäre ein bisschen für den Hörer gut gewesen, wenn wir uns erst fotografiert
hätten. Ich auch gerade überlegt.
Und Dennis eingeblendet hätten in dem Moment.
Ich habe mir noch Burger mehr Arbeit für Thomas. Mit extra Champignons drauf.
Gut, wie viel wären denn drauf gewesen, wenn nicht extra Champignons drauf gewesen wären?
Da gar keine.
Ach so, das ist kein Champignon. Okay, verstehe. Kein Champignon-Burger, gut.
Aber wir könnten ja immer noch ein Bild machen.
Nö. Naja, jetzt sieht es schon aus wie Dresden.
Ich mache einfach 45. ein Bild von meinem Burger. Meine ich die Leute.
Da sind Taschentücher.
Ich habe ja hier kein Taschentuch. Mich würde gerne mal interessieren.
Hier lagen so viele.
Ja, guck mal, wo die jetzt sind.
Für eine durchschnittliche Folge von 3 Stunden.
Und mir würde mal vorgeworfen, ich nehme viel Servietten.
Nee, wie lange brauchst du denn da, um die zu hören?
Für eine wie viel, was?
3 Stunden Folge.
Für eine 3 Stunden?
3 Stunden, Quatsch. Für eine normale 70-Minuten-Folge.
Da brauche ich ungefähr 4-5 Stunden, um die zu hören.
Ja. Hm? Und hörst du die am Stück?
Ja.
Also nicht so, dass du dann sagst, ah, ich teile das auf heute und...
Nur die hier habe ich natürlich nicht am Stück gehört.
Spannend.
Ja, gleich mal, ich lade das hier jetzt auf Instagram hoch. Speisung, nenne ich das Bild. Speisung. Mhm. Ihr seid jetzt live dabei, wie ich die Hashtags...
Das ist spannend.
Moment, also... Speisung.
Also, wenn wir gerade so ehrlich sind,
ja.
Ich muss sagen, was am Podcast Spaß macht, ist das Aufnehmen und das Veröffentlichen und die Reaktionen von den Hörern zu bekommen.
Mhm.
Was beim Podcast nervt, ist die Notizen und das Schneiden.
Gut, also alles. Eigentlich, was Spaß machen sollte beim Podcast.
Aber jetzt muss ich euch mal eine Sache fragen. Wir hatten ja gestern auch eine Diskussion über Professionalität.
Ja. Ich sehe das hier gerade, was wir machen. Ja.
Kennt ihr andere Podcasts,
wo Nein.
so oft drüber beschwert wird, wie viel Arbeit das macht?
Nein.
Doch.
Weil ich kenne keine anderen Podcasts.
Ein bisschen manchmal bei Podcasts ohne Namen hört man das raus.
Da habe ich gestern sowas Lustiges gelesen. Etienne Gardet hat bei Instagram in seiner Story einen Screenshot gemacht. Und irgendwie, ich habe die letzte Folge Podcast ohne richtigen Namen nicht gehört.
Ja.
Hast du die gehört?
Ja.
Kann es sein, dass er da gegessen hat? So wie wir jetzt? Passt es sogar? Er hat von einem Hörer den Screenshot gemacht, den Kommentar. Da Etienne Gardet der Meinung war, im Podcast ein Drei-Gänge-Menü zu essen, weil er nicht warten konnte, habe ich die Folge abgebrochen und eine negative Kritik bei iTunes hinterlassen.
Na toll, was erwartet uns jetzt? aber das war kein 17-Stunden-Podcast.
Ja. Nee, das ist nur ein 1,5-Stunden-Podcast. Ich kann es aber verstehen. Es kann wirklich nerven, Leuten beim Essen zuzuhören.
Ja.
Ja. aber ich glaube, hier ist es ganz willkommen, weil halten sie mal ein bisschen die Klappe.
Wer jetzt?
Wir.
Ah, wir.
Also wir reden nicht mehr so wie ein Wasserfall, sondern und vielleicht nicht so durcheinander.
Weil wir auch so gut vorankommen.
Aber mich würde jetzt noch interessieren, Ist die Serie, siehst du die jetzt ein bisschen mit anderen Augen? Weil du ja vielleicht so wie ich bin ein bisschen enttäuscht, weil das immer so derselbe Ablauf ist.
Wie viele Taschentücher verbrauchst du?
Ja, guck mal, wie ich aussehe.
Ja? Okay, er ist wie ein Schwein.
Ja. Das ist jetzt schon das 15.
Ja, kann sein. Aber du hast ja im Bad noch eine ganze Menge. Oder auch einmal eine Klorolle. Ah, nee, ist ja noch wertvoller.
Ja, wollte gerade sagen, Klorollen in diesen Zeiten, Olli.
Ob die drei Fragezeichen, ob dich irgendwas auch an der Serie jetzt nervt, nachdem du mehrere Folgen gehört hast?
Ich habe ja, bevor wir hiermit angefangen haben, habe ich ja in so einer Blase gelebt, was die drei Fragezeichen angeht. Und zwar irgendwie eine Blase, die ersten 20 Jahre der drei Fragezeichen. Ja. Oder sagen wir mal die ersten 30 bis Fußballgangster. Ja. Wann kam nochmal Fußballgangster?
1995,
ja. Und habe mich eigentlich nur habe immer so die besten Folgen aus den Jahren gehört. Vorwiegend sogar nur die ersten 10 oder so oder 15.
Hm.
Und dachte, Mensch, drei Fragezeichen. Und da will Thomas einen Podcast drüber machen. Ja, macht doch Spaß. Dann mache ich doch mal mit.
Ich habe ohne Witz gerade in diesem einen Satz so viel Lügen gehört.
Ja.
Ich kann es nicht fassen.
Ach, jetzt stell mich doch nicht so da jetzt hier.
Ja, okay, du stellst aber am Ende auch immer selber richtig.
Ja.
Wenn ich noch an unsere Poltergeist, Phantomseebesprechung denke.
Meine erste übrigens.
Aber ja. Olli ist so wie du am Anfang, er beantwortet auch nicht diese Frage.
Nee, ich komme hier nicht zum Ausreden. Und ich muss sagen, jetzt muss ich mich natürlich auch mit den neueren Folgen alle befassen. Ja, also muss ich jetzt aus meiner Blase ausbrechen. Und da kriegt man doch schon eine andere Sicht auf die drei Fragezeichen. So dieses, ein bisschen dieses Gefühl, dieses Projekt wird noch am Leben gehalten, weil es halt noch Geld einbringt und die Kuh wird halt noch gemolken, bis sie umfällt.
Also ist es so, wenn du eine neue Folge für dich hörst, die aber eigentlich alt ist, die findest du denn noch gut?
Eine neue Folge für mich, die eigentlich nicht ganz. Ich finde da die Sprecher noch besser. Also die Werwolf-Folge hat mir als Folge nicht gefallen. Aber ich fand die drei Detektive als Sprecher, die finde ich halt in den ersten 20 Jahren immer noch besser als jetzt in den...
Na gut, stimmt auch nicht ganz. In also dem Sinne, wenn du sagst 20 Jahre, so Poltergeist ist von 97. Das sind noch nicht mal 20 Jahre und ich kann mich erinnern, wenn du sagst, ist das eine schlechte Folge.
Ja. Also, Poltergeist ist aus dem Jahr 97?
Ja.
Ich dachte, das ist Folge 2.
Okay, ich sag mal,
ich dachte, Entschuldigung, jetzt wirklich,
das Phantomsee ist Folge 2.
Also,
aber die kam ja auch nicht gut bei dir.
Weil unsere erste.
Drei in Folge. Nein.
Ah, ich habe wechselt es mit Gespensterschloss. Alles ist
gleich. Gespensterschloss ist von 1980.
Ja. Natürlich sind da auch hin und wieder mal schlechte bei gewesen, aber da hat es mir von den Sprechern her noch einigermaßen gefallen. Und mit den neuen habe ich ja, das ist das, was ich immer sage, dieses Overacting bemängel ich immer wieder. Und dieses, dass ich manchmal das Gefühl habe, ja, die kommen da, haben selber zwar ganz schön Spaß, aber. Zieht es selber, nimmt es selber schon nicht mehr so ernst. Muss aber echt sagen, dass es jetzt in der 200er Folge mir nicht negativ aufgefallen ist. Ich finde die Sprecher wirklich von allen eine passable Leistung.
Ja.
Muss ich tatsächlich sagen. Ja. Du kannst jetzt mal Thomas was fragen, ich muss mich abbeißen.
Ich kann ja mal kurz was erzählen, wie man richtig Burger isst.
Ja, so nicht.
Doch. Und zwar die meisten Leute essen ja Burger mit einem Deckel. Also Brot, irgendwas drinne, Brot. Und jeder normale Mensch, der merkt ja, das guckst du mich immer so böse an.
Ich hab gar nichts gemacht.
Nur weil ich sage, jeder normale Mensch weiß, dass man ja die obere Brotschicht extra isst, ja, vorher isst und danach den Burger isst. Also, dass man nur noch den Boden hat.
Dann hatte ich noch nie in meinem Leben mit einem normalen Menschen zu tun.
Wahrscheinlich nicht.
Okay.
Weil der Burger, wenn man den mit Deckel und Bohnen isst, dann ist der einfach nur, schmeckt er einfach nur nach Brot.
Mhm.
Total langweilig. Und jedem, den ich das mal empfohlen habe, das so zu essen, also Deckel weg und nur dann so den Burger, nur mit dem Bohnen, Brot.
Ist vor dir auf die Knie gefallen, vor Dankbarkeit.
Wirklich, die essen jetzt nur noch so die Burger. Das werden täglich stündlich mehr.
Machst du da auch einen Podcast drüber oder? Hast du da auch eine Community von Leuten, die sich da zusammentun, die also so eine Fanbase, sag ich mal. Benjamin hat uns gezeigt, wie man einen Burger richtig isst.
Ja, du musst wirklich mal in den Burgerläden gucken, es wird mehr.
Oh Gott, ich sterbe
so grad. Essen.
Olli,
der ist so scharf,
und jetzt denk noch mal an die vielen Nachrichten, die wir bekommen haben. Oh, ich freue mich voll auf euren langen Podcast. Wegen solchen Infos.
Ja.
Ihr lacht drüber. Testet es doch einfach mal.
Du hast recht, wir lachen drüber.
Olli, ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen. Hm? Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen.
Wieso?
Weil du ganz verkrampft da sitzt.
Ja, der ist echt scharf. Ich hätte nicht, also ich kenne ja diesen von Burger King. Mhm. Ein paar Jalapenos drauf und so eine gelbe Chilisauce. Mhm. Und dieses Ding ist echt hier
scharf. Aber jetzt kenne ich auch so ein bisschen deinen Magen.
Ja.
Meinst du, du hältst bis zur Ende der Aufnahme durch?
Ganz sicher das nicht, aber das werden wir halt alle sehen.
Okay, ich freue mich.
Ich mache hier mal eine Pause mit dem Essen.
Mhm. Okay.
Werd mal einen Schluck Wasser trinken.
Hast du denn schon mal den Burger so gegessen
Nein. wie ich?
Auch noch nie getestet?
Nein, ich stehe,
immer über mich lästern,
ich
aber noch nie ausprobiert.
Ich mag einfach nur dieses, sich immer über andere Menschen hinweg, ja, also darüber stellen und so Behauptungen aufstellen wie ja jeder normale Mensch.
Ja.
Und dabei ist dein Verhalten ja eigentlich schon anders. Und
ja,
ich glaube dir, dass das für dich so besser schmeckt. Und wenn du Leute überzeugen konntest, das auch zu übernehmen, freut mich das für dich.
Hm.
Aber du findest, mir geht einfach nur die Wortwahl auf den Sack.
Du findest die Wortwahl nicht so gut, dass nur ja, die Menschen normal sind.
Ich könnte, also pass mal auf, ich könnte jetzt so viele Storys erzählen, die mit aus deinem Mund mit dem Satz anfingen, jeder normale Mensch. Ja? Zum Beispiel, jeder normale Mensch, der einen guten Musikgeschmack hat, würde niemals das Lied von Phil Collins aus dem Disney-Film Tarzan gut finden, weil er da schlecht Deutsch singt.
Das ist nicht so witzig, dass du machst jetzt mit Absicht dieses Beispiel.
So. Jeder normale Mensch
ja,
geht nicht tanzen, sondern legt sich zu Hause in sein abgedunkeltes Zimmer, setzt sich Kopfhörer auf, schließt die Tür ab und hört die Musik, ohne einen Muskel zu bewegen.
Jeder normale Mensch wäre eigentlich eine super Songidee für ein neues Schadstürmerlied.
Also will Thomas mir jetzt sagen, dass die, die das machen, nicht normal sind. Also bist du der Böse.
Nein. Doch. Du bist in meinen Augen eine Randgruppe, die aber behauptet, das Maß aller Dinge zu sein.
Wer sagt es?
Du!
Ich sag nur, der Mensch ist normal. Jeder normale Mensch isst den Burger so.
Und dann ja, was ist denn mit denen, die den halt nicht so essen?
Die sind auch normal.
Nee. Ach so, man muss, du schließt das ja nicht aus, das ist
ja
normal.
Ja, aber dann definier doch mal.
Aber bitte. Nee, was Benjamin so rum sagt, ist, wer den so isst, der ist auf jeden Fall normal.
Mhm.
Bei den anderen ist es optional. Da weiß, dann sieht man es halt noch nicht, ob die
wenn
normal
jetzt
sind
da zum Beispiel nicht. Einer sitzt, der steckt sich den Burger ins Auge.
Ja?
Da kann ich sagen, irgendwas stimmt da nicht.
Okay.
Und wenn der zu dir sagt, für mich ist das normal?
Ich würde bei dem Chili-Burger so brennen, wirklich. Mir ist auch total peinlich, dass ich hier live an diesem Ding scheiter.
Jetzt ist dir was peinlich.
Jetzt sage ich es mal. Sagen wir mal so.
Mhm.
Oh, hier ist ja noch ein Ketchup-Tütchen.
Ja, ich hab noch Pommes.
Ach so.
Die sind auch noch gleich.
Gut, ich würde gerne weitermachen.
Sind die drei Fragezeichen schon in Indien?
Ja, sogar schon zurück.
So, Olli. Ich habe unsere Burger, die Reste, in die Küche gebracht.
Das ist gut.
Was hältst du denn davon? Dann kann Benjamin jetzt mal ein bisschen essen und wir machen weiter.
Das ist eine gute Idee.
Oder?
Und Benjamin kann das bewerten.
Ich würde es ja schön finden, wenn man noch so Smalltalk hält, aber gut.
Nee, weil du sie in die Länge ziehen willst.
Ja,
aber
richtig. Also ich finde, man kann sowas gerne mal machen. Man soll es aber auch nicht überstrapazieren.
Genau, und ich finde, wir haben jetzt schon ziemlich lange gegessen.
Genau.
Nee. So eine typische Benny-Antwort.
Olli, wir fallen wieder drauf rein.
Ja,
wir fallen drauf rein.
Ich habe meine Position in der Hand, ich weiß aber nicht mehr, wo wir waren.
Das ist eine Falle! Oh, bloße Witz, dazu kommen wir später.
Er stellt uns wieder die Falle.
Wir waren bei einem Bonny-Besuch.
Bonnys Ranch.
Ich hätte mir gerne so viele Fragen gestellt, ob Olli lieber Kassetten hört oder CDs oder
Kassetten. Weiter. So, Bonny.
Warum?
Ich finde...
Fall nicht drauf rein. So, pass auf.
Genau. Nein, ich meine das ernst.
Was ich jetzt noch sagen wollte, André Mininger hat es gut getan. Die Eltern, diesen Eltern-Arc aus der Story zu kürzen.
Damit die Detektive mehr im Mittelpunkt sind.
Genau.
Finde ich auch.
Es funktioniert. Bonny wohnt ja in Oxnard. Haben sie ja rausgesucht.
Obwohl ich sagen muss, dass dafür, dass du am Anfang gesagt hast, dass nichts aus dem Buch verändert wurde und fast alles eins zu eins übernommen wurde.
Fast, ja.
Das ist jetzt schon ganz schön heftig.
Schon heftig, ja. Brauchst du ein Taschentuch oder weinst du gleich?
Nee.
Ihr Haus befindet sich in einer ruhigen Vorstadtsiedlung am Rande von Oxnard. Das wirkt auch wohl ziemlich runtergekommen. Da fand ich so ein bisschen die Stimmung witzig, weil wenn die so aus dem Auto steigen, dann sagen die auch so ein bisschen leise so, ah, da ist es. Oh, der Garten sieht ganz schön runtergekommen aus. Ist dir das aufgefallen?
Ja, aber was ist mir daran? Was ist daran jetzt besonders?
Nee, ich fand es irgendwie so eine ganz andere Stimmung auf einmal, dass sie so
okay,
ein bisschen so, oh, was ist hier? Und oh Gott, das klingt so wie irgendwie, als wären sie so in einer Welt, die sie sonst nicht gewohnt sind.
Ah,
Naja, dann klingelt Peter an der Tür. Es rührt sich nichts. Schließlich klopft Bob an. Dann hören sie Schritte. Und Mrs. Newman öffnet die Tür. Sie wirkt verwirrt.
Ich habe geschrieben, sie macht einen schüchternen Eindruck.
Naja, so von der Stimme her so eher.
Sie klang, das war das Erste, was mir so eingefallen ist.
Oh, schon eher gewirrt, geistesgestört, würde ich so beschreiben.
Darf ich das wegschmeißen?
Ja. Dann gesehen hast, wie sie ihren Burger isst.
Und dann irgendwie, sie sprechen sie an, ja, was sagen die eigentlich
zu ihnen? Die fragen nach Horizio, habe ich nur geschrieben.
Horizio.
Und da blüht sie auf einmal so ein bisschen auf und sagt zu Bob, ja, ich erinnere mich.
Steven!
Warte, Steven, ich bin gleich wieder da.
Und da habe ich eigentlich nur darauf gewartet, weil man merkt so, wie die wieder so, was ist das und so. Ich habe eigentlich nur auf den Satz gewartet, spinnt die?
Und ihr wusstet aber auch sofort, dass sie nur Schauspieler.
Nein.
Also nein?
Ich nicht, nö.
Nein. Ich habe das sofort gedacht, auch die kriegen ja nicht aus Spaß ein Buch.
Ja, weil sie bekloppt ist.
Das gut, darf ich mich da rausnehmen, weil ich wusste, dass sie Schauspieler war, weil ich habe das Buch gelesen.
Also. Gut, aber hast du, na gut, das kann man jetzt in dem Buch natürlich schwerer entnehmen, wenn man es zum
ersten Mal. Okay, liest. Als ich das Buch gelesen habe, da wird es halt wirklich so geschildert, dass sie wie eine verrückte Alte wirkt.
Mhm, ach so.
Ja?
Aber sie gibt ein Buch mit dem Titel Pyramiden und so, da war doch schon klar, das macht die doch mit Absicht.
Dann gratuliere ich dir zu dieser hervorragenden Schlussfolgerung, Sherlock.
Ein weiterer Kapitel in dem Buch Benjamin ist der Beste.
Dass du nicht drauf reingefallen bist und dann wusstest, alles klar, die tut da nur so. Freut mich. Also sie drückt ihnen ein Buch in die Hand und sagt auch, hier ist Steven, das Buch, was ich dir versprochen habe. Ich würde euch gerne reinbitten, aber leider, keine Lust. Ja. Und da macht sie die Tür zu und da finde ich die beiden auch extrem witzig, weil die immer so merkt, so, was war das? Und dann, ich klingel nochmal.
Wir können ja mit dem Buch nicht einfach abhauen.
Genau, das so. Gehört ihr doch, das müssen wir doch wiedergeben.
Verlatterte
und,
Buch.
Was ist das überhaupt für ein Buch? John Mercury und das Tal der Diamanten. Die macht nicht mehr auf.
Schmeckt das scheiße.
Ja, sie hat dann noch gesagt, ich backe nämlich einen Kuchen.
Ah, genau. Ich dachte, sie wäscht Wäsche.
Ja, sie backt einen Kuchen.
Und es behandelt sich bei diesem Buch, John Mercury, von einem Autor namens Hank Cooper. Und dann stellen sie fest, okay, die öffnet nicht mehr. Dann beschließen sie zu gehen und dann sagt Bob auch noch so, wir kommen morgen wieder, vielleicht hat sie weniger verwirrte Tage.
Und sie wollen hier nämlich das Buch auch wieder.
Da habe ich hier notiert, gute Musik. Ich glaube, du weißt nicht mehr, welche Musik es war, aber die fand ich sehr gut.
Oh, scheiße.
Stimmungsvoll.
Wo sind Benjamins Unterlagen?
Ja. Weil es hat was mit der Musik zu tun, mit meinem Skandal.
Tja, ess du mal in Ruhe.
So, zurück in der Zentrale.
Klingelt das
Telefon klingelt. Dran ist eine junge Dame namens Justina.
Ich wusste es. Warte mal. Ich habe mich so innerlich gefreut, weil.
Scheiße.
Ich habe das Buch gelesen und dann höre ich das so und denke so, wie heißt die?
Jaquina so, Smith?
Ich habe danach geguckt.
Ja.
Die heißt.
Shikina. Ganz einfach.
Wo ich auch so, da habe ich wirklich gedacht so.
Wer denkt sich so einen Namen aus für so eine Rollen?
Ey. Ich war echt gespannt auf eure.
Wie heißt sie denn da?
Shikina heißt
Shikina.
Die.
Shikina. Aber Jupiter mit Tito mit Titus austauschen, mit
Jusuf austauschen. Shikina.
Na, die Anruferin, die jetzt in der Zentrale anruft.
Hörst du nicht zu? Die sind jetzt wieder in der Zentrale und da ruft einer an, weil sie sagt, hey, eure Telefon, E-Mail,
Lawine. Das Mädchen.
Ja, und die heißt Shikina.
Ja.
Und da habe ich so innerlich so ein bisschen geschmunzelt, weil ich dachte, mal sehen, was die Jungs verstehen und sich aufschreiben.
Deswegen lass ich mich auch mal erzählen lassen, das ist ja witzig. Eine späte Resonanz auf die Telefonlawine. Sie sagt nämlich, sie hat das Motorrad gesehen. Es steht wohl irgendwo
in der Marina in Leo Carillo.
Irgendwo am Yachthafen.
Da kommt auch gleich so eine lustige Szene.
Natürlich sind die zwei sofort los.
Richtig, also eine relativ kurze Szene. Peter bedankt sich und sie machen sich sofort auf den Weg.
Mal kurz den Schluck Wasser.
Ja, macht es. Alles super hier.
Ja.
Sie fahren Richtung Malibu an eine einsame, karge Gegend und kommen dann an dieser Marina in Leo Carillo an. Übrigens, im Buch sind Bob und sein Vater. Während Peter mit seinem Vater bei Bonnie ist, ist nämlich Bob mit seinem Vater da unterwegs.
Ja, man ist gleichzeitig.
Der Vater war das. Dann steigen sie aus. Wir sind jetzt wieder im Hörspiel. Sie überprüfen das Motorrad. Dann entdecken sie ein weißes Kreidefragezeichen auf dem Boden. Das Zeichen von Justus. Denn Justus ist ja das weiße Fragezeichen. Bob ist das Rote und Peter ist das Blaue.
Hat auch jeder immer dementsprechend Kreide in der Tasche, dass sie auch wirklich in ihrer Farbe das machen.
Wie findet ihr auch die Idee, das sind ja nun Detektive.
Das war Mitte, finde ich eine gute Idee.
Nee, dass sie Kreide nehmen, wenn es regnet, ist es weg.
Okay, so kritisch habe ich das noch nicht betrachtet. Aber Unrecht hat er nicht.
Dass die Kreidezeichen sind auch wirklich nur für Notfälle gedacht.
Ja.
Und um gerade so, weil ein Fragezeichen kann ja niemand jetzt wirklich wissen, so wie Lassie zum Beispiel, wuff, wuff, aha, Timmy ist in den Brunnen gefallen seit 10 Stunden. Ja. Und ein Kreidefragezeichen, da sagt man, ach, das waren Kinder. Dass aber die Detektive wissen, aha, uns hat ja jemand ein Zeichen hinterlassen. Und Justus hat ja auch noch einen Pfeil auf den Steg gemalt, ne? Ja, also der auf den Steg zeigt.
Ja. Witzig, ich finde so ein Fragezeichen, ganz ehrlich, ist so ein Hingucker Nummer 1. Wenn jemand ein Fragezeichen malt, würde ich erstmal gucken, warum ist hier ein Fragezeichen? Was ist hier versteckt?
Ein Mann kommt zu ihnen.
Okay, gut. Und also Benjamin würde komischerweise Justus wahrscheinlich ganz schnell finden durch Zufall.
Ich finde es wieder ein bisschen witzig, wie der Typ ankommt, so, sucht ihr was? Vielleicht einen Rucksack? So, Mensch, ja! Und du, ich... Da habe ich mir so vorgestellt, wenn er jetzt auch kommt, such dir was, vielleicht einen weißen Jaguar?
Genau, das ist meiner.
Es handelt sich hierbei um einen Nachtwächter, der jetzt auch nicht die beste Sprechleistung hat, aber eine schöne Stimmfarbe hat. Und er hat diesen Rucksack vorletzte Nacht auf dem Steg gefunden. Peter setzt ihn darüber in Kenntnis, dass der Rucksack ihrem Freund Justus gehört. Dann zeigt er wieder dieses Nacktfoto von Justus, ne?
Ja, mit dem Tanga. Ne?
Und der Nachtwächter... Er kennt ihn nicht.
Nie gesehen.
Und dann führt er sie zu seinem Häuschen, überreicht ihnen den Rucksack. Und darin finden sie erstmal ihr Peilsender-Empfangsgerät. Hm. Wir wissen, das kommt ja schon in ganz frühen Folgen vor. Du kennst doch die Folge, die rätselhaften Bilder.
Ja.
Wenn sie diesen Degroot verfolgen, da haben sie auch diesen Peilsender. Weil sie ja vermuten, sie wissen ja, dass Justus und Peter in dem Auto sind.
Ja, sie haben also einen Peilsender.
Genau, und der wird hier auch wieder benutzt.
Aber ich finde schade, dass ihr das so schlecht...
Stinkt das hier nach Essen jetzt?
Dass ihr das so schlecht einführt, weil der Typ nämlich sagt, er hat den Rucksack nämlich schon durchsucht, weil er ja wissen wollte, wem der gehört.
Ja.
Und da hat er eine Maschine drin gefunden.
Okay, das Peilsender-Empfangsgerät.
Genau. Genau. Und dann sagt er, dass am Ende des Stegs nämlich eigentlich die Twix anliegt.
Die was? Ach, okay, der Witz war gar nicht schlecht. Der Witz war gut. Was soll ich
mir so leicht bis
mir hat er gefallen. Mir hat er gefallen. sollen wir es den Hörern erklären? Das ist peinlich.
Das nein,
ist
wir lassen das so stehen. Lassen es so stehen. Die okay. Twix.
Die Twix liegt dort.
Warte, ganz kurz bei mir. Ja. Linkes oder rechtes Twix?
New York. Rund um die Welt heißt Rider Twix.
Tokio.
My Taylor is Twix.
Paris.
Aus Ryder wird jetzt Twix.
Berlin.
Sonst ändert sich nichts.
Madrid.
Alles klar, Ryder heißt jetzt Twix.
Gut, jetzt machst du den Witz kaputt.
Danke. Jetzt geht's mir wieder gut.
Was denn?
Das ist auch nicht Witz hier, Mann.
Also, nee.
Okay, auf jeden Fall... fragen sie ja denn, welches Boot da normalerweise liegt, das, die Twix. Und dann fragt Peter, wem denn das Boot gehört. Und dann sagt er,
da kann ja jeder kommen, das kann ich euch doch nicht sagen. Nee, das geht nicht. Aber sagen hier, wo sucht ihr einen Rucksack?
Ja, das geht. Ja.
Und dann ist Peter völlig aufgelöst und sagt so, es ist wichtig, der Freund ist verschwunden. Und der Nachtwächter sagt, ja, sag ich trotzdem nicht.
Ja, gut.
Ja, finde ich aber gut.
Ja, ja. Aber sie bedanken sich bei ihm, soweit ich weiß. Das habe ich mir zwar nicht notiert, aber ich nehme mal an zu sagen Danke.
Nee, sagen sie wirklich so freundlich Danke. Was mich jetzt ein bisschen nervt. Justus ist gefangen. Sie haben wirklich Panik. Finn das Boot und alles. Warum rufen sie jetzt nicht Cotta an?
Weil sie Detektive sind und ehrgeizig genug, um das Rätsel selber zu lösen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, weil sie gar nicht das in Erwägung ziehen. Wir wissen ja, dass Cotta am Anfang der Folge gesagt hat, es wäre schön, wenn ihr mir mal Bescheid sagen würdet. Halten Sie sich bis jetzt gut dran, ne? Weil Sie haben jetzt eigentlich schon ziemlich viel herausgefunden, ne?
Ja, richtig.
Kurze Zwischenfrage mal. Das Hörspiel geht ja jetzt schon eine ziemliche Weile. Habt ihr Justus vermisst zu dem Zeitpunkt? Habt ihr irgendwann mal gedacht, oh, so lange Peter und Bob zu lauschen, ist mir jetzt
langsam zu öde? Nö, eigentlich so noch nicht tatsächlich.
Ja?
Ja, also was heißt vermisst?
Dass du denkst irgendwie, Ah, oh, wäre schön, wenn die drei mal wieder zusammen wären, weil zu dritt funktionieren sie am besten.
Na, ist ja so wie bei uns hier beim Podcast. Hm? Manchmal bin ich auch lieber zu dritt, manchmal lieber zu zweit.
Ja, ich bin lieber alleine zu Hause.
Nö, weil ja Justus verschwunden ist, das macht ja den Spannungsbogen. Mhm. Deswegen finde ich es nicht schlimm, dass er eine Weile weg ist, weil das ist für mich das Spannendste des Hörspiels. Mhm. Warum ist er weg?
Witzig ist, als Kind hätte ich gedacht, er sitzt jetzt da wirklich stundenlang im Studio und hat keinen Text.
Ja.
Na, wie das? Da musst du auch schmunzeln.
Ja.
Na, aber ich glaube, ich hätte es wirklich gedacht.
Benjamin und ich wieder ein Tumortechnik.
Ist das widerlich, wie ihr euch die Faust gibt?
Ja, dann haben wir beide Corona. Ja.
So, sie wollen den Peilsender aktivieren, aber es kommt kein Signal. Aber sie sagen, das wird später auch wichtig, komm, wir lassen das Gerät eingeschaltet.
Genau, stattdessen klingelt nämlich Bobs Handy und Mr. White ist dran.
Richtig.
Sie verabreden sich bei ihm im Büro. Sie erfahren, dass Gus bereits von ihm erzählt hat.
Du bist jetzt sehr schnell, Olli.
Ja, 17 Stunden.
Ja, also es sprudelt ja so richtig aus Bob heraus.
Ja, wir wollten sie auch.
Wir wollten sie doch schon benachrichtigen und unser Freund Justus. So langsam, langsam, Junge. Und dann, ja, lädt er sie ein in das California Heritage Institute.
Wahnsinn.
Wann könnt ihr hier sein? Wie wäre es mit 20 Uhr? Ja, wir machen uns gleich auf den Weg.
Genau, und deswegen läuft jetzt die Big Band Musik, habe ich auch gesagt.
Big Band?
Ja, Big Band Musik.
Und James Last?
Ja, so ungefähr.
Ja.
Ja. Und immer wenn eine Musik kam, sagte ich ja schon, kommt dann wieder der Sprecher und der Sprecher sagt, dass sie jetzt gerade dort eintreffen und ins Büro geführt werden. Mr. White stellt sich vor.
Richtig. Und habt ihr ihn erkannt?
Na, selbstverständlich.
Es wurde heute schon ein paar Mal gesagt, es handelt sich um den Sprecher Till Hagen. Till Hagen ist ja unter anderem, eigentlich kann man sagen, der deutsche Standardsprecher von Kevin Spacey gewesen, ne? Weil ja. Kevin Spacey, glaube ich, keine Filme mehr macht.
Aber man hört ihn jetzt auch in immer mehr Nebenrollen. Mhm. Also er ist auf jeden Fall noch dick im Geschäft, weil diese Stimme ist natürlich auch sensationell, finde ich. Mhm.
Na, ich finde, die Stimme hat immer was leicht Arrogantes.
Ja, aber das ist, finde ich...
Und ich habe nie was mit Kevin Spacey gesehen. Nie was.
Nein?
Nichts. Also mir fällt nichts ein. Was gibt's?
Hast du American Beauty gesehen?
Nee.
Okay. Mehr Filme kenne ich mit Kevin Spacey nicht.
Gut. Und was war die erfolgreiche Serie da?
House of Cards.
Habe ich auch nicht gesehen.
Okay.
Die habe ich auch nicht gesehen.
Aber was kennst du denn noch?
Sieben. Baby, du hast sieben gesehen.
Da macht er mit?
Ja.
Ach, der Bösewicht.
Er ist der Böse ganz am Ende.
Ah, stimmt.
Oh, scheiße, jetzt haben wir sieben gespoilert. Wusstest du übrigens, Kevin Spacey wird ja im Vorspann von sieben nicht genannt. Weil es soll eine Überraschung sein zum Schluss. Und Kevin Spacey hat es selber angeregt, er möchte nicht im Vorspann genannt werden, damit die Leute am Ende denken, oh, da ist der Mörder. Und er war, glaube ich, schon damals ein relativ bekannter Schauspieler.
Ach so, weil sie sonst Kevin Spacey die ganze Zeit gesucht haben.
Genau, wo man denkt, wann kommt der denn endlich, weißt du?
Finde ich eine coole Idee.
War eine sehr gute Idee von ihm. Und dann hat er minderjährige Männer geliebt.
Auf jeden Fall. Die Idee war nicht so gut.
Ja. Witzig, das ist wie früher bei Animaniacs. Gute Idee,
sein Vorspann im Horrorfilm, wenn man den Mörder ist, nicht nennen zu lassen. Schlechte Idee.
Ja. Oh Gott. Das California Heritage Institute. Benjamin, wie hast du es geschrieben?
Gar nicht. Danke, sowas schreibe ich mit Absicht. Ich habe nur Institut geschrieben.
Ein freundlicher Mitarbeiter führt Justus und Bob, will ich mal sagen. Peter und Bob.
Justus, da bist du.
Ja. Wo ist Peter? Ich finde es ehrlich auch scheiße, dass immer Peter zuerst genannt wird. Warum nicht mal Bob und Peter?
Weil Peter der zweite Detektiv ist. Ist das
und deswegen
einfach.
Darf man...
In diesem Büro, in das sie jetzt von dem freundlichen Mitarbeiter geführt werden, ist eine Weltkarte an der Wand. Davor steht ein wuchtiger Schreibtisch.
Wow, also manchmal... Ja. Manchmal denke ich, du ziehst es hier nie länger, Junge.
Ja, und laut Buch, habe ich auch noch hinzugefügt, ist weit ein um die 60, vielleicht auch 70 Jahre alter Herr. Und sie stellen sich gegenseitig vor. White bedankt sich für ihre Pünktlichkeit.
Oh, das ist interessant, weil vom Gefühl her dachte ich so, der ist 50.
Ja. Meinst du das jetzt eigentlich ironisch oder weil...
Nee,
weil gerade wurde gesagt, du ziehst es ganz schön länger aus, super interessant.
Wenn, denn wäre es sarkastisch. Und das mit
er hat es fast gerade mit dem gleichen Ton gesagt.
Ich meinte jetzt ernsthaft, dass er im... was machen wir jetzt? Im Hörspiel vorkommt wie ein 50-Jähriger.
Außerdem habe ich gesagt, dass du es in die Länge ziehst. Er hat dich gelobt für deine Ausführung.
Ja.
Aber ist egal.
Du kriegst wirklich nicht mehr viel mit.
Peter erzählt,
ja.
Justus wäre schon seit 2 Tagen verschwunden.
Entweder bist du Schauspieler, so wie Bonnie, oder das fängt wirklich heute an.
White erzählt, wenn er geahnt hätte.
Aber du merkst doch sowas eigentlich. Bei Bonnie hast du es gemerkt.
Und ich zieh's in die Länge.
White erzählt, nämlich wenn er geahnt hätte, dass ihr Freund Justus in Schwierigkeiten steckt, hätte er sich schon früher bei ihm gemeldet.
Wie?
Ach, sie kennen uns. Erzähl du mal, du hast auch natürlich.
Ich habe wirklich den, warte.
Ja, wobei, ich verstehe das nicht, du hast 98 halbe Seiten.
Nee,
ja,
es ist aber wirklich schlimm.
Und eben waren wir sind beim Nachtwächter, auf einmal geben sie schon weit die Hand.
Ich bin auch immer dafür, wir sollen ja nicht das komplette Hörspiel nacherzählen, sondern wir sollen eigentlich drüber sprechen und von Punkt zu Punkt
dafür so. Dafür ist es schon lange zu spät, Olli.
Das stimmt.
Nein, ich muss sagen.
Ich würde auch so gerne nach Indien schon reisen.
Es ist aber auch schwer, wir haben alle unterschiedliche Notizen. Jeder hat eine andere Geschwindigkeit und manchmal springt man und es ist echt schwierig, wenn jemand sagt, mach du mal weiter und man vielleicht gerade die Stelle erstmal suchen muss.
Und das habe ich übrigens schon zu Olli gesagt, eigentlich ist es unsere Arbeitsteilung richtig bescheuert.
Wir haben gar keine.
Ja, dass jeder für sich seine eigenen Notizen macht, rumheult, es dauert zu lange, die Finger tun weh. Vielleicht hätte man hier das aufteilen können.
Dass ja,
man
ist sagt, ja ganz ein richtig spannender Podcast, wie du dann 50 Minuten erzählst.
Nee, pass auf. Sagen wir mal, ich hätte jetzt das erste Drittel Notizen gemacht, Fotokopien an euch verteilt, aber natürlich hörst du die Folge auch komplett. Und wirfst dann ein, ja, mir ist beim Hören da und da das aufgefallen. Nee,
weil ich habe hier die Gags schon aufgeschrieben in meinem Blog.
Mhm. Ja. Jetzt ist langsam der Punkt, wo es mich nervt.
Was?
Ja, nur so.
Sie erzählen ihm nun auch von Gus verschwinden und den ganzen Rest. So schreibe ich das zum Beispiel. Sie erzählen ihm einfach den ganzen Rest. Man erzählt Mr. White, dass er auf einem Kongress von diesem Fund erfahren hat. Diesen Fund nach dem Erdbeben in Pleshi war.
Das verstehe ich jetzt aber nicht.
Ich auch
nicht. Hat nicht der Solomon erzählt, der hätte die Schriften von dem Maharaja gelesen, die gefunden wurden beim Erdbeben?
Nun erzählt Mr. White.
Also ich glaube, ich weiß, dass das, glaube ich, auch gesagt wurde mit dem Kongress. Mhm. Aber das ist ja irgendwie bescheuert. Erst heißt es, nee, er hat die Schriften aus der Kammer, die gefunden wurde, gelesen und von der silbernen Hand und so erfahren.
Hat er, wo wird denn das erzählt? Hat er das?
Das war bei Solomon Charles.
Okay.
Was ist jetzt...
Entschuldige bitte.
Was ist da jetzt gerade durcheinander? Ich würde gerne wissen, um was es geht.
Na, wie hat Mr. White von diesem Fund erfahren?
Stimmt. Hier
nach
steht
dem Erdbeben in Pleshi war.
Er war bei einem Archäologiekongress. Ja. Erzählt da jetzt Bob und Peter.
Nein, irgendwo stand am Anfang, dass... was heißt am Anfang? Dass er das weiß mit dem Erdbeben. Ich weiß aber nicht mehr, wo er es erzählt
hat. Aber ich bin der Meinung, dass Solomon Charles erzählt hat, der White hat sich bei ihm gemeldet und da hat er ihm gesagt, er hätte durch die Studien der Schriften, die bei dem Erdbeben gefunden wurden, in der geheimen Kammer, die hätte er studiert und da hätte er gesehen, oh, es gibt die silberne Hand und das feurige Auge, diese Heiligtümer.
Kann es aber sein, dass der Detektive einfach anlügt? Weil wir wissen ja auch, was später ja kommt, dass er gehört wird, während er spricht.
Aber dann könnte man ja jetzt sagen, dann sind ja Bob und Peter keine aufmerksamen Detektive, weil sie könnten
ja
sagen...
Eigentlich haben sie ja bei... Ja? Na gut, welches sind das ja wirklich
entgangen? Das ist jetzt auch ein bisschen Pillepalle, was wir hier machen.
Ja.
Weil vielleicht war er beim Archäologiekongress und hat da die Schriften gelesen. Weißt du? Ich bin nur gerade darüber gestolpert. Deswegen finde ich schön, dass wir darüber so lange reden.
Sehr gut. Ja? Ich finde es auch wunderbar. Die Detektive erfahren, dass der Rubin nie in Indien angekommen ist. Das erfahren sie erst jetzt. Das kommt jetzt auch gerade
vorher haben sie immer nur spekuliert.
Ach so, okay. Sondern damals verschwunden.
Aber es wurde doch schon gesagt, dass Randor nie in Indien angekommen ist, oder?
Ja, Peter, ich habe vorhin vorgelesen, da habt ihr euch noch drüber lustig gemacht, dass Peter sagt, dass der Rubin ja längst in Indien ist.
Und vorher sagt er... Ich habe bei dieser Statue in der Höhle etwas in der Stirn gesehen, das sah aus wie der Rubin. Vielleicht, und dann sagt Bob,
ja,
aber der ist doch in Indien.
Naja, und dann hat Mentor Bob gesagt, das geht nicht, der ist in Indien.
Ja, aber da sagt Peter, er sagt das wirklich, ja, kann doch sein. Also er schließt es nicht aus.
Und dann hat er die Nacht drüber geschlafen und hat gemerkt, ist ja nicht da im Kopf drin von der Statue. Die schleppen die ja nicht immer hin und her.
White ist jedenfalls der Vorsitzende dieses Instituts, das haben wir doch schon gesagt. Genau, und als er über diesen Archäologiekongress erzählt, da platzt auch Bob auch schon über raus, so, das Erdbeben in Pleshi war, ne? Und dann sagt auch White, ich bin beeindruckt, der kennt euch aus.
Ihr seid ja wirklich Detektive.
Genau. Sie tauschen sich über das feurige Auge, die silberne Hand und den Einbruch bei Mr. Charles aus. Jetzt habe ich mir hier notiert, lustigste Szene im gesamten Hörspiel.
Oh Gott, ist mir das entgangen?
Das ist ja ein Ding. Stimmt, weil die sagen, die silberne Hand wurde bei Mr. Charles geklaut. Und der Typ sagt, das ist ja ein Ding. finde ich witzig, weil ich habe das Hörspiel ja schon gehört, ja, und man weiß ja, dass ein gewisser Herr für den Einbruch verantwortlich ist. Das
Lustige ist wirklich, ja? dass wenn man schon eine gewisse Vorkenntnis hat, einige Gags dann doch noch genau. hervorkommen, die ja. sonst total untergehen eigentlich.
Ja? Wir können ja jetzt spoilern. Mr. White
hat wirklich
geklaut worden. Hat die Silbern und der sagt, das ist ja ein Ding.
Ist nicht wahr.
Er sagt gleich noch sowas Witziges.
Okay.
Ja? Jetzt fragt er, ob die Polizei eine Spur hätte. Und hier ist auch, das ist nochmal, Mr. Rando ist Nina Pleschiwar zurückgekehrt. Das erzählt er Peter und Bob. Bob fragt jetzt, was sei denn nun das Geheimnis hinter den beiden Heiligtümern? Und dann weicht er weit aus und sagt, ah, das ist gefährliches Wissen. Ich glaube, das darf ich euch nicht sagen. Jetzt fleht Bob ihn an, da er vermutet, dass Justus dem Geheimnis auf die Spur gekommen ist und dass die Diener der Gerechtigkeit hinter Justus her seien. Dann zeigen sie weit die Gebetskette. Jetzt werdet ihr mich wieder hassen. Mir ist da nämlich ein Fehler im Sound aufgefallen.
Aha, jetzt bin ich gespannt. Aber warum sollte ich dich da hassen?
Weil, als Bob die Gebetskette bei Mr. Dwiggins findet, dann wird doch gesagt, das ist so eine Kette mit Holzperlen. Mhm. Und man hört wirklich vom Sound her, dass das, wenn das aufhebt, klingt so nach Holzperlen.
Mhm.
Wenn er jetzt die Gebetskette weit zeigt, hört man Metallklimpern.
Okay, das ist mir nicht aufgefallen, aber sehr, sehr aufmerksam. Siehste, Benjamin, das war der Skandal. Jetzt ist ja Thomas zuvor gekommen.
Das ist nicht mein Skandal, wirklich. Ihr werdet, muss RTL anschreiben und alles. Das okay. ist ein richtig hohes Ding. Ja.
Und dieser Anhänger, der an der Gebetskette hängt, zeigt den Gott der Gerechtigkeit. White untersucht diesen Anhänger. Und dann sagt er, das wäre der, oh Gott, eine Dharmikwa-Abbildung.
Ich muss sagen, ich finde es richtig gut und krass, dass du gemerkt hast, dass es ein anderer Sound war von der Kette.
Das
ist der Thomas, den ich mag. Der kam leider heute nur einmal vor. Aber
ist jetzt auch schon wieder gegangen.
Ja, kommt wahrscheinlich heute nicht mehr wieder, aber deswegen möchte ich dich einmal loben. Das ist wirklich respektvoll zu behandeln, was du da gemacht hast. Das
Blöde ist, der Thomas ist ja wieder weg. Ja. Jetzt lobst du eigentlich wieder den Falschen.
Stimmt. Es geht in falsche Ohren gerade.
Ja, genau.
Weit ist dieser Dharmikwa-Abbildung schon einmal begegnet. Und zwar in der Quecksilbermine in Dalton. Ja? Und Peter platzt damit heraus. Hä? Peter platzt damit heraus. White hakt sofort nach.
Nein,
warum?
Sie erzählen, warum Justus da war. Und deswegen hakt er.
Genau, sie erzählen jetzt von ihrem Besuch in der Quecksilbermine. Peter befürchtet jetzt auch, dass Justus gelogen hat.
Genau, jetzt kommt von Peter der Verdacht irgendwie, aber dann hat Justus uns ja belogen und dann sagt Bob auch gleich, nein, das würde er doch niemals tun, Peter.
Aber was hatte Mr. White in der Mine zu suchen?
Genau, der White will ja auch wissen, was habt ihr denn da gemacht in der Quecksilbermine? Und dann sagen die Jungs, ja, er wollte da irgendeiner alten Geschichte nachgehen, aber sie gehen gar nicht ins Detail. Sie sagen nur, ja, irgendwas wollte der da finden.
Jetzt finde ich es frech, weil was Mr. White in der Mine wollte erstmal nicht antworten.
Ja, dazu kommen wir gleich.
Mhm. Mr. White sagt dann auch, er muss jetzt erstmal etwas überprüfen.
Wo war denn die Stelle? Habe ich mir das gar nicht aufgeschrieben. Die reden doch auch über Guss, oder?
Das ist doch schon lange vorbei.
Weil, da ist es auch, sie sagen ihm, ja, wir glauben, dass auch... Genau, er erzählt doch, der junge Guss war bei mir, der hat einen Geschäftstermin, ne? Und dann sagen sie doch, ja, wir glauben, der ist auch verschwunden. Und dann, genauso wie, das ist ja ein Ding, sagt er dann, der Junge auch?
Das ist ja wirklich witzig.
Ja, genauso. Ja.
Also White sagt jetzt, er muss es erstmal überprüfen.
Ja, er will es noch nicht verraten.
Genau, und bevor er es den Detektiven sagen kann.
Aber wir können uns ja morgen um 10 Uhr vor der Mine in Dalton treffen. Was haltet ihr davon? Ja, aber die Mine hat zu. Das ist für mich kein Problem. Es hat seine Vorteile, der Vorsitzende des Instituts
zu sein. So ein scheiß Angeber.
Und dann kommt chinesische Klimpermusik.
Genau. So, und jetzt kommt was, was bestimmt Benjamin ganz toll fand. Denn im Auto tauschen sich Peter und Bob über weit aus. Und dann beschwert sich auch Peter, Mann, ist das ein Geheimniskrämer, der kann ja mit Justus konkurrieren. Ja. Und dann sagt er auch, aber ich sage dir, wenn er morgen nicht mit der Sprache ausrückt, dann sperre ich den in der Mine ein. Und Bob sagt, oh, da helfe ich dir sogar.
Na, ich finde generell gut, dass die im Auto diskutieren, ob Justus lügt oder nicht. Weil das geht ein bisschen länger. Ich habe jetzt auch nicht jeden Satz hier aufgeschrieben. Aber da merkt man doch, dass Peter wirklich denkt, dass er lügt.
Genau, weil Peter ist eigentlich so... Können wir eigentlich das Verhältnis zwischen uns beiden vergleichen?
Na, nicht ganz. Immer so ich sage, Olli ist nicht so toll, du sagst, Olli ist nicht so toll. Okay. Kann man nicht vergleichen.
Da sind wir uns ja immer einig.
Ja, deswegen.
Entschuldige bitte.
Nee, ich wollte nur sagen, jetzt meldet sich auf einmal der Peilsender.
Das ist aber auch gut gemacht.
Ja.
Also, ich wollte es noch zu Ende bringen.
Nee, wirklich, der Witz war richtig gut. Wir sagen, wie schlecht Olli ist und er macht mit dem Peilsender weiter. Ja, hast du recht.
Aber
war richtig gut gemacht.
Eigentlich finde ich dieses Gespräch auch wirklich gut, dass Peter Zweifel hat und Bob sagt, nee, also, ja, er rückt nicht gerne immer mit der Sprache raus.
Aber mein Psychologe sagt, ich soll auf sowas nicht mehr hören.
Ja, angelogen hat er uns noch nie. Das finde ich gut. Dass Bob sagt, denk doch mal nach, das ist ein Freund.
Ne? Ja, siehst du, das ist Bob Benjamin.
Ja. Ich finde jetzt übrigens die Szene mit dem Peilsender ganz schlecht.
Oh, wisst ihr, was so schön ist? Wir sind gleich am Ende vom ersten Drittel.
Oh Gott.
Ich möchte sagen, dass der Peilempfänger sich meldet. Und genau wo der sich meldet, ist im Hintergrund eine unheimliche Musik. Eine bekannte unheimliche Musik, die kam jetzt nämlich schon öfter vor. Und diese bekannte unheimliche Musik gehört zum Skandal. Und da habe ich aber den Skandal noch nicht entdeckt.
Und ich muss pullern.
So, da ist im Hintergrund eine Musik, die zum Skandal gehört.
Das ja, heißt, die Musik kommt öfter vor. Ich glaube, das war sie, weil ich habe hier geschrieben, bekannte unheimliche Musik. Und das Skandal-Ding
Wir reden aber nicht von dem Signal des Peilsenders, dass du das als Musik interpretiert hast.
Und weil du schon mal ein Signal gehört hast, dachtest du...
Der kam nämlich schon mal vor.
Thomas muss mal auf Toilette.
jedenfalls, was auch witzig ist, dass, ich glaube, Peter sagt, Bob, dein Handy. Ach nee, ist der Peilsender.
Wie fandet ihr überhaupt diese Szene jetzt im Auto, wie sie den Peilsender jagen? Irgendwie hat mir das alles nicht gefallen.
Einerseits albern, andererseits fand ich das dann doch wieder gut, weil es genau wieder zum Parkplatz führt.
Das musst doch eigentlich du geliebt haben, die Szene, weil die sich da so kabbeln wieder. Weil Peter dann irgendwann mal sagt, Bob wieder so, Mann, dreh doch um, der ist hinter uns. Ah, jetzt haben wir ihn verloren. Nee, da ist er wieder. Fahr geradeaus. Na, hör mal auf, mich zu stressen. Ja,
genau, das ist doch, was du liebst.
Eigentlich.
Nee, die haben dabei nicht gegessen.
Das wäre witzig. Doch, es war gut. Es ist nur, was ein bisschen nervt.
Warte mal. Wie er so, stell dir vor, Peter mit so einer Chipstüte, wie er mit den Knien lenkt.
Nein, das war alles gut. Was mich nur ein bisschen, was ich albern fand, Peilsender ist da, dann ist er wieder aus. Also so dieses, kann er nicht einfach nur...
Okay, vielleicht nur als Hintergrund.
Ja.
Der Peilsender ist ja wirklich aus den allerersten Folgen und ist eine Erfindung von Justus, die er aus Schrott auf dem Schrottplatz zusammengebastelt hat.
Er hat es gebaut
mit eigenen Mitteln. Der Peilsender hat aber maximal eine Reichweite von 1 Kilometer, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Das ist auch schon viel, finde ich,
und
eigentlich.
Und deswegen ist es wichtig, dass die dann immer in Bewegung bleiben, weil man das relativ schnell verlieren kann, das Signal.
Ja.
Hätten sich ja mittlerweile auch mal langsam einen kaufen können, anstatt dieses billige Ding immer noch zu benutzen.
Wir haben gerade
wir haben aber schon mal festgestellt, dass das schlechte Geschäftsmänner sind.
Oh, das stimmt.
Wir nehmen kein Geld.
In dem jeden Fall hat aber kein Geld.
Ja?
Wir haben gerade einen Kommentar bekommen.
Oh, der schießt mal aus.
Mega fett, haltet durch. Das wird legendär.
Von wem?
Und unter was?
Piper for Manns Fotografie. Wahrscheinlich Piper.
Nee, Peter.
Da ist der Peper.
Peper vor Manns Fotografie. Mega fett, haltet durch, das wird legendär.
Wo ist denn das kommentiert?
Also schade, ist kein Facebook, sonst würde ich einen Daumen nach unten geben.
Check mal.
Ja.
Man kann übrigens auch keine Daumen nach unten geben.
Ich wollte gerade überlegen, ob ich diesen schlechten Witz mache und dann kommt wieder, Mann, Thomas, bist du dämlich? Und dann machst du ihn.
Das ist doch kein Witz gewesen, war eine Tatsache, dass es keinen Daumen nach unten
gibt. Ja, aber jeder im Raum weiß ja, dass man das Facebook mit Absicht nie den Daumen nach unten eingeführt hat.
Okay.
Oder, Baby?
Gut.
Sie fahren zu dem Punkt, kabbeln sich dabei und landen wieder von dem Institut und steigen dann aus und begeben sich auf den Parkplatz.
So, und da entdecken sie den weißen Kastenwagen.
Mhm.
Und jetzt, die Soundkulisse in dem ganzen Hörspiel ist sehr hochwertig und gut. Aber dieser billige Hilfeschrei.
Ja, gut, der war aber,
ich auch scheiße.
Den hört man ja nochmal, und da ist er aber genauso billig. Ich glaube, man durfte einfach
Justus
noch
zweimal.
Ja, du hörst ihn ja am Ende nochmal.
Wer ist denn derjenige, der da um Hilfe schreit? Hm. Wer könnte das denn sein, Sherlock?
Bonnie.
Genau.
Wir sollten.
Oh, die lacht da drüber.
Ich glaube, er ist einfach nur fassungslos gerade. Also. Aber sie, weil sie Mr. White erkennen, den gehen sie jetzt davon aus, der wird entführt. Um dieser Hilfeschrei, den deuten sie, dass den White ruft und dann fahren sie, also ich glaube, der Transporter kommt auf sie zugefahren, dann weichen sie aus, dann rennen sie zum Auto und fahren hinterher.
Genau, und jetzt habe ich aufgeschrieben, die unheimliche Musik wird wieder eingesetzt. 2 Töne. Mhm. Merkt euch diese zwei Töne. Okay. Das ist ja, okay. Der Skandal.
Mann, du baust das ich ja aber auf. Ja?
Ich muss das irgendwie, was kann ich machen?
Wenn das einspielt, sind wir ja der Copyright-Skandal.
Ich muss das nachher einspielen. Wenn nicht, müssen wir das nur auf Spotify machen. Mhm. Dieser Skandal ist...
Sie tauschen sich noch kurz aus, dass der Fahrer schwarze Haare hat, eine dunkle Haut und dass die Frau mit dem Kellogg's Frosty Space Cap auch da drin sitzt. Eventuell gehören sie zum Tempel der Gerechtigkeit, vermuten sie. Mhm. Es stellt sich heraus, dass sie in Richtung Daltonmine den Wagen verfolgen. Und dann, also spätestens da, wo die Abzweigung ist, Daltonmine, wissen sie, die fahren zur Daltonmine. So. Peter ist aber schlau und er sagt, es wäre dumm, wenn wir den jetzt genau hinterherfahren. Wir nehmen die zweite Zufahrt.
Das ist sehr gut gedacht, weil das Blöde ist immer, was macht man, wenn wir ankommen? Und auch da hinten der Hinscheid sagen, Mensch, hallo.
Alter, wir sind jetzt wirklich am Ende vom ersten Drittel, das ist geil. Ja. Sie halten,
mach mal langsamer.
Sie halten einen sicheren Abstand vor der Mine, dann steigen sie aus, sehen sich um und plötzlich kommt der weiße Van auf sie zugefahren. Sie wollen sich trennen, weil sie meinen, uns beide können sie nicht verfolgen. Der Wagen hält an. Und wer steigt aus?
Justus Jonas.
Und was sagt er?
Hey, ich habe schon lange gesucht.
Und was sagen Peter und Bob im Chor?
Frosty ist weg, nimm Tiger in dir.
So.
Ich finde allerdings, so, also entweder ist es gerade sehr schnell gelesen, weil wenn man das Hörspiel ja schon komplett kennt, vergeht eigentlich zwischen der Ankunft des Kastenwagens und dem, wenn Justus wieder wegfährt, eigentlich eine ganze Menge Zeit. Was haben denn Peter und Bob in der ganzen Zeit gemacht?
Moment, nicht so lange. Da ist der Skandal. Tut mir leid.
Darf Thomas erstmal auf meine Frage antworten? Ja. Danke.
Ich weiß, was du meinst, weil hier kommt es so vor. Dieser weiße Kastenwagen biegt ab.
Genau, dass sie eigentlich Peter gar nicht anhalten.
20 Meter weiter nimmt den nächsten Weg und dann halten sie an und dann kommt schon der Van. In diesem zweiten Segment, was jetzt kommt, vergeht viel mehr Zeit dazwischen.
Genau, ne? Und das passt, also jetzt, wo ich es gerade gehört habe, wie du es gerade aufgesagt hast, passt es zeitlich für mich nicht.
Eigentlich nicht, aber es ist für Kinder.
Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was Benjamin jetzt
sagt. Ja, ich bin wirklich... Jetzt werdet ihr... Ich habe ja von der Horrormusik erzählt, die hier vorkommt, diese zwei Töne. Und ich guck so auf mein Handy und dann wird auf einmal ein Titel eines Liedes angezeigt. Mhm. Und zwar von...
Ja, hast du Shazam gedrückt oder was?
Nee, das ist beim Google-Handy hier automatisch. Ich hab
irgendein Lied genommen.
Und zwar von Martin Berger, Merkin Berger Damm. Das Lied Beware. So. Und ich werde ihn jetzt
anschreiben. Warum glaube ich nicht, dass das Lied wirklich so heißt?
Weil das heißt so. Und eventuell muss es Thomas, oder ihr sagt mir das gleich, wie das heißt bei welcher Track das ungefähr ist. Hier, dieses Geräusch.
Bester Kommentar.
So, ohne die Gitarre. Dieser Anfang.
Weine nicht.
Nein, dieser Anfang. Regen. Dieser Anfang, das kommt in dem Hörspiel 50 Mal vor.
Mit dem schon dünn?
Nein, nur dieses... Das ist bei der Verfolgung, Kastenwagen und so. Dann denke ich so, hä?
Es gibt ja auch so ganz viele Lieder, die, kennst du das, dieses Vinylgekratze? Mhm. Wenn ein Lied anfängt mit Vinylgekratze und dann kommt erst der Song.
Ja.
Ich glaube, das ist auch ein Skandal, weil ich kenne bestimmt 30.000 Lieder,
wo das mit so drin vorkommt. Ja, genau.
Weißt du? Und so ein Ton wie das gerade.
Vor allem, ich kenne mindestens zwei Lieder, die mit Gitarre anfangen.
Ja, so mit so einem langen Feedback-Ton. Mit so, ne?
Genau.
Ja.
Eigentlich also, ist es ja eine ganze
Kette. Ich bin stolz auf dich.
Von Skandalen.
Also ich bin jetzt wirklich ein bisschen entsetzt, dass die von einer RTL-Serie den Anfang klauen und ihr findet das nicht schlimm.
Und auf diesen Skandal haben unsere Hörer jetzt 6 Stunden gewartet.
Jetzt. Das findet ihr nicht schlimm, dass die von Martin Berger Damm aus der Serie Der Lehrer Volumen 2 Musik klauen?
Wo ist denn der Martin Berger Damm? Ich kenne nur den Hindenburgdamm.
Oh, wir versuchen jetzt durch Witze ein bisschen, weil die Hörer, also wir sind jetzt alle, glaube ich, zutiefst enttäuscht, dass dieser Skandal ist.
Du bist auch enttäuscht.
Machst du bitte sofort, jemand holt sein Handy
gar
raus.
Gar nichts.
Wie, du machst nichts.
Weil ich möchte gerne nicht wirklich 17 Stunden hier sitzen.
So, jetzt bin ich enttäuscht. Ich hoffe, das hören die Hörer. So.
Dann dürfen Sie gerne in die Kommentare schreiben, dass Olli und ich Banausen sind und darauf nicht eingegangen sind.
Ist das ekelhaft, wirklich. Nicht einmal
Szene 15, zwei Tage zuvor.
Ich habe hier einen absoluten Skandal.
Wir kehren wieder zu Beginn des Hörspiels zurück, allerdings aus Justus' Sicht, denn der kommt nämlich gerade nach Hause, nach diesem furchtbaren Erlebnis in der Dalton-Mine. Ja, der ist erschöpft. Auf der Rückfahrt haben Peter und er kein Wort miteinander gewechselt. Dann gab es furchtbar Ärger mit Timothy. Und ich glaube, er ist eigentlich am meisten enttäuscht von sich selber, weil er sich ja lächerlich gemacht hat. Weil er gesagt hat, Jungs, das Riesending hier, ich habe einen Skandal, hört euch dieses Lied an. Ah nee, war nicht. So. Und er freut sich auf die Käsesoße von Tante Mathilda. Mhm.
Mhm. Sowas musste ja wieder reinkommen.
Und hier zum Beispiel, hier ist jetzt mal ein Beispiel, dass ich, was zum Thema Strecken angeht, jetzt kommt ein Streitgespräch mit Mathilda, was ich überhaupt nicht wortwörtlich aufgeschrieben habe. Ich finde, es reicht zu sagen, er hat jetzt einen Disput mit Tante Mathilda, weil Timothy natürlich auch sie angerufen hat und sie furchtbar enttäuscht und genervt von ihm ist und ihm eine Standpauke hält.
Genau, weil wir wissen ja es ja eigentlich schon. Mhm. Obwohl, zweimal es zu erzählen wäre vielleicht blöd, weil sie erzählen es ja am Anfang schon, beziehungsweise erzählt es Tante Mathilda am Anfang. Und jetzt dachten sie, na gut, jetzt müssen wir diesen Disput auch mal
Sie lässt ihn ja Support.
Danke, danke.
Sie lässt ihn ja auch gar nicht zu Wort kommen und da versucht sie auch noch Titus zu überzeugen, er soll auch mal was sagen. Der sagt auch nur, deine Tante hat recht. Sei ein bisschen vorsichtiger. Ja. Keine Ahnung. Und Justus ist dann so sauer, dass er sagt, schön, wenn meine Meinung oder meine Anwesenheit hier nicht erwünscht ist, dann kann ich ja auch gehen. Und er lässt Mathilda fassungslos zurück. So, war das schön zusammengefasst?
Sehr schön, wirklich. Hast du gut gemacht. Genau. War jetzt auch mal ein bisschen kompakt.
Er verlässt die Küche, er verlässt das Jonasche Wohnhaus. Betritt das Gelände vom Schrottplatz. Draußen ist es schon dunkel und er begibt sich zur Zentrale.
Du hast gerade zwei Seiten von mir weggerotzt. Sehr gut, Thomas. Während du hier liest, kann ich hier blättern und wir nähern uns. Nee, tun wir nicht.
Und dann hört
er... Ich muss sonst bremsen.
Er hört... Nee, Bammy.
Also, was seid ihr denn für Leute? Nee, also, die rufen, die reden hier alle von, ja, haltet durch, ihr seid Legenden und ihr wollt abbrechen.
Nein, 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 wir dachten, du machst jetzt hier mit deinem Scheiß weiter, aber wenn hier Leute Leute uns anschreiben, dann hol raus das Handy, lies uns vor, was es da Neues gibt.
Moralsupport.
Ja.
Denn ihr werdet ja die 17 Stunden durchhalten.
Nein, weiter.
Das ist so ekelhaft. Dann hat die Frau der ersten Stunde geschrieben. Sie hat geschrieben.
Ich würde mir jetzt sogar wünschen, dass du morgen arbeiten musst, weil
dann müssen wir jetzt Schluss machen. Nee, ihr müsstet ja weitermachen.
Ja. Hallo, meine Hörerhelden. Na, seid ihr noch bei der Aufnahme und lebt ihr noch? Falls beides
bejaht, ja, nein.
Diskutiert doch mal die Sonderfolge vor dem Hintergrund der anderen Jubiläumsfolge. Zum Beispiel Feuermond. Wird Benjamin sie nicht kennen, aber wir schätzen ja all die Gedanken, die während des Gesprächs entstehen. Freue mich auf euch und sende Grüße, die Frau der ersten Stunde.
Dazu möchte ich sagen, wir haben ja schon über die Jubiläumsfolgen generell am Anfang des Podcasts gesprochen, dass es da mehrere gibt.
Na, sag ich das.
da ist sie.
Justus hört leise Stimmen.
Justus freut sich schon auf sein Abendessen. Oh, du bist ja wirklich
Jetzt bist du auf einmal wieder bei der Käsesoße.
Nein, nein, ich muss hier, die Seite muss ich auch noch wegblättern. Dann dieser Junge, dann da, er bekommt eine ordentliche Standpauke.
Okay, ich übernehme, du kannst dann weiter suchen. Jedenfalls diese leisen Stimmen. Man hört, dass die sich über das Detektivbüro unterhalten und es scheinbar suchen. Man hört halt so eine Stimme irgendwie, ja, wo ist denn jetzt diese Zentrale?
Ich mich ja vernimmt ein Flüstern auf
Genau, und dann hört man eine Stimme, die einem Fan wahrscheinlich sehr bekannt vorkommt, die dann sagt, ja, ich weiß doch auch nicht, früher stand das Ding hier. Und dann kommt Justus um die Ecke, überrascht die beiden und sagt, na, kann man helfen? Hm. Aber dann ist Justus der Überraschte, weil er erkennt in der einen Person Gus wieder.
Und Justus freut sich sogar richtig.
Der freut sich richtig und Gus über eigentlich fast gar nicht.
Kann man aber dann im Nachhinein... Kann man
später verstehen, wobei auf Gus möchte ich gerne noch ein bisschen näher eingehen später. Und Justus sagt auch so, du bist hier, oh, ist ja toll, warum hast du denn nicht angerufen? Überraschung. Ja, und er stellt, also Gus, Vikram, die zweite Person vor, als Freund. Justus klärt dann Gus auf, dass die Zentrale immer noch an ihrem alten Platz steht, allerdings ist sie heute anders versteckt. Okay, dann würde ich gern dort trotzdem das jetzt aufgreifen mit der Folge Feuermond, die ja hier unsere Frau der ersten Stunde erwähnt hat. In der Folge Feuermond wird das einzige Mal im Laufe der Serie die Zentrale benutzt als Wohnwagen. Und zwar bauen die wieder verkehrstüchtig auf, Und
oh Gott, ich wollte gerade fragen, nach ja? Zentrale ist ein Wohnwagen. Jetzt habe ich gerade an Sakawa gedacht.
Lass uns nicht wieder von vorne anfangen. Hat doch alles keinen Sinn.
Also pass auf, da gibt es diese drei Jungen in Kalifornien. Und die nennen sich die drei Fragezeichen. Und die lernen einen berühmten Regisseur namens Alfred Hitchcock vor.
Ja, weil das einen so groß vorkommt, wenn die davon reden.
Ne, die ist eigentlich gar nicht so groß. Ich glaube, es ist so ein normaler Campinganhänger, 10 Meter lang. Und in der Folge Feuermond machen sie die halt wieder verkehrstüchtig, wegen irgendwelchen Ermittlungen. Ich weiß gar nicht mehr, warum sie das machen. Und die wird dann von dem Rolls-Royce auch gezogen. Was auch total witzig
ist. Oh, das sieht bestimmt lustig aus. Der goldene Rolls-Royce, dieser rotzige Campinganhänger dahinter.
Und später wird dann die Zentrale wieder an ihren alten Platz hingestellt bei Feuermond. Und sie wollen aber dann auch wieder, dass Besucher und Eindringlinge die nicht erkennen. Und dann lassen sie wieder einen riesigen Haufen Schrott auf die Zentrale fallen, damit die versteckt ist.
Genau, da haben wir irgendwie nur einen ganz bestimmten Zugang, wo, und ich glaube, die mussten einen neuen legen, weil Justus wieder zugenommen hat und durch diesen alten Zugang wahrscheinlich nicht mehr durchgepasst hat.
Na, weil sie ja in Feuermond die Zentrale wieder fahrtauglich machen. Die haben ja auch diesen Geheimgang, der unter der Zentrale langführt, ne? Den mussten sie dann natürlich auch abbauen und unten wieder den Fußboden zumachen und so weiter und so fort.
Aber den Geheimgang gibt's da immer noch, oder?
Es gibt andere neue Geheimeingänge.
Ach so.
Ja. Näheres dazu in der Folge Feuermond, die wir dann morgen besprechen.
Auf jeden Fall. Dann sind wir morgen hier um 9.
Ja. Geht ja nicht, da ist ja die Aufnahme erst
vorbei. Nee, ihr macht ja morgen Bergmonster.
Ich verstehe aber immer noch nicht, dass Justus wirklich so dick ist. Also ist er wirklich so richtig fett?
Er wird teilweise von Buch zu Buch so beschrieben.
Also weil manchmal denke ich so, der muss ja, der kann sich kaum bewegen, dann ist er manchmal wieder richtig sportlich. So.
Habe ich aber auch nie, also ganz ehrlich, schon als Kind, die, anhand der Stimme von Oliver Rohrbeck, ich habe den nie als fett gesehen.
Ich auch nicht, überhaupt
oder?
Nicht.
Also du auch nicht?
Voll, überhaupt nicht. Ich es weiß ich nicht, wann ich die überhaupt das erste Mal davon erfahren habe. Ich glaube sogar in den alten Folgen als Kind ist mir das nie irgendwie
bewusst geworden. Bei deinem Hörverhalten würde ich sagen 1992.
Weil wenn sowas...
Da hab ich erst angefangen.
Wenn sowas immer kommt, denke ich immer so... was ist das? Also...
Möchtest du das jetzt eigentlich wirklich wissen, was ist wieder Zeitschinden?
Das ist eine Falle.
Also ihr mit eurer Zeitschinden, ich weiß ja nicht, dass ihr hier so Druck macht, dass das vorbei sein muss. Aber gut.
Nee, ich baue gerade ein bisschen
körperlich. Können die Hörer gerne hören, dass ich hier gerne...
Und wir haben nicht mal die Hälfte.
Ja. Justus überrascht die beiden. Ach, habe ich schon erzählt. Erklärt ihn auf in der Zentrale und dann führt er sie in die Zentrale hinein. Er bietet ihnen was zu trinken an. Gus möchte Cola, Wigram nichts.
Genau, deswegen nachher auch nur zwei Gläser.
Richtig. Einmal das Versiffte von Justus.
Ja.
Ne? Auf die Frage, was denn die beiden nach Kalifornien führt, überlässt Gus Wigram das Wort oder den Vortritt. Und Wigram erzählt, dass er auf der Suche nach seinem Vater sei und dabei Gus kennengelernt hätte und durch ihn über die drei Fragezeichen erfahren hat. Der Vater von Wigram ist Mr. Randur. Da ist Justus natürlich überrascht. Was? Drei Punkt ist dein Vater? Ja. Und dann sagt Wigram, ja, und ihr Jungs seid die Letzten, die ihn gesehen haben.
Genau, weil Randu ist nämlich seit dem Fall Fluch des Rubins verschwunden.
Seit vier Jahren.
Seit 40 Jahren, genau. jetzt fängt er an zu suchen, das ist auch gut.
Na, er kehrt auch nie nach Plashibar zurück.
Jetzt habe ich ihn jetzt erstmal geschrieben, jetzt haben wir nämlich auch eine Zeitangabe. Er hat nämlich vor 4 Jahren Indien verlassen, kam aber nie zurück.
Genau, ich habe auch richtig 4 aufgeschrieben. Wahrscheinlich wurde es da wirklich das erste Mal gesagt. Er kam nie zurück. Wigram ist deswegen zu den Detektiven gegangen, weil Randur da als letztes war. Aber Justus sagt, er kann da leider auch nicht helfen, weil sie haben von ihm nichts mehr gehört. Und dann fällt ihn aber ein, er war ja in diesem Hotel und sucht denn in den Akten.
Und das ist eigentlich ganz cool, weil sich jetzt ganz viele Sachen für den Hörer von alleine beantworten. Weil jetzt klärt sich auf, warum hat Justus in dem Browserverlauf als letztes das Seven Pines Hotel rausgesucht.
Genau.
Warum liegen die Aktenordner auf dem Boden? Warum fehlt die Visitenkarte von Mr. Randur? Ja, ist eigentlich nichts Aufregendes, aber es ist schön, wie sich das so schlüssig erklärt.
Ja und nein, weil da sind wir wieder am Anfang, als ich gesagt habe, warum steht da nicht mal was im Browserverlauf, was nicht mit dem Fall zu tun hat?
Na gut, das hat aber jetzt nichts mit der Auflösung zu tun, was Thomas beschrieben hat.
Na doch, weil da steht ja, dass er gesucht hat nach dem Hotel und so.
Ja.
Es ist alles genau das, was Justus nun gemacht hat. Nichts extra, alles genau das.
Na, Thomas sagt ja bloß, dass sich jetzt für den Hörer einiges aufklärt.
Na, ja, ich weiß.
Du machst jetzt aber wieder, warum wird nicht erwähnt, dass er auf Pornhub war? Warum wird nicht erwähnt, dass er mal nach einem schönen Teddybär für seine Tante Mathilda sucht? Tante Mathilda!
Nein, weil du ja gerade gesagt hast, es ist gut, dass das alles jetzt so ineinander greift. Und ich finde das ein bisschen schade, dass wirklich alles ineinander greift. Ich hätte es gerne gefunden, wenn eben nicht alles ineinander greift.
Sehe ich anders, aber
machen wir mal wieder eine Telefonkonferenz.
Ich sag mal so, wenn Olli auf meiner Seite heute ist, finde ich das immer gut.
Okay.
Ja, Justus gibt ihm auch die Visitenkarte von Mr. Randur, die er jetzt aus der Akte
reißt, entfernt.
Vielleicht ist es euch aufgefallen, während Justus Vikram sagt, er könnte ihm nicht helfen, hört man schon das Gekratze des Stifts im Hintergrund.
Oh, das ist mir nicht aufgefallen, weil, gut, das kannst du jetzt natürlich alles auch wieder sagen, weil du die Folge schon kanntest, fällt einem sowas vielleicht eher auf. Wenn man nicht weiß, was er, ach so, doch, ich bin ja dumm. Ich weiß ja, dass da ein Dienstblock lag und eingeritzt war. Na gut, ja, mal anders gesagt, wenn man die Folge aufmerksam gehört hat, dann kann man mit diesem Geräusch natürlich was anfangen.
Sehr schön, die Wahrheit tut gut, ne?
Ja, die Wahrheit tut gut. Verdammt.
Aber jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Ich nehme jetzt was vorweg. Der Guss hat ja Schiss vor dem Vikram. Hm. Ja?
Ja.
Und was ist unauffälliger? Mit einem Kugelschreiber da zu sitzen und heimlich mit Kugelschreiber was zu schreiben? Oder mit dem Kugelschreiber, wo die Mine drin ist, das reinzuritzen.
Ja, das Blöde ist aber, wenn er schreibt, dann steht das auf dem Block. Und dann hat dieser Vikram, oder wie der heißt?
Vikram
hat dann die Möglichkeit, das dann halt zu sehen. Wenn es eingeritzt ist, kann der Block da liegen bleiben und er sieht es nicht.
Okay, du hast ja gerade gesagt, es ist dir nicht aufgefallen. Aber jetzt nehme ich mal Bamins Rolle ein. Ich fand dieses Gekratze so laut. Und man kann davon ausgehen...
Du kannst das ruhig mit deinen Worten.
Instrumentalisieren nicht für deine Zwecke.
Nein. Ich will einfach nur deine Sprechweise nachahmen.
Ja.
Weißt du? Okay. Ich fand diesen Soundeffekt von dem Kratzen so laut und ich gehe davon aus, dass Vikram immer mit einem Auge auf Guss schielt. Weißt du?
Ja.
Dass er nicht merkt, dass er da was reinkratzt.
Okay, aber schreiben hätte er auch gemerkt.
Nein, ich gebe Thomas in dem Punkt, also einerseits für das Hörspiel ist es klar, ist es gemacht worden, weil Vikram darauf gucken würde und das sofort sehen.
Genau, wenn er was schreibt.
Mit gleichzeitig finde ich es aber auch albern, mit einem
Kugelschreiber
Hilfe reinzukratzen.
Wäre so witzig, wenn das Blockblatt dabei abgerissen wäre. Dann gucken ihn alle an.
Ich hätte ja auch mit der Cola das
Genau, denn wenn man darüber bügelt, dann wird es ja nicht mal. Und wenn Justus nächstes Mal seinen Block bügelt, dann hätte er da das Hilfe gelesen.
Richtig.
Also ich sag mal so, die Idee, das nicht mit einem Kugelschreiber zu schreiben, finde ich schon sinnvoll.
Mhm.
Diese Lösung finde ich aber doof.
Optimal finde ich
es erstmal mit der hätte was anderes sein müssen.
Ja, im Buch funktioniert es auch wieder besser, weil ich glaube, da wird auch beschrieben, dass Vikram eigentlich die ganze Zeit mit Justus im Gespräch ist. Und da wird auch beschrieben, Guss spielt eigentlich nur die ganze Zeit mit dem Kugelschreiber rum. Hier im Hörspiel habe ich das Gefühl, dass Vikram eigentlich die ganze Zeit so dasteht und komplett den Raum einzieht.
Interessanter fände ich, was aber auch immer sehr schwierig ist, da fragt mich das bitte nicht nach einem Beispiel, wenn sich zum Beispiel Guss in irgendeiner Form auffällig verhalten hätte, was nur Justus verstehen würde, dass irgendwas nicht stimmt.
Mhm.
Irgendwas gesagt, wo Justus mal denkt, warum sagt er das? Das ist ja komisch.
Aber
sowas finde ich immer relativ genial, ist aber auch schwierig.
Ich kann sagen, sie haben sich ja 4 Jahre nicht gesehen.
Ja, das stimmt auch wieder.
Und sie hatten eigentlich auch nur einmal richtig miteinander
zu tun. Also sie haben keine wirklichen Insider, da hast du recht.
Und wir lernen ja auch später, dass Guss eigentlich so einen Schiss hat, weil er Angst um seinen Papa hat. Dass er vielleicht wirklich nicht traut, Justus irgendwie ein Signal zu geben.
Und wir haben ja gelernt, dass Justus immer dicker wird. Vielleicht ist er so ein Jabber.
Eigentlich ist er ja schon in die Zentrale schon verwachsen.
Und dass Guss eigentlich extreme Angst hat und froh ist, dass Vikram dabei ist.
Genau, das war eigentlich für Vikram das Hilfe.
Und deswegen hat Vikram nicht auch gesagt, wir gehen jetzt ganz schnell.
Er hat für Vikram das Hilfe reingekratzt.
Damit wir endlich gehen.
Weil Justus ist ja auch so aufdringlich, so du bleib doch noch in die Idee.
Er will uns nicht gehen lassen.
Na gut.
Irgendjemand erkundigt sich jetzt nach der silbernen Hand. Justus, weil Vikram das in seiner Erzählung erwähnt hat.
Mhm.
Ja? Vikram, du hast von dieser silbernen Hand erzählt. Aber auch Vikram weicht an dieser Stelle aus. Und dann fragt er so Justus so, das ist alles, was du mit meinem Vater weißt.
Das fand ich auch so, okay, können wir dann, ist das denn alles jetzt? Denn,
ja, sind wir hier fertig?
Ja, ich habe geschrieben, er wird recht wortkarg. Was, nicht wichtig? Weißt du noch, achso, weißt du noch was über meinen Vater? Das habe ich auch aufgeschrieben. Ja, mach du mal weiter.
Na, Justus,
ja, Entschuldigung.
Oh, Entschuldigung. 37.
Was wolltest du sagen? Nicht noch zu der Szene?
Nee, dass Justus jetzt von Mr. Dwiggins erzählt.
Aber ja, genau, erzählt, würde ich auch sagen.
Na gut, dann da habe ich die Seite. Das habe ich jetzt auch. Das habe ich jetzt auch gefunden. Justus erzählt noch von Mr. Dwiggins, dem Anwalt vom Onkel vom Gus. Zu Justus Überraschung drängt Wickham jetzt auch schon zu gehen.
Aber er sagt noch, was ich sehr schön finde.
Ja.
Ja, Mr. Dwiggins ist nicht so ganz vertrauenswürdig.
Das ist genau. Jetzt kommt, haben wir nämlich wieder die Brücke zu dem Fall Fluch des Rubins, wo er die drei Fahrzeichen ein bisschen verarscht hat. Gus wirkt doch etwas eingeschüchtert tatsächlich. Man bekommt hier leichte Zweifel, dass die beiden wirklich befreundet sind.
Vielleicht als kleine Info von Benjamin. Ganz kurz,
irgendjemand wackelt immer
auf den Tisch. Ja, also ich probiere gar nicht, die Hände auf den Tisch zu haben. Ich habe die eigentlich am Körper. Vielleicht für dich nochmal als Information und für dich auch, weil du wirst es definitiv vergessen haben.
Ja, mit Sicherheit.
Ich bin immer noch bei meinem Skandal.
Ja. Du weißt doch, dass die drei Detektive diesen Rolls-Royce mit dem Chauffeur Morton jederzeit benutzen dürfen.
Ja.
Und Gus hat damals im feurigen Auge.
Doch, ich weiß.
Warum haben wir einen Wohnwagen als Symbol in unserem Podcast?
Nein, was ich jetzt aber nicht verstehe. Ich dachte jetzt, Morton ist mit den ersten, weiß ich nicht, 40 Folgen dabei und dann können sie ja selber fahren.
Die benutzen den auch ab und zu mal.
Den Morton oder den Wagen?
Den Morton.
Gut, verstehe ich.
Gus, der hat ja damals so viel Geld für den Verkauf des feurigen Auges von dem Mr. Rando bekommen, dass er dafür gesorgt hat, mit einer kleinen finanziellen oder großen finanziellen Lösung, dass die drei Detektive den Rolls-Royce, wann immer sie wollen, nutzen dürfen. Ja, darum sind die eigentlich auch noch im Kontakt. Ja, Justus will sie hinaus begleiten, Wickham lehnt aber ab.
Ja, warum wohl?
Ja, weil das Pizzamonster aus Spaceballs ist. Der Witz funktioniert immer, wirklich. So, und jetzt entdeckt Justus das eingeritzte Hilfe in den Notizbuch.
Das ist total traurig.
So. Und er reagiert natürlich sofort, weil ihm kommt die ganze Sache natürlich auch komisch vor. Er hetzt los. Er stopft unter anderem den Kugelschreiber, den Gus die ganze Zeit irgendwie benutzt hat, in seinen Rucksack.
Als er das Wort Hilfe auch liest, ist im Hintergrund wieder spannende Musik.
Natürlich.
Es wird immer in dieser Folge sehr gut eingesetzt, die Musik.
Da gebe ich dir auch recht. Und er stürmt auf die Straße, er hält Ausschau, dann geht er halt durch einen
verborgenen Seiteneingang des Schrottplatzes, den nur die Detektive kennen, und auf ihn kommt der weiße Kastenwagen zugefahren. Er hält den an, dann macht, wie heißt denn der Typ hier? Gus, das Fenster runter und dann sagt Justus, hier, dein Kugelschreiber, den hast du vergessen.
Und ich glaube, im Buch formt da auch mit Lippen irgendwie so nach dem Motto, ich weiß Bescheid oder
das
so.
Das finde ich wieder blöd. Da finde ich diesen Punkt, so wie er im Hörspiel behandelt wurde, finde ich den echt gut. Ich habe auch geschrieben, jetzt kommt ein schlauer Punkt. Den Kuli hat er mitgenommen, um einen Vorwand zu haben, ihn aufhalten zu können. Und das hat er sich ganz schnell überlegen müssen. Er dachte so, okay, ich halte es jetzt auf, was mache ich dann? Ich würde nur sagen, stopp oder keine Ahnung. Also das mit dem Kugelschreiber fand ich eine sehr gute Idee. Der spielt ja auch nachher wieder eine wichtige Rolle.
Eigentlich jetzt schon. Denn Justus holt sein Motorrad aus dem Schuppen. Und dann zückt er den Peilsender, weil... Nee, andersrum, das Empfangsgerät
in der
Peilsender ist nämlich im Kugelschreiber versteckt. Hier habe ich geschrieben, der Erzähler leiert das alles lieblos herunter. Ich finde den nämlich manchmal ein bisschen ausdruckslos oder er hetzt so ein bisschen durch das Hörspiel.
Jetzt wird mir was... Der Peilsender, warte mal, der Empfänger war, als sie Mr. White besucht haben, nicht der Empfänger, sondern doch der Empfänger, der war die ganze Zeit bei Peter noch im Auto, richtig?
Den haben sie ja gefunden, als sie den Rucksack von diesem Nachtwächter am Hafen bekommen haben. Und den schalten sie ja ein. Und dann sagen sie auch, komm, wir lassen den an. Und der liegt ja dann natürlich
im Auto.
Im Auto. Oder jemand hat den.
Als sie bei Mr. White nämlich gesessen haben, hätte der ja eigentlich schon anspringen müssen.
Nein.
Weil hat Mr. White den
Kugelschreiber nicht? Weil, da würde ich jetzt vorgreifen, der Kugelschreiber ist ja in diesem weißen Van. Und der weiße Van kommt erst später zu dem Parkplatz, um Mr. White abzuholen. Deswegen. Darauf werden wir aber nochmal zu sprechen.
Ja.
Ich muss pullern.
Ja? Boah, aber schon seit einer halben Stunde, oder?
Ich?
Ja, hast du das nicht schon vor Ewigkeiten erzählt? Ja, aber war gerade so lustig.
Größte Lüge.
Also ich muss sagen, dass mich der Sprecher... Na, willst du jetzt auf Toilette?
Nee.
Weil sonst ist es auch Quatsch, wenn du es alle 10 Minuten sagst.
Es war immer schön, also zu hören. Das wertet die Folge auf.
Und es stinkt hier so widerlich.
Also ich muss sagen, dass ich den Sprecher sehr gut fand. Ich fand ihn jetzt nicht gehetzt oder...
Welchen Sprecher sprichst du denn gerade?
Ja, das hasse ich.
Okay, na,
weil er sagt immer Sprecher und es sind nur Sprecher im Hörspiel.
Ist ja schon mal aufgefallen, dass ich immer zu den anderen Sprechern Synchronsprecher sage. Ja. Was totaler Quatsch ist.
Weil da müssen sie ja nichts synchron sprechen. Ja.
Nein, also ich meine den Erzähler. Und der Erzähler kommt mir nicht gehetzt drüber. Ich finde den wirklich...
Ich finde ihn auch ziemlich entspannt. Wie Thomas schon sagt, ich finde ihn sogar besser als Thomas Fritsch. Ich weiß gar nicht, ob Thomas das im Podcast hier gesagt hat oder bevor wir angefangen haben aufzunehmen.
Ja, habe ich schon gesagt. Da hast du mich aber ein bisschen komisch angeguckt. Und jetzt sagst du, ich finde ihn auch besser.
Ja, vielleicht sahst du komisch aus in dem Moment.
Na, auf alle Fälle finde ich, er macht die Sache gut, weil er nicht zu viel unnötige Informationen erzählt, eigentlich gar nicht, und nur das Wichtige zusammenpasst. Und ja, trotzdem ist er ja sehr oft da.
Das ist ja Leistung des Autors und nicht des Sprechers. Wenn man den Sprecher beurteilt...
Na doch, Thomas sagt gerade, er ist ein bisschen in manchen Szenen nicht so gut, weil er so gehetzt redet.
Ach so, finde ich.
Oder so, das finde ich nicht.
Finde ich eigentlich auch
nicht. Ja, so. Jedenfalls, was mir auffällt, dass jetzt die Musik wieder merkwürdig wird, weil hat er das jetzt eben schon gesagt, dass Justus die jetzt verfolgt mit Motorrad?
Ja, da waren wir schon.
Und da ist jetzt so wilde Filmmusik und dann gleich ein Übergang zur Elektromusik. Und das finde ich manchmal bei den drei Fragezeichen merkwürdig, dass kein Stil da ist. Das
haben sie übrigens in der Folge ganz oft gemacht. So die Musik durcheinander gewürfelt, zusammengesetzt. Nur das ist mir aufgefallen, was ich noch im Gedächtnis habe.
Ja, aber ist auch oft so bei anderen Folgen. Manchmal hast du das so, die haben jetzt nur klassische Musik. Hm. Und hier ist es schon wieder so Elektromusik, Filmmusik.
Für jeden was dabei.
Ja, aber ist das gut für so eine Folge? Irgendwie nicht so, oder?
Ja. Gut, also Justus nimmt auf jeden Fall mit dem Motorrad die Verfolgung auf. Die Fahrt führt zu einem
Yachthafen.
Genau. Jetzt würde der erste Detektiv gerne seine Kollegen informieren. Aber in der Eile hat er sein Handy vergessen. Es liegt nämlich, wie wir wissen, noch in der Zentrale.
Ist dir aufgefallen, dass die oft Handyprobleme haben? So, also, oder sie nicht so richtig wissen, wie sie...
Ja, also der eine lässt es in der Zentrale liegen, der andere weiß nicht, dass man es auf stumm schalten kann und der macht es komplett aus.
Dem anderen fällt erst ganz spät ein, hat ja eine Taschenlampenfunktion.
Das Handy kommt in dieser Folge nicht gut weg.
Ich finde ja auch so ein bisschen... Ich weiß, Thomas hat gesagt, es soll eigentlich jetzt spielen. Mir kommt es ganz stark immer so vor wie 90er. Ich weiß nicht warum.
Genau, das weiß ich auch nicht. Weil ich weiß...
Danke.
Weil, ja, Thomas?
Sind wir schon in Indien?
Nein. Kannst doch mal gehen, wir sind gleich da. So, wir sind da, dass Justus hat sein Handy in der Zentrale vergessen. Aber als Hinweis markiert er die Stelle mit einem Fragezeichen.
So ein Blödsinn. Also das Fragezeichen ist ja wohl das Auffälligste, was es gibt.
Ja. Nein, was?
Das war ein Gag.
Ja, aber was ist nicht so auffällig? Ein Punkt, wo jeder denkt, da ist ein Punkt auf dem Boden oder ein Fragezeichen?
Na gut, ein Punkt. Angenommen, da sind jetzt andere schon auf die Idee gekommen und haben Punkte auf dem Boden
gemalt. Es wäre witziger, wenn sie so Gossensprache hätten, so wie, guck mal.
Oh Gott, das guck
ist,
mal
das ist jetzt sehr explizit, was ich sage. Aber
okay, jetzt bin ich
gespannt. Du weißt doch, was da
besser ist wie ein Fragezeichen.
Du weißt doch, was damals... unten an deiner Haustür an die Wand geschmiert war.
Okay, das soll er hinschreiben, oder was?
Das würde mich auffallen, auf jeden Fall. Das wäre wirklich eine gute Idee.
Sag es bitte, was stand da? Wenn du es sagst, ist es nicht so schlimm.
Also erstmal... Nee, also es stand ein Name...
Nein, nicht das.
Also
das andere.
Ach, das? Ich dachte, weil bei mir unten im Erdgeschoss.
Ah, jetzt kann es auch ganz locker.
Jetzt kann es auch ganz
locker. Nein, das war draußen an der Hauswand. Alles voll.
Ja.
Da stand der Name einer Nachbarin unten an der Wand. Und zwar, Bababam ist eine Hure.
Okay.
In ganz dicker Schrift, in schwarz, im Treppenhaus, außen an der Wand, aber überall.
Thomas.
Und du hast recht, es ist nicht so auffällig.
Ah, ich sehe unser Zeichen. Tante Mathilda ist eine Hure.
Und das heißt übersetzt, Achtung, Gefahr.
Genau, Achtung, Gefahr.
Aber das wäre nicht so auffällig wie dein weißes Fragezeichen.
Aber jetzt weiß ich, was Thomas noch meint.
Aber
und jetzt müssen die Leute, weil wenn jetzt kleine Kinder zuhören,
bitte haltet ihnen die Ohren zu.
Ganz kurz die Ohren zu halten, weil da stand bei mir an der Wand.
Ja. Warte mal, ganz kurz. Für die kleinen Kinder war Hure, was jetzt zum dritten Mal fällt, noch in Ordnung. Ja? Was jetzt kommt, ist expliziter. Aber
pass auf, was jetzt kommt, zeigt sehr deutlich, wie unser Humor ist. Und es ist kein gutes Licht, was jetzt auf uns fällt.
Ja.
Ich komme zu Benjamin. Er steht unten an der Tür, glaube ich sogar. Und ich gucke und sehe, das steht an der Hauswand. Und guck so, was steht denn da? Lese das, fang an zu lachen. Er guckt mich an, denkt, worüber lacht er denn? Guckt da auch hin, grinst mich an. Ja, finde ich auch witzig.
Okay, jetzt müssen wir wissen, was da stand.
Also ihr müsst auch denken, in was ich für einem Haus wohne. Und es stimmt.
Ja. Ja.
Da stand an der Wand. Mir fällt es schwer, das auszusprechen. Weil, also Thomas und ich fandest du im ersten Moment lustig.
Okay.
Danach haben wir uns dieses Bild nie mehr geschickt.
Also nicht, dass irgendwie Fotos davon entstanden sind und vielleicht auf irgendwelchen Accounts geteilt wurden.
Und wir gesagt haben, das sind Genies. Ich kann es nicht sagen, glaube ich, oder?
Da mache ich's. An der Hauswand hat irgendjemand hingeschmiert.
Das ist eigentlich nicht mehr lustig.
Wir steigern das so das hoch. Die Leute erwarten jetzt den besten Witz der Welt.
Und jetzt hören die das und denken so, okay, Zentrale.
Nie wieder.
Ja.
Wirklich, mit so einem Idioten will ich nichts zu tun haben.
Wo stand?
Der eine erzählt, er arbeitet im edlen Haupthaus, der andere ist Pädagoge.
Wir machen das anders. Pass auf, weil Olli das nicht weiß, ich halte mal das Mikrofon fest. Du musst es jetzt vorlesen.
Okay.
Weil die Bedeutung ist.
Steht auch es noch da?
Nee, es wurde leider nach Monaten wurde es.
Oh Gott, er schreibt so viel. Wie viel ist denn das?
Nee, es ist nicht so viel, aber ich weiß nicht, ob man das so sagen so, kann.
Er stand.
Redet ihr über das Gleiche?
Ja. Einfach so okay, stand es dran.
Okay, Leute, auf die Pointe, auf die ihr seit 15 Minuten wartet. Ja. Er stand. Wenn ich das vorlese, ist vorbei.
Ist vorbei. Das Problem ist, die Frage ist, wie meint es der Typ? Ja. Meint er das einfach nur als Gag? Ist es vielleicht auch schwulenfeindlich?
Okay, ich lese weiß es jetzt nicht. Vor.
Also ich habe nur gelacht, weil ich dachte, wie tief sind die menschlichen Abgründe?
Ich dachte auch, erstmal die Grammatik und so. Ja, ich habe schon eine schlechte Grammatik.
Das Witzige ist auch die
Idee. Und er beleidigt sich selber.
Aber auch die Idee aufzukommen, das mache ich jetzt, das schreibe ich jetzt an die Wand. Und zwar, da stand AIDS aus meinem Arschloch. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon so benebelt sind, weil der Podcast schon seit 7-8 Stunden läuft.
Das Problem ist, die Leute verstehen gar nicht, warum wir so lachen, weil ich habe
ich weiß es auch nicht, muss ich gestehen.
Dabei, ich habe dann Thomas zum Beispiel eine Nachricht geschickt, wir waren Dichter, guck mal, was er hier mir geschickt hat. Und da habe ich ihm dieses Bild geschickt. Also, es ist schwierig.
Also ganz ehrlich, wir können froh sein, dass wir noch nicht viele Fans haben und damit noch kein Geld verdienen. Also noch keine Werbepartner haben, weil die werden jetzt alle weg.
Also, nein, was ich sagen wollte.
Ich sag gar nichts mehr.
Die Frage ist, ist es besser als das Fragezeichen?
Das wollte ich hinaus. Dieses, was Olli gerade vorgelesen hat, heißt bei 3 Fragezeichen übersetzt.
Auf dem Boden steht, oh, da ist eine Markierung. AIDS aus meinem Arschloch, das bedeutet Gefahr. Mit einem Pfeil zur Jagd.
Aber keiner würde es irgendwie denken, Moment mal, was soll das denn für, das ist bestimmt...
Mit einem Pfeil zur Jagd.
Mit einem Pfeil zur Jagd.
Ja, aber da würde keiner denken, oh, hier sind irgendwelche geheimen Zeichen. Sondern einfach nur denken, Spinner.
Ja, genau, das würden wir auch betonen.
Ja.
Wer sowas schreibt, muss ein Spinner sein.
Oh, der Burger war nicht gut.
Oh, ich glaube...
Wir sind im Delirium.
Ich glaube, es war schön, mit euch diese Sendung eigentlich zu machen.
Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch zum Beispiel über Twitter. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 0240 9380. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und keine Lust hat, zurückzuspulen, der kann auch einfach auf der Homepage rotzundwasser-podcast.de vorbeischauen. Dort findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen.
Also, ich möchte nochmal sagen, es ist nicht witzig, wenn man gegen irgendwelche Schwulen sein soll.
Die beiden haben jetzt 15 Minuten gelacht, weil es nicht witzig ist.
Nein, weil das so dumm ist. Wer schreibt sowas an die Wand?
Ja, weil also, das einfach erstmal der Zusammenhang sich auch nicht erschlossen hat.
Beleidigt er sich selber?
Genau irgendwie. Was ist das? Ja.
Wir lassen hier alles drin, ja?
Ja.
Leider.
Okay. Wir haben gesagt, die Leute hören einmal, wenn wir nicht schneiden.
Dann hoffe ich einfach, dass keiner bis zu 8 Stunden diesen Mist hier hört. Weil wie weit sind wir jetzt?
6 Stunden.
Oh. Ja, okay, 6 Stunden erst.
Ich habe 37 Jahre gebraucht, um dieses Level von Humor zu erreichen.
Um diesen Niveau-Level von Humor zu erreichen.
Thomas und ich waren wirklich ganz depressiv in diesem Jahr. Hat nichts mehr zu lachen.
Aber dann kam dieser
Satz. Dann kam dieser Satz und alles. Und da haben wir gesagt, wir machen den Podcast. Oh Gott.
Das weiße Fragezeichen.
Genau. Justus folgte zu einer Yacht namens Twix.
Das wird jetzt auch durchgezogen.
Ja, das wird jetzt auf jeden Fall auch durchgezogen, die uns ja auch schon bekannt ist. So, Thomas, darfst du weitermachen?
Danke.
Bitte.
Und jetzt belauscht er ein Gespräch. Die Frau mit dem Basecap ist nämlich da. Wir kennen sie, Justus natürlich nicht. Vikram und Gus. Also, und es ist eine komische Stimmung zwischen Vikram und der Helena, wie sie später genannt wird.
Streit nicht darum, wer ist hier der Bestimmer.
Genau, die haben auch so einen kleinen
Disput, eine kleine Konferenz.
Und man merkt, sie halten nicht viel voneinander. Helena hält es zum Beispiel für einen Fehler.
Ich muss die ganze Zeit nicht über was anderes lachen. Justus, ich stelle mir gerade vor. Ich habe jetzt wirklich Jamasahat vor mir. Wirklich. Und Justus steht hinter so ein Laternenpfahl.
So. Versteckt sich.
Versteckt sich. Ungefähr 98% seines Körpers sieht man und belauscht die und sie sehen ihn nicht.
Und also sieht, man ja. Sieht die beiden, wie die sprechen, im Hintergrund sieht man diesen versteckten Pizzaberg hinter der Laterne.
Ja.
Okay.
Ja, Helena hält es jedenfalls für einen Fehler, Vikram auf die Suche zu schicken. Und warum Vikram nicht gefälligst in das Motel gleich gefahren ist. Ja. Er sagt ja dann auch hier, der Vikram irgendwie, ja, der Junge weiß nichts. Und sie sagt so, wie der Junge? Ich denke, es sind 3. Ja, nur der Dicke war da. Wir erinnern jetzt wieder an das, was Bamy sich vorstellt. Ja. Jetzt kommt so ein Satz so aus hinter dem Baum. Welcher Dicke?
Das wäre Obelix. Ja, geht es noch weiter? Oder sollen wir übernehmen?
Ja, übernehmen mal bitte.
Vikram erzählt von dem Seven Pines Hotel, waren genau. Wir das schon? Und es kommt heraus, dass er natürlich nicht der Sohn ist. Es kommt heraus, dass er natürlich nicht der Sohn ist. Und die Frau meint, Gabriel wird nicht begeistert sein. Sie meint natürlich Mr. White. Mhm. So.
Ach so, was ich auch blöd finde, dass Frau Frost sich hier sagt, es war ein großer Fehler, ihn dahin zu schicken, auf diese Mission, weil ich denn so denke, okay, was sollte er denn jetzt anders machen? Also er hat doch eigentlich rausbekommen, wo das Hotel ist. Hat eigentlich alles gemacht, was man konnte.
Wisst ihr, was ich mir gerade vorstelle? Jemand hört in diesem Podcast und denkt so, ich spule mal ein bisschen vor. Und das Erste, was er hört, ist, Wigwam, Frosty betreten die Twix.
Habe ich Wigwam gesagt?
Nee, er sagt die ganze Zeit Wigwam. Ach so, ach so. Und du sagst, Frau Frosty betreten das Schiff die Twix. Und deswegen hören die Leute lieber uns als Spezial gelagert.
Ja, und ja. Dann guckt man auf die Zahlen und man sieht, nein, das ist doch nicht so.
Ja, genau, trotzdem hören die lieber uns als Spezial gelagert. Ja. Die Zahlen sagen aber was anderes.
Guss, ihr hört uns lieber, obwohl die Zahlen sagen, 50.000 hören mehr Spezial gelagert.
Genau. Guss fragt jetzt, warum er denn noch mit muss. Er weiß nicht, wo das feurige Auge ist und auch nicht, wo Mr. Randur steckt. Sie wollten ihn schließlich gehen lassen. Und dann sagt Helena, naja, wenn die Mission erfolgreich gewesen wäre, also ab mit dir auf die Twix.
Ja, aber es ist doch so schwachsinnig. Na gut, sie mag ihn ja auch nicht.
Es wird ja auch gleich erklärt oder später, warum sie ihn nicht gehen lassen. Und jetzt ruft sie einem Mann namens Bruce zu. Ich lasse die Leinen los, also Helena. Wir können dann ablegen. Und
Und
das Pizzamonster.
Ist
das,
und wenn dir vorhin schon nicht aufgefallen ist, dass Bob übersteuert war, als er mit dem Vater von Gus telefoniert hat, hier ist die Helena übersteuert, ist mir aufgefallen. Wenn sie ruft, ich lass ihn allein los. Oh, mit der Stimme. Es wird langsam echt, wir müssen mal ein bisschen am Zippel hier reißen.
Ja.
Justus muss was unternehmen. Er möchte hinterher. Er kann aber keine Hilfe holen, weil er sein Handy nicht dabei hat. Die Twix zieht ein Beiboot hinter sich her.
Das sieht er denn? Jetzt wird's albern.
Ich mach doch gar nichts.
So. Und hier fand ich den Erzähler ganz schlecht. Habe ich mir extra aufgeschrieben. Es war Wahnsinn, aber die einzige Möglichkeit. Und das sagt er sehr schnell und ganz schlecht betont.
Findest du?
Ich fand den Satz irgendwie nicht so abgeschlossen. Egal. Ja, Justus legt jedenfalls den Rucksack auf dem Steg.
Was meinst du, er hätte noch länger...
Der hat so teilweise so überhaspelt, weil er hat ja schon hier eine längere Erzählpassage. Und dann sagt er irgendwie sowas, es war Wahnsinn, aber die einzige Möglichkeit und er musste es tun. Ich kann das nicht wiedergeben, ich müsste es einspielen, aber ich fand da seine Betonung und den Satzbau zu schnell. Und Justus legt den Rucksack auf dem Steg ab, kritzelt noch ein Fragezeichen.
Oder ähnliches.
Oder ähnlich. Und dann springt er beherzt ins Beiboot. Okay, mal ganz kurz, wie würde das jetzt bei dir aussehen? Der Dicke springt ins Beiboot.
Glaubt ihr eigentlich, er hat den Rucksack mit Absicht zurückgelassen?
Im Hörspiel wird es gar nicht so erklärt. Ich glaube, im Buch lässt er den extra zurück für Peter
Bob. Ja, natürlich. Da ist ja nicht der, da ist ja nicht der Sender, sondern der Empfänger drin. Natürlich lässt er das mit Absicht.
Ich muss aber dazu sagen, wie er das da hinstellt, so offensichtlich und gleich gefunden wird, ist das, passt auch nicht zu Justus.
Hätte doch geklaut werden können.
Er hätte den noch ein bisschen verstecken können. Ja. Da ist doch der Peilsender drin.
Und vor allem.
Weißt du, was ich meine?
Ja, er hätte ja auch geklaut werden können,
wenn er vorbei ist. Ist es nicht eigentlich sogar, wenn ich mich jetzt recht entsinne, dass es im Buch wirklich so ist, dass er glaubt, Peter und Bob werden seiner Spur folgen, dass er da nicht vielleicht sogar ein bisschen zu viel erwartet. Das Lustige ist ja, es wird ja sogar bestätigt. Sie finden das ja alles raus. Aber das wirkt so wie irgendwie, naja, die werden das schon finden, ich lasse das alles hier. Dass es am Ende alles so auch gepasst hat. Ist
ja, wie gesagt, es hätte ja nur einmal regnen müssen, wie damals, als das Juwel weggespült wurde.
Aber in Kalifornien... In Kalifornien ist die Niederschlagsquote sehr gering.
Ja, da war sie aber gerade sehr groß. Aber
genau, in Nähe vor 4 Jahren.
Ja, ja.
Mhm. Genau. So, die Yacht steuert einen Leuchtturm an.
Eine Insel.
Eine felsige Insel.
Mit 4 Bergen.
Und Vikram soll sich laut Helena, also die legen da jetzt an, und dann brüllt sie, kümmere dich ums Beiboot, bevor es gegen die Klippen prallt. Und Justus befindet sich in diesem Beiboot. Was macht er?
Aber die redet wirklich bei dir immer so.
Er lässt sich ins eisige Wasser gleiten. So.
Justus gleitet, ja. Auch eine Vorstellung, die mich...
Justus fährt auch Motorrad und er springt dabei durch brennende Reifen.
Okay, das ist alles gut.
Gus, Helena und Vikram steigen vom Boot aus und dann einen Pfad hoch und Bruce geht unter Deck. Ihr dürft gerne auch erzählen.
Ja, die Szenen sind gerade so... Alles, was langweilig ist, kannst du mal
erzählen. Gut, danke. Nehme ich auch wahr. Weil jetzt ist auch alles, was jetzt ist, ist alles vom Erzähler geschildert. Justus zieht sich aus dem Wasser auf den Steg. Da ruht er sich kurz aus. Dann steigt auch er den Pfad rauf. Und dann sieht er neben dem Leuchtturm eine Ruine einer Festung. Er wartet dann ab, bis die drei das Gebäude betreten. Und dann plötzlich... Erkennt er auch, was es für eine Insel ist? Die Insel vor Santa Clarita, oder heißt die Santa Clarita?
Die Insel heißt Santa Clarita, so habe ich das zumindest geschrieben.
Genau, eine winzige Insel auf der Höhe von Malibu, auf der eine alte spanische Festungsanlage sich befindet, die später als Piratenstützpunkt diente.
Was ich ein bisschen schade finde, das hast du jetzt gerade nicht erzählt, also das finde ich nicht schade, aber dass sich das Boot sichern. Und er gerade noch mal denkt, dass er erwischt wird und noch mal ins Wasser springt.
Willst du mich eigentlich verarschen?
Hast du es wirklich gerade gesagt?
Er lässt sich ins Wasser gleiten.
Er hat es. Ach so. Und okay, wegen dem Gleiten. Weil ich glaube wirklich wegen dem Gleiten. Weil
was wegen dem Gleiten?
Olli hat es sogar noch kommentiert mit, wie Justus kann gleiten.
Ja, ich glaube wegen dem Gleiten denke ich einfach nicht an Justus. Ich habe an so ein...
Das lasse ich als Erklärung
gelten. Danke. Ja, ich glaube, es lag daran, weil er hat Angst und springt ins Wasser und Mordsmellen denn.
So.
Nein, was ich sagen wollte, ich finde schade, dass er nicht einmal, sie sagen ja, es ist richtig kalt und er ist erschöpft und so, und sein Schauspiel generell, dass er nicht sagt, mir ist so kalt, irgendwie sowas, dass man das Gefühl hat, dass er friert oder so, das kommt überhaupt nicht
vor. Aber weißt du, was er Schauspielern darf? Das ist mir aufgefallen, der Erzähler erzählt das jetzt alles, wie er in das Gebäude eindringt und da irgendwie im Dunkel die Wendeltreppe hochgeht und dann hört man mal, so wie er sich so erschreckt.
Das Schauspieler. Okay, es klang ein
bisschen anders.
Es klang ein bisschen anders, ob Frau Frostig vielleicht ein bisschen sehr hübsch war, als
sie wohl. Aber das mag ich wiederum, wenn der was erzählt und man die Geräusche hört. Das finde ich eigentlich gut.
Das finde ich auch
gut. Weil ist nicht ich habe lieber das, anstatt Justus sagt, oh.
Das heißt, er ging gar nicht die Treppe hoch, wenn er das erzählt.
Oh, ich laufe jetzt die Stufen hoch. Ich benutze jetzt mein rechtes Bein. Ich finde es besser.
Mein linkes.
Da finde ich es besser, wenn der Sprecher das sagt und man nur die Geräusche hört. Weil, wenn jemand alleine ist, er redet nicht mit sich selber. So wie es ganz oft die Detektive machen.
So, er folgt einer Wendeltreppe. Jetzt hört er Stimmen. Er sieht die Beine von...
Achso, er ist natürlich durch eine andere Tür in das Gebäude getreten, haben wir
vielleicht gesagt. Genau, er hat eine offene Tür gefunden. Mhm. Jetzt sieht er die Beine von Helena und Wiggum, habe ich jetzt geschrieben.
Wiggum.
Das
wird immer besser.
Und Gus.
Ja, ich finde es ein bisschen... Hier finde ich es ein bisschen albern, weil da erst so beschrieben wird, dass er Tischbeine sieht, die aussehen wie von so einem Camping... Tischbeine, die aussehen wie vom Campingtisch. Drei, vier Paare von Stuhlbeinen und so. Und dann sagt er erst der Sprecher, dass die Typen da und die das Frau so, da drin
sind. Stell mal vor, er würde eine Polizeiaussage machen und sagt dann, naja, da waren Tische und Stühle. Ach so, Mr. und hier,
Elena waren da. Und weil du weißt ja, dass die das sind. Wieso... Also ich finde da keinen Spannungsbogen, wenn er erst beschreibt, dass da ein Tisch steht, die Beine, weil er hört ja die Stimmen daraus. Warum sagt er nicht einfach, er sieht die Beine und da sind die drinnen und erzählen? Dachte man jetzt, der Tisch spricht? Ihr wisst nicht, was ich meine.
Ich höre gar nicht zu.
Ah, okay. Er kann belauschen, wie sie ihre Informationen an Mr. White weitergeben und dass Helena sich im Seven Pines Motel erkundigen möchte. Justus bekommt auch heraus, dass Vikram...
Was? Na, er findet es jetzt nicht raus, es belauscht er alles.
Rausfinden, dass er der Anführer ist.
Naja, also ich habe hier stehen, sie
telefonieren... In Mr. Whites Abwesenheit
natürlich. Ja, ich habe hier stehen, sie telefonieren mit ihrem Auftraggeber, weil Justus kennt ja White zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Ich habe mir vorgestellt, das ist so eine Videokonferenz, so weil alle reden so und er ist so über ein Videobildschirm, wie so ein James-Bond-Film und so ein James-Bond-Bösewicht.
Aber das passt dann wieder nicht in dieses 90er-Setting von Benjamin.
Das ist richtig.
Ja. Aber da habt ihr sofort erkannt, dass es Whites Stimme ist.
Ja.
Natürlich.
Ich glaube, welche haben
du das nicht erkannt. Du dachtest, es ist Carlos
Benjamin. Warte mal, ganz kurz.
Es ist auch Carlos
Benjamin. Benjamin glaubt, irgendwelche Leute haben es nicht erkannt. Meinst du mit irgendwelchen Leuten vielleicht dich?
Ich hab's erkannt, weil das mein Sprecher ist, nämlich von meinem
Weil du gerade so verblüfft warst, dass wir das erkannt haben.
Ja, okay. Dass ihr das erkennt...
Olli, du fällst schon wieder auf die Falle.
Ah, nein, verdammt. Nein, ich meine das aber ernsthaft. Du weißt, dass es mein Lieblingssprecher ist von Sherlock Holmes Chronicles.
Ich dachte, dein Lieblingssprecher ist Sherlock Holmes. Der von Sam Neill.
Sam Neill auch. Ich rede jetzt aber von Hörspielen. Sam Neill redet nicht so viel.
Das war schade, dass wir nicht Folge 150 besprochen haben, weil da ist nämlich der Sprecher von Sam Neill der Böse.
Hatten wir aber nicht schon mal eine Folge, wo Sam Neill...
Nein, aber der macht in insgesamt 2-3 Fragezeichen Hörspiel mit. Aber es geht ja auch nicht um Folge 150.
Wie ist er, ganz kurz möchte ich es wissen, wie ist er da als Bösewicht? Weil der ist selten ein Bösewicht. Und wenn du sagst, er ist da ein Bösewicht...
Charismatisch.
Gut?
Ja.
Okay.
Also ich möchte nichts vorwegnehmen, aber ich glaube, du wirst schon dich dabei anfassen.
Ja. Weil er spielt eigentlich immer Rollen meistens, wo er ein Guter ist.
Jetzt lachst du darüber.
Alles hier. Und das ist Niveau, ganz ehrlich. Wie soll das denn erst jetzt 2 Stunden später sein, ja? Wir sehen uns jetzt schon im freien Fall, sage ich mal so, ja. Gut, darüber hinaus erfährt Justus, dass sie den Schauspieler Salomon Charles überwachen und den Einbruch planen. Gus wird ins Verlies gesperrt.
Aber Justus kann natürlich zu diesem Zeitpunkt mit so Sachen wie silberner Hand ja nicht wirklich was anfangen.
Ja.
Er wird schon ins Verlies gesperrt?
Gut, dann habe ich wieder was übersehen.
Ganz gut, also er gehört dieses Gespräch mit.
Ja.
Die verlassen den Raum. Dann habe ich hier stehen... Gus soll ins Verlies gesperrt werden.
Ja.
Ach so, ich dachte Justus.
Nein.
Okay.
Entschuldige bitte.
Gus wird ins Verlies gesperrt. Ich dachte, dazwischen habe ich jetzt eigentlich nichts vergessen.
Und er heult rum, er will gehen. Und das ist eigentlich die Abmachung. Ja, also Jammerlappen,
das habe ich jetzt.
Aber ihr habt wieder mal so bestimmte tolle Stellen, die das Hörspiel hervorhebt, nicht genannt. Nämlich der Sprecher und alle und Justus hört ja, wie die in dem Raum sprechen.
Mhm.
Und dass zum Beispiel, während der Sprecher spricht, einer der Leute sagt, feuriges Auge.
Ja.
Ich finde es gut, dass der Sprecher was erzählt und im Hintergrund erzählen die was.
Du meinst,
das ist dass nicht der, so oft.
Ja, bei drei Fragezeichen kommt nicht das so, schon
ja, aber nicht vor. Oft.
Ja.
Da hat er aber recht, das finde ich auch gut, ist mir aber nicht aufgefallen in dem... Ich hab mir nicht
Glück geachtet. Habt ihr mich hier.
Mir ist ja, aufgefallen,
wirklich, Benjamin.
Dass Gus rumholt, er will aufs Klo und dann die Helena, wenn's auf, fallen wir rein, wir begleiten dich. So. Und während...
Das ist dir aufgefallen. War ich jetzt nicht so schwer, also...
Wieso hab ich hier schon wieder aufgeschrieben?
Also,
wieso hab ich aufgeschrieben, Justus am Overacting? Genau, weil die verlassen den Raum und Justus macht wieder... so im Hintergrund.
Ja, du machst es ein bisschen widerlich. Also, in... Ich kann mich tatsächlich auch nicht mehr erinnern, wie es wirklich war.
Jetzt betritt er leise den Raum und entdeckt ein Stativ mit einem Fernrohr am Fenster. Da blickt er hindurch und er erkennt eine weiße Villa, stark vergrößert, an der Felsküste von Malibu.
Er ist erstmal erstaunt, wenn man da durchguckt, wie gut und weit man da sehen kann.
Mhm, das ist richtig.
Ja.
Dann findet er irgendwie daneben einen Bücherstapel mit zerlesenen Taschenbüchern auf dem Tisch. Es sind Abenteuergeschichten. Und zwar John Mercury und das Geheimnis der, der Pyramiden zum Beispiel. Und er findet ein aufgeschlagenes Notizbuch, Olli.
Ja, mit den Bewegungsprofilen des Schauspielers. Also,
oh, wann das ist hast du schon gesagt.
Danke, wann ist er rausgegangen, wann ist er wiedergekommen, wann hat er Besuch, keine Ahnung.
Ich hab aber da das wusstet ihr auch gleich, dass die auf das Haus gucken, dass die...
Ich habe das Buch gesagt gelesen. Hat, ja. Natürlich wusste ich das alles beim Hören. Wie oft denn noch?
Okay, du hast das Buch nicht gelesen.
Nein, aber das wusste... Also,
ist ja nicht schlimm, ich frage ja nur... Ich frage.
Meine, man hört doch, man, Justus... Ich fall schon wieder drauf rein.
Das ist eine Falle.
Nein,
wirklich.
Ich meine das ernst. Ob du
ich meine, Justus belauscht, wie sie den Einbruch von bei Charles Salomon, Charles
wieso? Plan. Da steht doch, der Sprecher sagt, sein Gehirn rattert. Er probiert es zusammenzufügen. Kann ja sein, dass na, du weil, auch überlegt hast.
Nein, weil Justus hat ja die Information nicht, die wir als Hörer haben. Und zwar, dass Peter und Bob ja schon bei Salomon Charles waren und ja von dem Überfall schon wissen. Das ist ja noch gar nicht passiert zu diesem Zeitpunkt.
Alles falsch.
Ja, ja. Naja, auf jeden Fall liest Justus Buch. Das Buch liest in Justus.
Das Buch schlägt Justus auf. Was machst du hier?
Das ist jetzt wirklich schon Boykottieren hier, das weißt du, ne?
Heimliche Tonaufnahme. Ja. Ich muss ja den Leuten zeigen, dass wir noch dabei sind. Nein, wir brauchen...
Ja, wir brauchen...
Im Notizbuch wird
ja, weil
besagt,
ich habe Angst, dass ihr in 2 Stunden sagt, es aus hier.
Das kann auch wirklich passieren.
Ja. Ist das ekelhaft, wirklich. Ich möchte wirklich, dass die Hörer hören, ich wäre für den Weltrekord da gewesen, die anderen beiden haben keine Lust.
Ja, noch sind wir
ja nicht. Aber wir so müssen nicht jede Zeile immer wieder unterbrechen. Wir können doch auch jetzt mal ein bisschen die Handlung vorantreiben.
Ja, da kommt ja noch später das Quiz und so, hast du ja schon rausgefunden.
Ja, ich weiß nicht, ob ich da noch Lust drauf habe. Ich glaube auch nicht, dass Olli da noch die Kapazitäten für hat, ohne böse zu sein.
Ich habe 2 Stunden geschlafen, aber ich bin für die Hörer da.
Im Notizbuch wird ein Charles erwähnt. Justus schließt aus, dass es der Mann in der Villa sein muss. Er findet Notizen über das Erdbeben in Pleshiva. Außerdem über die Einladung von Gus nach Kalifornien mit der Flugnummer. Und jetzt stutzt er über eine Mitgliedsliste der Sphinx-Vereinigung, auf der mehrere Namen durchgestrichen sind.
Ich habe hier noch drin Notizen zu dem Erdbeben und dass ein Professor Cartwright die Kammer durchsuchen soll, bevor es andere tun.
Ja. Ich warte eigentlich auf die Frage, was Sphinx ist.
Ja, das ist diese ohne Nase.
die Obelix abgemacht hat.
Genau.
Sphinx ist eine Vereinigung, die wird ja auch in diesem Hörspiel noch ein bisschen näher vorgestellt.
Also die Frage ist jetzt, meinst du es ernst, ob wir dich fragen?
Nee, weißt du, du fragst hier so dumme Fragen wie irgendwie, das habt ihr gewusst oder so, aber du fragst nicht, stopp,
Moment mal.
Wo kommt Sphinx vor?
Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, was die
Sphinx sind. Ich rede ja auch nicht mit dir, ich warte darauf, dass er fragt, was Sphinx ist.
Ja, das weiß ich doch. Jetzt kann ich ja mal sagen, ich habe das Hörspiel gehört.
Ja, hast du Folge 100 Toteninsel gehört?
100 Toteninsel?
Ja, aber sie erzählen
Folge 100
Toteninsel. Tausendmal, was die Sphinx
ja, ist. Und in der Toteninsel, Folge 100 von 3 Fragezeichen, kommt Sphinx das erste Mal vor. Da habe ich eigentlich gedacht, dass die Frage kommt, das heißt, André Marx hat etwas, was schon mal eingeführt wurde, wiederverwendet.
Woher soll ich denn wissen, dass es in der 100 vorkam?
Vor allem, was die Sphinx wird, wird ja später noch erklärt.
Ja, das meine ich
ja. Ja, aber ich wollte euch nur mitteilen, Sphinx... Da freut sich der 3-Fragezeichen-Fan, weil das ist Fanservice. Mhm. Sphinx wurde ja schon mal in einer anderen Jubiläumsfolge
erwähnt. Aber jetzt ist die Frage, du fragst mich, warum ich dich das nicht gefragt habe. Woher soll ich das denn wissen, wenn ich die 100 nicht kenne, sodass die schon mal vorkam?
Weil ich eigentlich wirklich gedacht habe, jetzt kommt so eine Frage wie, was ist denn Sphinx?
Ja, aber das wird doch
später noch erklärt.
Ja, aber ich wollte euch nur mitteilen, dass Marx da, was er erfunden hat für 3-Fragezeichen, noch mal aufgreift.
Ist ja voll in Ordnung. Das hat gar keinen Sinn gemacht, warum Benjamin hier Stopp schreien soll. Was sind die Sphinx?
Nö, ich habe das eigentlich erwartet.
Doch. Wie kannst du es denn erwarten, wenn ich das nicht
weiß? Weil du eigentlich immer sehr viele Fragen hast. Gerade so über Hintergründe.
Ich bin der Meinung, wenn wir fertig sind, solltest du das auf eine Speicherkarte packen und mitnehmen, weil ich Angst habe, dass Thomas so viel schneidet hier.
Ja.
Nee, ist mir das alles egal.
Ah, das ist auch gut.
Das ist richtig einer. Okay.
Ein loses Blatt fällt aus dem Notizbuch heraus. Justus steckt es zusammengefaltet ein. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Es wird zwar gesagt, dass es eine Kopie einer Buchseite ist, aber es wirkt so auf mich, dass er das gar nicht näher studiert, sondern sagt, oh, ist was rausgefallen, stecke ich mal ein.
Das finde ich auch ein bisschen merkwürdig.
Das passt nicht zu Justus.
Es wird irgendwie nicht erklärt, dass er da raufguckt oder so.
Und dann,
er klaut einfach.
Und dann begibt er sich in den Gang, in dem die anderen verschwunden sind. Ja, alles ist sehr baufällig, wird vom Erzähler uns geschildert. Und dann kommt er ein Stockwerk höher an. Und da kann Justus beobachten, wie Helena und Vikram Gus in einen Raum schubsen und die Tür verriegeln. Justus versteckt sich, damit sie nicht sehen.
Jetzt finde ich übrigens komisch, als sie weg sind, also als die Luft rein ist, befreit er Gus, beziehungsweise findet er Gus auf einer Matratze hockend, Arme um die Knie geschlungen und an die Wand starren, als wenn er da schon Wochen eingesperrt ist. Er ist seit 30 Sekunden eingesperrt und hat mit dem Leben schon abgeschlossen.
So manisch-depressiv, ne?
Ja, das ist, also kam dir das nicht komisch vor? Das
doch.
Ist ein bisschen, also Justus findet ihn vor, als wenn er schon beim 400.000 Meter Bart irgendwie schon gewachsen ist.
Und auch dumm irgendwie, das habe ich auch nicht verstanden. Ich nehme mal an, so eine Zellentür, wenn man die entriegelt, das ist schon laut.
Benjamin, bist du noch dabei?
Ja.
Ja.
Und das wirkt dann so, als ob Gus gar nicht mitbekommt, dass jemand hinter ihm ist.
Ja.
Justus macht psch, er soll jetzt bloß nicht schreien. Und dann warnt Gus vor Helena und Vikram. Und Justus will natürlich so schnell wie möglich weg. Und Gus übernimmt die Führung. Sie wollen zum Anlegepunkt.
Denn das finde ich sowieso. Gus ist hier eigentlich... Die Rolle von Justus übernimmt er hier eigentlich so mit den Ideen, wie sie fliehen und alles? Oder kommt
die ich glaube, der ist einfach so ein Jammerlappen, der will einfach nur weg.
Okay, na gut, so ein Jammerlappen ist auch wieder. Wurde entführt und Waffe, Pistole.
Schon Jammerlappen.
Der will einfach nur weg. Voll. Die wollen seine Familie töten. Ja. Wir haben noch nicht, du hast vorhin gesagt, wir haben nicht über die Sprecher gesprochen. Mhm. Wie findet ihr Gus' Leistung?
Schlecht. Schlecht, wie auch schon bei Fluch der Rubin.
Ja, nee, da finde ich...
Ach, ist er der
nee, gleiche? Nee, ich glaube nicht.
Sie haben den gleichen Sprecher
genommen. Okay, tatsächlich. Mhm. Oh, 30 Jahre, oh. 40 Jahre.
Ja, der ist so alt wie die 3 Hauptsprecher.
Okay, da muss ich sagen, er kommt viel jünger rüber.
Aber wirklich?
Ich habe jetzt gedacht, der Sprecher ist vielleicht 20.
Also ich gebe zu, ich kann den Namen nicht aussprechen.
Ich ja, Christians.
Warte, ich versuch's auch. Krischensky.
Sehr gut.
Danke.
Genau.
Weiß ja gar nicht, ob es richtig ist. Ich hätte
so irgendwas sagen. Nee, ich glaube dir alles.
Okay, cool.
Nee, da muss ich. Also, er klingt sehr jung, muss ich wirklich sagen. Ich habe so wirklich geschätzt, der Sprecher ist so zwischen 20 und 25. Mhm. Aber ich finde nicht gut, wie er so Schauspieler.
Ja, das Schauspiel. Ich glaube, dass der gar nicht mehr. So aktiv im Schauspiel ist, dass er immer noch kleine Rollen übernimmt oder auch kleine Sprechrollen.
Aber ich glaube, der hat dann irgendwann, er war ja auch schon Kindersprecher, der hat dann aber, glaube ich, eine andere Karriere eingeschlagen. Also er nimmt noch Engagement.
Maurer. Also nichts gegen Maurer, ich war selber Handwerker. Oder bin es immer noch.
Ja.
Aber ich finde es halt witzig.
Aber es ist doch schön, dass sie dann auch auf jemanden zurückgreifen, der damals schon mitgemacht hat und auch noch lebt. Gottfried Kramer kann leider nicht mehr hier den Rando sprechen.
Das ist ja schade. Aber ich finde, aber wir kommen auf Eckhard Dux nachher noch zu sprechen.
Ich überlege gerade.
So, hat er wirklich aufgeschrieben, Gus Jammerlappen.
Jetzt wollen sie natürlich fliehen. Aber die einzige Möglichkeit ist die Yacht, die von Bruce bewacht wird. Also verstecken sie sich, bis die Yacht frei ist. Du wolltest das sagen, Jan.
Ja, weil du sagst, der Randua war ein anderer Sprecher. Hat der da mit Dialekt gesprochen früher oder nicht?
Nein. Ich finde aber auch nicht, dass der Randu in diesem Hörspiel mit
Nein, Dialekt deswegen frage ich ja.
Nein, hat er nicht. Der hat eigentlich so... Na, du kennst doch hier den Sprecher von Kid aus Knight Rider.
Ach, der ist es?
Der hat bei Fluch des Rubins den
Randu. Der hat genauso gesprochen wie bei Knight Rider.
Na, wobei er... Du erinnerst dich doch an die Folge Phantomsee mit Java Jim.
Ja.
Guten Tag, mein Junge.
Und so, ja, genau.
So ungefähr in der Art hat er auch...
Na, aber bei Java Jim, da hat er schon Dialekt.
Der hat keinen Dialekt, der schreit immer nur, das kommt nicht in Frage.
Also spricht er eher so wie Java Jim oder wie Frederik?
Na, wie der Professor. Also nicht der Java Jim, sondern wie heißt der?
Professor Schei.
Professor Schei.
So spricht er.
Ja, aber ein bisschen eigentlich...
Aber doch so ein bisschen rauer? Also ja, ein bisschen dieses Kratzige auch, ist schon drinne.
Ne, der Scheide redet ja so ein bisschen überspitzt. Ne? Und der Randur im Fluch des Rubins strahlt schon so ein bisschen Gefährlichkeit und Würde aus. Also der kommt auf den Schrottplatz und sagt, guten Tag, ich habe mir das hier angesehen. Habe ich nicht darum gebeten, mich zurückzurufen? So redet er.
Ja, ich finde, er kommt in Fluch des Rubins auch recht bedrohlich rüber. Ich finde die Sprecherleistung, wie ich ja Gottfried Kramer eigentlich immer gut finde, ist für mich der Tobias Kluckert der drei Fragezeichen.
Okay, aber anhand wie Randur später zum Schluss dieses Hörspiels beschrieben wird, so wie er ihn dann spricht, Eckhard Dux, ich finde, er spricht ihn sogar ein bisschen zu tattrig.
Ich glaube einfach, weil Eckhard Dux schon...
Ich glaube, dass er hier extra ein bisschen eine Schippe rauflegt.
Ja, weil er war ja eigentlich bei der Gruselserie schon... Ja, da klang er schon sehr abgekämpft.
Na, der ist 93 jetzt.
Krass. Lebt noch, wie übrigens sein...
Jürgen Thomann?
Nee, nicht Jürgen Thomann hier, wie Jerry Stiller. Der lebt auch noch, oder?
Ja. Das würde die Leute sehr interessieren.
Ja, finde ich auch.
Wer ist denn Jerry Stiller?
Achso, Jerry Stiller spielt den Arthur in King of Queens. Der wird natürlich auch von Eckhard Dux gesprochen. Darum habe ich das jetzt hier.
Mir fällt eine
Sache. Und sind beide fast gleich alt.
Ja. Dass wenn Olli von... immer Schauspielern spricht. Ich höre eigentlich immer nur von Olli Jerry Stiller. Ich kann nicht sagen, wie oft ich diesen Namen...
Du, das ist so, wie wenn Olli von Filmen erzählt. Dann kommt meistens Pulp Fiction.
Ja.
Oder in Ghostbusters.
Ja, ich habe halt nicht so eine große Bandbreite wie Thomas. Da muss ich mit meinen paar...
Ich bin so ein Filmmuffel. Bammy hat, glaube ich, 20 Mal mehr Filme im Leben gesehen als ich.
Aber ich kann sie mir nicht merken.
Ja. Und so ergänzen wir uns. So, Justus erzählt jetzt Gus, wie er ihn gefunden hat. Gus, der alte Jammerlappen.
Gus entschuldigt sich erstmal bei Justus, dass er ihn in solche Gefahr gebracht hat.
Und jetzt erzählt Justus von Sphinx. Ja.
Genau, jetzt erzählt Justus, was es mit den Sphinx auf sich hat. Ja. Mit der Sphinx-Vereinigung auf sich hat. Die sind eine Organisation von Archäologen, die sich die Ausgrabungsstätte plündern. Jetzt wird es komisch.
Aber die gehen, muss man auch dazu sagen, nicht immer so ganz den ehrlichen Weg. Das wird alles in der Folge Toteninsel natürlich mehr beleuchtet.
Ja, daher weiß Justus das auch, ne?
Genau.
Weil jetzt fragt nämlich Gus, woher weißt du das? Und jetzt stutzt Justus und sagt, nicht so wichtig.
Nee, sagt Gus nicht sogar, von eurem Erlebnis mit der Toteninsel. Kann das nicht sein?
Also, dann hätte ich nicht geschrieben, dass er fragt, woher weißt du das? Oder ich habe komplett eine Panne gehabt in dem Moment.
Na gut, wir haben
jetzt... Das ist ja schon ein kleiner Unterschied.
Ja, auf jeden Fall berichtet Gus, dass er vor 2 Wochen einen Anruf von Gabriel White bekommen habe, der sich mit ihm über seinen Großonkel Horatio unterhalten wollte. Und er hätte ihm sogar den Flug spendiert. Eigentlich sind das Sachen, die wir als Hörer schon
allem wissen, genau.
Schon gehört
haben. Ich habe auch nur geschrieben, jetzt erzählt Gus davon, aber die Story kennen wir ja schon.
Genau, Vikram hat dann Gus vom Flughafen abgeholt. Und er fand Vikram aber von Anfang an unheimlich und unsympathisch. Ganz anders Mr. White, der hat ihn herzlich bei sich zu Hause empfangen. Ja, dann haben sie sich irgendwie, glaube ich, auf die Terrasse gesetzt.
Und Gus erzählt ihnen dann von den Ereignissen aus dem Fluch des Rubins. Also auch er hat gesagt, hier legen Sie mal das Hörspiel ein. Die drei Fahrzeuge der Fluch des Rubins. Ja, dann machen wir mal, ne? Ja, und White wollte dann aber wissen, wo denn Randur sei. Und er hätte sich auch nach den drei Fragezeichen erkundigt. Außerdem nach Hank Cooper.
Ja. Und hier ist wieder was, was super ist für die Atmosphäre. Was könnte das sein?
Dieses schöne Lied, was du uns gezeigt hast, diesen Skandal.
Dieses Skandallied. Hm? Ich schreibe wirklich RTL an. Und Europa. Wer super. Dieses Lied geklaut hat. Aber darum geht's jetzt nicht. Mhm. Sondern, was richtig gut ist, Justus erzählt, also die erzählen da gegenseitig. Und dann ruft Justus, Moment!
Ja.
Und dann, er dachte, da kommt jemand. Und dann reden sie weiter.
Ja, stimmt. Dass er sagt, pst, ich dachte, da ist jemand.
Aber ihr... Was fehlt euch, dass ihr sowas nicht merkt?
Benjamin.
Ja.
Wir wollen es nicht zu sehr in die Länge ziehen und das
Was ist, heißt denn immer zu sehr
in die Länge ziehen? Und beziehungsweise muss ich mir ja nicht alles notieren, weil ich weiß, ich kann mich auf euch verlassen.
Oh, das ist wieder nett. Dankeschön.
Genau, einer, weil wir ergänzen uns genau. Ja mal. Was wäre denn das, wenn wir alle drei die gleichen Informationen haben?
Genau, weil ich weiß, einer von euch wird es bestimmt aufgeschrieben haben und erwähnen.
Ja, Benjamin, das ist ein Buff jetzt, ne?
Hm? Ja, das ist ein ehrenvoll. Bisschen
peinlich berührt ist er jetzt.
Nee, das war nett, weil von Olli höre ich immer nur, ist mir aufgefallen.
Da muss ich wieder Benjamin zustimmen. Gus, der ja jetzt im Gespräch mit Mr. White war, damals, ne? Der wollte pissen gehen, habe ich mir aufgeschrieben. Und dann geht er raus, merkt, ach, Idiot. Ach nee, und er wollte seinen Papa anrufen.
Mhm. Ich finde, Thomas hat so einen tollen Wortschatz. Ich finde auch schön. Wie er immer erzählt und auch wie er betont. Und
war
und
jetzt auch so. Sehr erfrischend, diese Wortwahl.
Ja, und dann kommt sowas wie, ja, er muss pissen.
Nein, ich fand gerade das.
Nein.
Also das finde ich immer,
fand ich er finde das gut und ich finde das traurig.
Das ist so, weiß ich nicht, jeder Mensch hat natürlich eine dunkle Seite in seiner Vita. So, da hast du wieder so einen schönen Satz.
Ja, genau.
Das ist der Thomas, den er mag. Ja,
das ist der Thomas, wo ich so denke, oh, der könnte so hier so eine Buchbesprechung machen.
Und also heute Abend, wenn ihr weg seid, dann möchte ich gerne noch ein bisschen Verben konjugieren.
Ja.
Und dann geht er pissen.
Ich wollte sogar was anderes sagen. Also, okay. Ja, aber Gus möchte natürlich auch seinen Papa anrufen und geht in den Flur und merkt, ach, Idiot, hab mein Handy vergessen. Und dann geht er zurück und dann kann er hören, wie White zu Vikram sagt, der Junge weiß nichts. Und da erschreckt er sich, oh Gott, der ist ja ganz anders und merkt sofort, hier stimmt was nicht. Ja, der weiß nichts. Vielleicht sollten wir lieber mal diese drei Fragezeichen aufsuchen. Ich habe das Gefühl, die Jungen wissen mehr. Und dann haben sie sogar noch darüber gesprochen, dass sie die silberne Hand stehlen wollen. Wo ich auch immer denke, warum, wie dumm ist man denn als Gangster, dass man nicht mal sagt, okay, entweder wir unterhalten uns später darüber oder einer von uns guckt, ob der da vielleicht noch steht.
Gut finde ich auch, alles in ein Buch zu schreiben, was man macht.
Ja.
So, also, das auch, ist aber nicht das erste Mal. Ich glaube, wir hatten letztes Mal schon so eine Sache gehabt.
Ja, aber gut. Aber auch nicht so verstreut oder so, sondern so im Notizbuch.
In einem hintereinander weg. Ja.
Wenn man verliert, ist das Leben
vorbei. Und auch nicht am Körper haben.
Ja, genau, den lassen wir da so liegen.
Und jetzt hat Gusta...
Entschuldigung, und das meine ich so, deswegen kommt mir das vor wie 90er. Die haben kein Smartphone, irgendwie
so, die haben
ein Tablet oder irgendwie so. Nee, die.
Apropos 90er und nochmal die Brücke zu deiner schicken Batman-DVD-Box zu schlagen.
Wow. Wir hatten da noch keine...
Du hast mir doch die jetzt
ausgeliehen. Wir haben über den Schuber gesprochen.
Und ich habe den Batman Forever-Film jetzt gesehen zum ersten Mal in meinem Leben. Also der steht wirklich symbolisierend für einen richtigen 90er-Film, in dem alles schiefgelaufen ist.
Das ist für mich, die beiden Teile Batman Forever und Batman und Robin sind für mich so wie Power Rangers 1 und 2.
Nee, da ist Power Rangers besser.
Nee.
Doch, Power Rangers ist mit ab... Nee, weil Power Rangers ist so eine Welt, die so ist. Batman, wenn man die Comics kennt und sowas, ist das eine absolute...
Guck dir den zweiten Teil und denk, ach, ich mach meinen Batman an weiter. Guck mir jetzt Batman Forever an.
Wie heißt der zweite? Batman 2?
Nein, Batman Rückkehr.
Batman Rückkehr, genau. Ja. Batman mit dem Rückkehr, der wirklich sehr ernste Aspekte
den hat. Den findest du wahrscheinlich sogar besser als den ersten, ne?
Ich finde schon sehr gut.
Ja.
Und denk, so wie Olli es gerade sagt, ich gehe ins Kino und sag so vielleicht noch so zu meinen Kindern, du bist jetzt gerade 16 geworden, du kannst jetzt mit mir Batman gucken, setz dich mal neben mich so, damit du nicht so eine Angst hast und dann kommt Batman Forever.
Ah,
Papa, soll ich dich in den Arm nehmen?
Wisst ihr, was das Schöne ist? Dass ich
endlich, der Vater dabei, weil er.
Ich kann endlich mitreden, weil ich weiß, was das für ein Scheiß ist. Ich habe wirklich gesessen und dachte, das kann doch nicht denn ihr Ernst sein.
Überleg doch mal eine Fortsetzung zu Batman.
Und Tim Burton war doch Produzent. Der Regisseur.
Er war Produzent.
Tim Burton hat es doch produziert. Das wusste ich auch nicht.
Ja, okay, hat wahrscheinlich.
Ja, Olli, nicht weinen.
Er hat doch nur seinen Namen gegeben.
Ja? Na, als Produzent macht man schon mehr
als Produzent bezahlt man.
Naja.
Ja.
Und ich muss auch sagen, irgendwie finde ich Val Kilmer den Film richtig scheiße. Ich mag auch Val Kilmer nicht, muss ich dazu sagen. Du magst ihn wahrscheinlich wegen Willow, deinem Lieblingsfilm.
Das ist eigentlich der dritte Film. Pulp Fiction, Willow und Jerry Stiller.
Willow ist übrigens ein ganz guter Film.
Ich finde, ich habe jetzt Disney Plus, da ist der. Hast du den jetzt geguckt? In deiner 7-Tage-Mitgliedschaft?
Willy. Willow, meine ich. So.
Das Schöne ist, jetzt sitzen die Leute zu Hause, ist ja alles schön und gut, aber man nimmt es mal wieder um 3 Fragezeichen.
Ist ja alles schön und gut.
Das ist ein richtig guter Film, ich hab Willy.
Okay, jetzt.
Es gibt auch einen Film mit Heinz Erhardt. Unser Willy ist der Beste.
Ja.
Unser Willow ist der Beste.
Jetzt bekommt Bruce einen Anruf.
Unser Willy ist der Beste, hat er hin und wieder auch mal einen kleinen Stich. Unser Willy ist der Beste, unser Willy ist ein Mensch wie du und ich.
Und wird über den Ausbruch informiert.
Ich muss sagen, dass der Sprecher von Bruce, das ist Michael Lott.
Okay.
Und Michael Lott ist zum Beispiel auch Station Voice von 94.3 RS2.
Aha, okay.
Ja?
Station Voice.
Das nennt man so. Wie würdest du denn sagen? Radio, Sprecher, Stations...
Offsprecher.
Ja.
Aber ich finde, das Fachwort, kann man so sagen. Ich finde es ja nicht so schlimm.
Welches jetzt? Das von Benjamin oder von mir?
Nein, von Benjamin. Von dir, Thomas.
Ja. Ich muss sagen, dass der eine sehr schöne, dunkle, klare Stimme hat.
Hintergrundsprecher.
Und der kann gut böse sprechen. Der spielt zwar meistens bei 3 Fragezeichen immer nur so kleine Nebenrollen, aber ich freue mich immer, wenn ich den höre.
Auf jeden Fall bekommt er einen Anruf.
Ich fand die Information schön.
Das habe ich gemerkt.
Ich fand es auch schön. Ihre Chance. Allerdings hört man ihn sagen, mit dem Boot werden sie jedenfalls nicht abhauen. Dafür sorge ich. Aber sie müssen das Versteck wohl aufgeben, da Bruce
sich in die Richtung begibt.
Genau, sie wohl sonst entdeckt.
Genau, sie haben sich nämlich in einer Felsspalte versteckt. Und jetzt rennen sie quer über die Insel. Und dann bemerken sie plötzlich das Licht einer Taschenlampe.
Ich fand hier die Musik komisch ausgesteuert, während sie rennen.
Habe ich auch aufgeschrieben. Ja? Die Musik in dieser Szene hat eine ganz komische Qualität.
Entweder
ist die mit...
Das habe ich auch notiert. Und zwar kommt so eine unheimliche Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Musik, so ähnllich. Und habt ihr gemerkt, dass das... Ich hatte das Gefühl, Miniger macht mal lauter, mal leiser.
Ja, so kam jetzt wirklich komisch so ausgestellt.
Laut, die Rennen, leise. Dann kommt so... So, als ob wirklich
Miniger... Egal, wer schuld hat. Miniger macht die Musik lauter, leiser.
Ich zeige es euch nochmal.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Miniger alles macht. Also,
Moment. Ich zeige euch das. Das steht immer. Buch und Effekte, zu denen ich auch die Musik zähle. André Miniger.
Und er spielt die auch ein.
Aber es gibt jemanden, der die Abmischung auch macht.
Ja. Aber ich glaube wirklich, dass Miniger so da sitzt und so.
Jetzt ich glaube, sag mal, ist Miniger eigentlich da Mikwa mit den 7 Armen?
Wie witzig ist Thomas glaubt, ich wiederhole es nochmal, wirklich, dass er am Pult sitzt und während der Aufnahme, die er gerade aufnimmt, lauter und leiser. Nee,
vor allem, er hat gesagt, es klingt nicht so, als ob das jemand macht. Es klingt so, als ob Miniger das macht. Bei einem anderen hätte das anders geklungen.
Ja, aber ihr habt es doch auch gemerkt, dass die Musik
die ist da ganz
laut
komisch.
Und leiser wird. Ja? Wer macht denn das?
Er macht es wirklich.
Und wenn mir das schon aufgefallen ist.
Am Mischpult.
Miniger weiß, dass danach das Hörspiel komplett im Eimer ist, weil das überhaupt nicht passt. Aber ihm macht es so einen Spaß.
Ja, weil er sagt, wir könnten hier ins Mikrofon kotzen. Die Leute kaufen es trotzdem.
Wir können ihn nie einladen. Also gerade jetzt auch wieder. Wir können ins Mikrofon kotzen.
Stell mir gerade vor, wie Miniger jetzt diese Folge hat und sich Notizen macht.
Es ist schon spät.
Oh, und wir haben noch so viel.
Wir haben nicht mal die Hälfte. Doch, gleich haben wir die Hälfte.
Fast die Hälfte.
Scheiße.
Oh,
ich probiere noch ein bisschen was rauszuziehen.
Halt die Fresse.
Quiz.
Ja, ich möchte das Anfängerquiz nachher
machen. Ja, Musik wird mal lauter, mal leiser. Habe ich mir auch notiert mit Ausrufezeichen. Genau. Sie betreten den Leuchtturm in der Hoffnung, eine Funkanlage oder ein Telefon zu finden, um Hilfe zu rufen. So, Justus will dann aber den Leuchtturm verlassen, weil sie finden nichts. Dann sehen sie aber, wie Bruce und Vikram zum Leuchtturm rüberkommen. Ja?
Das ist auch ein Quatsch, dass sie seinen Namen eingedeutscht haben. Was? Dass die den Namen eingedeutscht haben, Justus.
Okay. Mach weiter bitte, Thomas.
Ich bin gerade fassungslos.
Ich rieche wieder eine Falle.
Ich musste noch ein bisschen rausziehen. Ja. Und dann haben sie aber einen ganz tollen Plan. Sie wollen den Eingang mit Stühlen verbarrikadieren.
Das weißt du.
Das sagen sie.
Das weißt du. Na, ich mach gerade Benjamin nach.
Ach so. Aber es merkt mal einer. Ja. Aber hier, der Bruce und der Vikram, die sind ja schlau. Denn die haben den Braten gerochen. Und dann fand ich auch witzig, sie wollen die Tür durch Klopfen aufbrechen. Weil man hört, wie sie die ganze Zeit machen, duf, 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 aufmachen. Und dann sagt, glaube ich, Gus, oh, sie wollen die Tür aufbrechen.
Na gut.
Durch Klopfen.
Nein, aber...
Okay, vielleicht treten sie gegen.
Nein, aber ich sag mal, hört so. Ihr die? Du bist immer so eklig und sagst, hör dir die Zähne an, sonst rede ich nicht weiter. Hörst dir an? Das ist für mich jetzt, ein Klopfen.
Ich hätte jetzt gerne eine Szene aus dem Buch. Oder vielleicht weißt du es auch noch aus dem Kopf. Mhm. Ich finde es ganz merkwürdig, im Hörspiel zu sagen, sie wollen die Tür verbarrikadieren und sagen aber, dass der Riegel oder was... oder
die Tür hat keinen Riegel.
Genau, deswegen kann man und deswegen machen sie das an der Treppenstufe, wo ich mir so vorstelle, Stuhl zwischen Treppenstufe und Tür verriegeln, schwierig. Also so die Vorstellung. Weißt du, was ich meine?
Ich habe gar nicht zugehört. Ist auch besser.
Nein, stopp, ich möchte Falle. Das wissen, ob das im Buch... Es ist nicht immer alles eine Falle, wenn ich was frage.
Doch, wie heißt dieser Typ hier aus Star Wars? Captain...
Hook.
Nein, hier der Fischkopf.
Captain Future?
Der sagt ja, it's a trap. Es ist eine Falle.
Das ist eine Falle.
Nein, nochmal für dich. Sie wollen die Tür verbarrikadieren.
Ja.
Und sie sagen, dass sie die Stühle... an die Tür schieben, aber da ist ja kein Riegel oder der ist außen oder gar keiner. Deswegen stellen sie die Stühle so hin, dass sie an der Treppenstufe sind.
Ja.
So, wo ich mich jetzt frage, schwer vorzustellen, dass die Treppe so nah ist, dass die Tür so bla.
Ja, wenn sie mehrere Stühle.
Ja, also, aber die Frage, ja, und da ist aber die Frage, steht im Buch vielleicht einfach, sie stellen die Tür, Stühle an die Tür? Nein, das hört sich jetzt dämlich an, aber warum so kompliziert?
Thomas, tut mir leid, das ist schon wieder passiert.
Nein!
Lass es bitte weitermachen. Thomas, bitte,
weißt du, was ich meine? Warum so kompliziert, wenn man einfach sagen kann, sie stellen die Stühle an die Tür und verbarrikadieren?
Weil du denn das Gleiche gesagt hättest. Wie sollen die das denn verbarrikadieren, wenn da keine Klinke, keine Tür, kein irgendwas ist?
Wer sagt denn, dass da keine Klinke ist? Ist es nur im Hörspiel oder ist es auch okay. Im Buch?
Oh, Thomas, du guckst wirklich nach.
Nein, es ist nichts Böses.
Auf jeden Fall verbarrikadieren sie die Tür mit Stühlen. Wie sie das jetzt machen, so ins Detail will ich bei einer 5-Stunden-Folge wirklich nicht gehen.
Ich verstehe euch nicht.
Ich verstehe dich nicht.
Okay, ich kann ja nun mal das kurz vorlesen.
Danke.
Die Eingangstür hatte von innen keinen Riegel.
Gut, hat sich erledigt, reicht.
Habe ich doch aber doch eben gesagt, dass der keinen Riegel hat. Ja. Das sagt doch Gus.
Ich weiß, aber mich hat interessiert, ob das auch ein Buch ist. Oder
darf ich mir jetzt mal weiterlesen?
Ja, natürlich.
Doch, der Leuchtturm war
Lass
so...
Lass dir Zeit.
Der Leuchtturm war so klein und schmal, dass es kaum Platz zwischen der Tür und der ersten Treppenstufe gab.
Das wird gesagt.
Ja, dann, das
ja aber im Buch.
Okay.
Justus klemmte den Stuhl einfach dazwischen. Mit dem zweiten, Gus klemmte den Stuhl dazwischen. Justus reichte ihn von oben einen weiteren Stuhl, mit dem machte er es genauso.
Siehst du, er reichte nämlich von oben den Stuhl.
Jemand drückte die Klinke herunter. Verschlossen, sagte Bruce. Der Leuchtturm hat keinen Riegel, widersprach Vikram. Und der Schlüssel ist in der Festung. Der Junge hat sich da drin verbarrikadiert. Nun wurde an der Tür gerüttelt.
Aufmachen!
Dröhnte Bruce und pochte dagegen. So. Ja, auf jeden Fall.
Aber stimmt, da pochte er auch nur gegen.
Und das ist übrigens auch
die Stulle. Und Gus sagt, oh, er bricht die Tür.
Das ist übrigens auch
die Stulle,
wo Gus den Justus sogar ein bisschen antreibt. Hier, gib mir meinen Stuhl. Hier, ich verbarrikadiere das. Da ist Gus wirklich die treibende Kraft.
Ja, er führt nämlich jetzt Justus auch zu einem Fenster.
Er ist die treibende Kraft, funktioniert gut.
Ja? Jetzt die nächste Szene. Und sie wollen durch dieses Fenster fliehen und dann zum Boot. Frage. Als der Bruce angerufen wurde, dann sagt er, nein, hier ist keiner. Ja, in dem Moment gehen sie ja nur vom Guss aus. Keiner weiß ja, dass Justus da ist. Und dann sagt er, dass er das Boot so festmacht, dass der Junge nicht entkommen kann. So, jetzt sagen sie aber, ja, wir können ja durch das Fenster und dann mit dem Boot fliehen.
Ist mir aufgefallen. Guck da mal, der sagt, ich mach das Boot so
fest. Achso, und jetzt sagen sie, wir können fliehen und haben dann wieder Problem Nummer 1.
Ja, genau.
Ja? Weswegen wir eigentlich hier sind.
Na, aber kam jetzt nicht schon die Szene? Ach nee, das kommt
nicht. Aber ich finde noch eine Sache lustig, dass man hört den Bruce, also habe ich mir notiert mit lustiger Spruch, na warte, dafür setzt es eine Tracht Prügel.
Fand ich schon lustiger.
Ja, das war Hammer.
Ja, wie er es sagt.
Aber ich muss ihn mir notieren.
Auch so. Für die Zukunft, wenn man mal so einen Witz raushaut.
Genau, oder? Ja. Und Gus möchte Justus unterstützen, indem er ihn, auch ein toller Freund, er will ihn festhalten, damit er sich besser runterlassen kann. Stattdessen stürzt Justus durchs Fenster ab. Und Gus ist geschockt und bei mir steht jetzt Ende CD 2. Und ihr wisst, was das bedeutet.
Halbzeit.
Wie, du hast jetzt schon den Sturz erzählt?
Ja. Hör doch mal zu.
Ja, so kurz.
Ja.
Man hört so. Aber die Geräusche sind auch so komisch.
Ja.
Wenn Justus stürzt, finde ich.
Ich hatte keine richtige Vorstellung, was machen
die da eigentlich. Ich habe geschrieben, man hört Geräusche so, als würde Justus stürzen. So genau wird es da eigentlich gar nicht erklärt.
Und welche Höhe? Und ich dachte, der muss doch fast tot sein. Habt ihr euch mal überlegt, wie so ein
Es stand Leuchtturm? Doch gerade im Buch ein kleiner, schmaler Leuchtturm.
Aber ein Leuchtturm muss schon eine gewisse Höhe haben, damit die Schiffe das Licht auch sehen.
Weißt du, wie groß die Insel ist? Vielleicht ist die Insel 500 Meter hoch.
Man sieht von Weitem.
Du musst jeden Leuchtturm von Weitem, egal wie groß die Insel ist.
Und ich habe kein Gefühl gehabt, von welcher Höhe. Ich dachte jetzt wirklich, der ist halb tot. Und da habe ich mich ja auch so gefragt, okay, die wissen, also wenn der Leuchtturm nicht so hoch ist, wie du jetzt sagst, dass eigentlich fast nichts passieren
kann. Ich habe nur zitiert, was im Buch steht. Ja. Klein und schmal.
Na, weil ich jetzt so denke, da sind ja zwei.
That's what she said.
Da sind ja zwei, die gegen die Tür klopfen. Ja. Und keiner kommt auf die Idee. Keiner kommt auf die Idee. Ja. Sie könnten aus dem Fenster klettern.
Hä?
Von Montag. Den Verbrechern.
Nein. Wir sind jetzt am Ende von CD2. Mhm. Wir haben das zweite Viertel beziehungsweise die Hälfte. Und jetzt wird wieder ein Gastbeitrag eingespielt.
Oh, sehr gerne.
Ja?
Ich wollte mich verarschen, ich gehe gar nicht darauf ein, dass zwei Verbrecher an der Tür klopfen und keiner denkt, ah, sie
können aus dem Fenster. Behalte diesen Gedanken jetzt die nächsten 45 Minuten, denn jetzt kommt ein Gastbeitrag von irgendjemandem.
Wirklich? Ja? Das muss ich hören.
Nee, ich möchte mich im Schnitt jetzt selber überraschen.
Mhm, okay, das ist sehr gut.
Genau. Ja. Und wir machen jetzt mal eine kleine Pause. Und hören uns nach diesem Gastbeitrag wieder.
Oder vielleicht noch nicht. Das Gute ist ja, die sind jetzt sauer, weil die denken, wir machen eine Pause. Dabei machen wir einfach weiter und tun so, als ob wir jetzt diesen Beitrag.
Nein, hatten. Du hast die Illusion zerstört!
Ah, scheiße.
Ja.
Ja, im Jahr 1979 endete Fluch des Rubin mit einer Eis- und Torte-Party und stammte noch aus der Feder von Robert Arthur. Und André Marx hat sich des Klassikers zum großen Jubiläum angenommen, 200 Folgen und 40 Jahre Hörspielgeschichte, und hat eine epochale Fortsetzung geschrieben in drei Teilen, umgesetzt als Hörspiel mit einer Gesamtlaufzeit von 5 Stunden. Und das ist ein Umfang, den wir im gewohnten Format von Recherchen und Archiv schwer stemmen könnten. Aber zum Glück haben uns die Podcast-Kollegen aus der Zentrale eingeladen und ermutigt, einen Gastbeitrag im Rahmen ihres Weihnachts-Specials zu produzieren. Und wir fanden das eine tolle Geschenkidee für alle Fans. Und insofern geht als erstes ein Danke und ganz liebe Grüße nach Berlin an Thomas, Benjamin und Oliver. Und wir gehen nicht wie sonst chronologisch durch die Handlung.
Das würden wir auch gar nicht schaffen. Da bräuchte ich 10 Stunden für.
Außerdem habt ihr ja vielleicht auch schon ganz viel gehört über das Feurige Auge, weil die anderen Podcaster ja quasi schon auch über dasselbe Thema die ganze Zeit referieren.
Mhm. Genau. Das heißt, wir haben uns jetzt so ein paar Sachen rausgesucht, zum Beispiel wie gewohnt irgendwie Frage, wer ist für uns Charakter und was ist das Zitat der Folge? Wir gucken auf besondere Aspekte bei Produktion und Inszenierung. Wir gucken irgendwie, wie passt das so Anschluss an Fluch des Rubin. Und letztlich geht's für uns halt einfach so ein bisschen um den Austausch, Gesamteindrücke, was ist hängen geblieben und was sticht für uns heraus.
Ja, ich habe mir ja die ganze Zeit gefragt schon eigentlich, wie könnte man dieses fulminante Werk, ja, dass man ja schon sagen kann, also das Hören war ja unheimlich anstrengend, wirklich ja. Auch, ja, so in drei Sätzen zusammenfassen. So. Ich fange mal an, okay?
Okay, wir zählen mit.
Justus ist verschwunden und die beiden anderen machen sich auf die Suche nach ihm, wobei herauskommt, dass es irgendwas mit dem Fluch des Rubins zu tun hat.
Das war ein Satz.
Ja. Ja, ihr müsst weitermachen.
Ach so.
Ach so. Okay, wer macht weiter?
Keine leichte Aufgabe direkt.
Echt mal ja, Moment. Während Justus im Alleingang erstmal versucht, das alles zu lösen, tappt er aber dann doch in eine ziemlich miese Falle, wird gefangen genommen und auch gefangen gehalten, regelt aber dann doch einiges, aber noch nicht alles.
Sehr, sehr spoilerarm ausgedrückt, ja.
Ja, als würde die Folge jemand nicht kennen.
Nee, wirklich. Weil,
okay, aber der dritte Satz muss jetzt aber länger werden, oder? Ich meine, irgendwie.
Nach, ja, nee, das sind
eigentlich
ja,
nicht?
Nee, drei Teile.
Naja, gut, aber nach. Nach Showdown-Auseinandersetzung mit den üblen Schergen von Sphinx brechen die drei auf, um letztlich in Indien final das Rätsel
des feurigen
Auges zu lösen.
Genau.
Schaffen sie auch,
ja.
Wer hätte es gedacht?
Ja.
Ja,
es ist schwer, ne? Weil eigentlich es ist, und das ist vielleicht, um da einzusteigen, ich finde, es ist ein fettes Hörspiel, ne?
Ja.
Und eigentlich ist es aber, passiert nicht so wahnsinnig viel.
Ja.
So. Es passiert nicht so wahnsinnig viel. Es ist eher in diesen Kleinigkeiten, diese Kleinigkeiten mitzubekommen, so irgendwie. Das ist schwierig. Ich finde, Sphinx spielt wieder eine Rolle, ja.
Mhm.
Das, was ist hängen geblieben, das ist ja so die Frage. Bei mir ist hängen geblieben, es ist schon wieder Sphinx.
Hat dich gestört?
Ja, mich hat gestört, dass das über eine Mitgliedsliste, die rumliegt, rauskommt.
Okay.
Ehrlich gesagt. Okay.
Ja, die Art und Weise wie. Aber ich habe auch viel, viel Kritik gehört an dieser ganzen Episode mit Sphinx und so. Aber ich finde für mich persönlich, ich fand es schön.
Ja.
Also einfach so diesen Rückbezug auch noch mal zu haben. Und dann auch noch mal, ich meine, wir dürfen doch spoilern hier.
Ja, ne? Natürlich.
Dass dann Horatio August irgendwie ein Mitglied von Sphinx gewesen war.
Ja.
Plusquamperfekt, ne?
Ja, ja.
Großartig. ja, also das fand ich alles ziemlich passend.
Ja.
Ich fand es auch toll. Ich habe auch jetzt in Vorbereitung auf unser Treffen heute nochmal in das Interview reingehört von André Marx. Ne?
Mhm,
und ich kann das total nachvollziehen, dass er da auch Bock drauf hatte, das zu verbinden. Das Einzige, wo ich dachte, ja gut, das ist vielleicht, also diese Showdown zwischen Mr. White und Justus nimmt halt unglaublich viel Raum ein, irgendwie so, der halt von dem Eigentlichen, was dann irgendwie auch in Indien passiert, so ein bisschen ablenkt. Oder wo so die Gewichtung zwischen den Teilen einfach nicht richtig passt. Wo auch André Marx ja selber schon gesagt hat, die Kritik hat ihn erreicht und die kann er total nachvollziehen,
ja.
Dass der erste und zweite Teil so ein bisschen die Gefahr läuft, eben durch Wiederholungen und so die Fallstricke durch den Perspektivwechsel so ein bisschen Länge zu bekommen und der dritte Teil dann
sehr komprimiert, ne?
Ja,
der wirkt sehr gehetzt irgendwie.
Und irgendwo geht da halt Sphinx dann auch, ja, taucht halt mit auf, aber hätte es für mich jetzt auch nicht dringend gebraucht, sag ich mal.
Nein, es hätte schöner gemacht werden können. Ich glaube, da ist einiges an Potenzial liegen geblieben.
Ja, es ist ja eigentlich so, man kann ja im Prinzip sagen, es war dieses in Indien dieses Erdbeben. White hat das rausgekriegt, hat neue Informationen bekommen, nämlich diesen Zettel über diesen Maharaja, ja, der da irgendwie sein ganzes Vermögen diesem Tempel gespendet hat, woraufhin seine Kompagnons das nicht so gut fanden und quasi dagegen waren. Und dieser Tempel ist aber verschwunden. Und er sucht diesen Tempel jetzt. Und jetzt will er wieder das, was er quasi er war ja Horatius Schüler.
Mhm.
Ja. Und er möchte das quasi da wieder hin, weil er war auf der Suche zusammen mit Horatio nach diesem Tempel. Horatio hat ihn reingelegt, also hat gesagt, nö, da ist kein Tempel, ich war eben mal kurz weg und da war keiner, glaub mir. Ja. Und diese silberne Hand und das feurige Auge sind Andenken, die ich besorgt habe aus dem Souvenirshop von diesem nicht existierenden Tempel. Ja. Und jetzt ist er wieder auf der Suche und er hat als erstes sich Gus geschnappt und jetzt dann auch noch Justus, der eben da hinterher ist und versucht es rauszufinden und schafft es dann, indem er die silberne Hand klaut. Und die silberne Hand, die von der Hermes erste Mal.
Ja, die kommt auch für mich irgendwie, die hätte es auch nicht gebraucht.
Die braucht es aber, um überhaupt zum Tempel zu kommen. Das feurige Auge ist für den Tempel vollkommen irrelevant.
Ja, aber so das nochmal zu splitten, es hätte auch das feurige Auge gereicht.
Ja, aber dann kommst du an den Schatz nicht. Das ist ja das. Eigentlich ist er hinter dem Schatz her. Und der Schatz, der wird aber von der silbernen Hand gezeigt. Und das feurige Auge ist nur dazu da, Leute zu entlarven, die Unwahrheit sagen. Im Prinzip ist auch die Frage, warum Randur überhaupt hinter dem Schatz her war, warum er das feurige Auge haben wollte und nicht die silberne Hand, die übrigens nebenan ein paar Straßen weiter bei Salomon Giles lag. Ja, so, ja auch damals schon. Vermutlich. So.
Ja, es ist alles sehr verworren und sehr viel und da hat André Marx ja auch gesagt, also er brauchte halt wirklich irgendwie so ein Storyboard, wo drauf stand, wer wann zu welchem Zeitpunkt wo ist, damit da keine größeren Logiklücken entstehen und so. Also sowas Komplexes hätte er da bis jetzt wohl auch noch nicht fabriziert.
Aber ich finde, das ist ein gelungenes Puzzle, was er da zusammen schustert. Also ich mag die Geschichte tatsächlich einfach auch so sehr, sehr gerne.
Aber sie ist mir zu lang.
Ja,
das also ist, es, ich auch. Sie ist mir schlichtweg zu lang. Ja. Es hat mich sehr viel, also ich habe die ja vor einiger Zeit, als sie rausgekommen ist, schon einmal gehört. Das hat mich schon ein paar Abende gekostet, so, weil ich immer wieder eingeschlafen bin und sowas und dann immer wieder rausfinden muss, wo bin ich eigentlich und jetzt beim nochmaligen Durchhören ist mir aufgefallen, das ist jetzt keine Folge, die ich irgendwie 10-mal höre.
Also es ist schwierig für Leute, die keine mehrstündigen Autofahrten vor sich haben, jetzt wirklich am Stück zu hören, sodass du dem Ganzen folgen kannst. Das finde ich tatsächlich an der Sache schwierig. Das ist schön fürs 200. Es ist eine tolle Geschichte und bestimmt gibt es Hardcore-Fans. Wir haben ja auch schon von Podcasts gehört, die 6-8 Stunden gehen. Ja, also, gibt es ein paar Leute, die sich das reinziehen, aber ich fand es auch zu lang dann letztendlich, muss ich sagen.
Ja, ich wundere mich da auch ein bisschen über mich selber, weil bei Hörbüchern zum Beispiel habe ich damit überhaupt kein Problem. Also ich kann mir locker so ein Harry Potter Hörbuch 12 Stunden lang kann ich mir anhören. Aber bei einem Hörspiel und gerade bei den 3 Fragezeichen scheine ich da irgendwie auf wesentlich kleinere Häppchen gepolt zu sein, weswegen mir das irgendwie schwerfällt. Ich kann aber gerade nicht so richtig festmachen, woran es eigentlich liegt.
Ich muss sagen, tatsächlich, bei mir liegt es ein bisschen auch am Erzähler, der Axel Milberg. Ich finde, der macht das prima. Ich teile diese Kritik nicht, die ja viele haben, die sagen, aber Axel Milberg, der hat eine sehr sanfte Stimme und der macht es einem sehr leicht einzuschlafen, finde ich. Ja.
Ja, das stimmt.
Und das ist sehr ruhig und gesetzt. Ich finde, wo es wirklich gut rüberkommt, was mir so hängen geblieben ist, ist, als Justus eins über den Dez bekommen hat und da langsam aufwacht und glaubt, er riecht den Speck von Onkel Titus. Da kommt bei ihm so seine erzählerischen Qualitäten so voll rüber. Das fand ich eine total schöne Stelle. Ansonsten ist er, trägt er einen gern rüber in Morpheus' Arme. So.
Ja, aber ich hätte ihm schon auch zugetraut, irgendwie die Erzählerleistung alleine zu stemmen. Es hätte für mich jetzt nicht den zweiten Erzähler gebraucht. So viel zum Thema Produktion, Inszenierung, da die Zeitsprünge und die Daten irgendwie erklärt. Weiß ich nicht. War ich ein bisschen irritiert. Also es macht natürlich nochmal deutlich, dass diese Zeitsprünge total wichtig sind, dass man da nochmal neu aufmerksam für wird. Aber das hätte ich dem Herrn Milberg auch schon alleine noch zugetraut.
Das verstehe ich auch nicht. Vor allem, ich meine, die haben einen relativ guten Sprecher dafür genommen. Ja. Der jetzt, sage ich sicher, auch wenn der mal allein schon fürs Auftauchen im Studio bestimmt auch schon Geld nimmt. Ja, also, finde ich schon krass. Und ich verstehe auch den Sinn nicht. Mir hat es jetzt geholfen, dieses Hörspiel aufzuarbeiten. Da war das extrem hilfreich. Ja. Aber jetzt für das Folgen des Hörspiels, es soll ja ein Countdown sein. Also im Prinzip, sie müssen bis zum 22. September da sein. Ja, also, weil da ist Tag und Nacht gleich. Aber das kommt irgendwie
nicht. Hatten wir schon mal, ne? Irgendwas, ne? Nee, das war eine Sonnenfinsternis beim
Brennen. Ja, muss ich aber auch viel dran denken.
Aber das,
ja,
das hat auch noch, es hat was davon mit diesen drei Teilen des Schwerts und so.
Ja. Was zum Aufbau oder auch gerade zur Produktion für mich nochmal spannend ist, ich hätte es mehr gemocht, wenn sich erster und zweiter Teil ineinander gewoben wären. Also wenn wir immer wieder gewechselt hätten und hätten gemerkt, hätten gehört, ah, da sind jetzt Peter und Bob. Denn obwohl der zweite Teil mit Justus sehr spannend ist und eigentlich das Informativere, macht das für mich diese gefühlte Länge dieses Hörspiels aus, dass ich eigentlich schon, dass ich das Gefühl habe, es wiederholt sich irgendwie so. Ich kann das ist rein subjektiv.
Ich kann das gar nicht. Ich hatte das aber auch beim zweiten Teil, genau. Ja.
Obwohl der ziemlich gut ist. Also inhaltlich kommt da wahnsinnig viel rüber. Also.
Ja, aber das stimmt. Das wäre so eine typische Roman-Erzählstruktur, ne? Immer wieder den Ort des Geschehens wechseln und mehrere Schauplätze parallel zu haben und nicht so am Strang hintereinander weg.
Ja, ich meine, da kommt natürlich einfach der Mr. White auch als Gegenspieler irgendwie mega gut zur Geltung. Ja, also im direkten Kontakt auch mit Justus alleine und
das ist der Wahnsinn, auch wie der wechseln kann. Mhm. Also wie der da ausflippt, wirklich, wo du dann auch denkst, okay, jetzt krieg ich Schiss. Ja, so. Also ich denke, der hat ja wahrscheinlich jetzt viel Zeit, weil mit Kevin Spacey ist er jetzt erstmal nichts mehr. Also, aber hey, so habe ich diese Stimme auch noch nie erlebt. Okay, ich habe nicht House of Cards gesehen, viel ist da so. Aber ich habe diese Stimme noch nie so wütend erlebt. Ja, wo du denkst, Alter, jetzt geht's echt richtig ab. Jetzt
geht's auf die Fresse. Ne? So. Ja, der ist ja auch ein richtig gemeiner, ne? Ja. Alter Schwede, ist
ja, das gehässig. Fand ich nämlich auch krass so zum Thema Sphinx, ne? Also ich finde diese Idee, dass das halt diese Organisation im Hintergrund ist, die so halb legal, ne, auf der Suche ist nach Schätzen.
Schon voll illegal.
Aber was der Mr. White da macht, so punkto Kindesentführung, so ein bisschen an der Folter vorbeischrappen.
Justus nichts zu essen geben, also, das ist also auf jeden Fall auch
das, Folter. Genau, also,
jetzt reicht's.
Das ist halt schon einfach eher so knallhart Gangster und das ist ja genau das, was Mr. White auch in der einen Szene, glaube ich, so auch abstreitet. Ne? Ich bin Abenteurer, ich bin kein Gangster. Genau. Doch, genau das. Ne? Und
wir sind Sphinx, wir sind doch nicht, also so stimmt sind wir jetzt nicht.
Ne? Ich würde von Sphinx mal gern so ein Organigramm sehen oder sowas. Ja. Der kann da viel machen, was er will. Ne?
Also Mitgliedslisten hat er ja schon rumliegen. Ne? So.
Das fand ich halt irgendwie auch krass, weil das irgendwie ist der Mr. White da auch echt einfach ein sehr böser Charakter.
Ja,
sehr skrupellos. Und Justus hat ja wirklich auch am Ende einfach nur Dusel, dass er nicht erschossen wird.
Ja.
So, der wäre einfach draufgegangen. Ja,
weil dieser Priester ihn jetzt wegzieht.
Genau, aber also. Mr. White hätte den eiskalt abgeknallt.
Ja, das ist ja immer das, da frage ich mich schon, warum zögert er so lange? Warum gibt er Justus so viele Ultimaten im zweiten Teil? Also er sagt ja,
weil
er
inkonsequenter Gangster ist.
Ja. Und da er zögert ja nicht und es ist ja auch ihm vollkommen abzunehmen. Da sagt jeder, der mir hinterher geht, den erschieße ich einfach. Ich meine, Vikram schmeißt er einfach in den verschissenen Abgrund. Ne? Ja. Was auch nochmal eine schöne Szene ist, finde ich, wo er den Vikram so wichtig sagt, du weißt doch ganz genau, ich weiß, du brauchst mich, ich brauch dich, aber jetzt brauche ich dich nicht mehr. Bam, ne? Jetzt bist du weg. So.
Ja.
Das ist wirklich gut gelungen. Also sind viele spannende Sachen drin, aber das sind natürlich Perlen, die du durch aufmerksames Zuhören dir rausziehen musst, ne? So, weil es einfach wahnsinnig lang ist.
Ja, gut. Klar, also es ist so an der Grenze. Das hängt aber, glaube ich, wirklich auch, wie du sagst, Hanno, mit so ein bisschen Gewohnheiten auch zusammen. Was findet so gewohnt im Drei-Fragezeichen-Universum statt? Wie viele Personen gibt es da? Über welche Zeiträume erstreckt sich das? Und wie komplex wird so eine Geschichte? Und da liegt halt irgendwie der Reiz drin, dass du sagst, so für Folge 200, fürs Jubiläum, packst du alles mal ein bisschen größer. Aber ich glaube auch, für meinen Geschmack sind wir da auch an der Grenze angelangt. So.
Ja, sonst ist es irgendwie nicht mehr 3 Fragezeichen. Mir ist aufgefallen, es ist auch gar nicht so die Länge, weil hier zum Beispiel die Hörbücher, die da jetzt gerade rumschwirren von den 3 Fragezeichen, zum Beispiel Gespensterschloss oder sowas, hat ja auch schon eine ordentliche Länge, wenn es einfach als Buch vorgelesen ist. Dem kann ich aber viel besser folgen.
Ja. Ja, ja, ich muss auch, man muss was, ich habe das Buch nur angelesen und quer gelesen.
Das wollte ich fragen. Hast du das Buch
gelesen? Ja, nicht ganz. Das habe ich nicht geschafft, ganz ehrlich. Also da habe ich gerade gar keine Zeit für. Aber ich habe quer gelesen und da passiert natürlich noch eine Menge anderes Zeug und okay. Es ist etwas anders. Und da erlebt man auch das, was André Marx ja im Interview gesagt hat, dieses Zweifeln von Justus. Das kommt ja im Hörspiel gar nicht rüber. André Marx sagt ja, Justus. Das erste Mal ist er ohne Bob und Peter und er zweifelt, ob er es alleine überhaupt schafft. Ja. Und es ist wirklich witzig, weil diese Stelle habe ich im Buch gefunden, wo er tatsächlich so verzweifelt ist und merkt, dass Bob und Peter eigentlich seine nicht zugelassenen Emotionen sonst abfangen. Also das verzweifelte, ängstliche von Peter, ja, das muss Peter nehmen, weil sonst kriegt es Just. Und jetzt merkt er das. Also er merkt plötzlich, scheiße, ich komme hier nie wieder raus. Ne? So, also, und das ist so, im Buch wird das deutlich. Das ist im Hörspiel untergegangen. Also es lohnt sich, glaube ich, schon, das Buch zu lesen, weil es nochmal ein ganz anderer Fall ist. Deswegen, wir beziehen uns in unsere Kritik auch immer, glaube ich, auf die Umsetzung des Hörspiels.
Ja.
Ne, das muss man hier, glaube ich, nochmal sehr genau trennen.
Ja. Ich glaube, auch die Eltern kriegen im Buch nochmal eine ganz andere Rolle. Ne? Ja. Da gibt es, glaube ich, auch noch mal viel mehr, was im Hörspiel jetzt tatsächlich gar nicht vorkommt, was ich ein bisschen schade finde, weil ich habe es auch nicht geschafft, das Buch zu lesen, aber das würde mich noch interessieren, also dafür würde ich es lesen. Und was ich toll finde an dem Hörspiel auch noch mal im Vergleich zu anderen ist, dass Bob und Peter so geil rauskommen. Mhm. Weil die haben ja im kompletten ersten Teil, haben die ja eine unglaublich tragende Rolle und auch die Teamarbeit von beiden und wie die auch ohne Justus klarkommen und wie die auch ja ganz generell auch mit den Eltern umgehen und mit der Situation und also das finde ich alles schon sehr spannend.
Bei den Eltern, genau. Ich hatte nämlich auch halt mitbekommen an den, was man so im Internet auch findet, dass eben das Hörspiel diesmal sehr nah am Buch sein soll. Und dass halt die Rolle der Eltern natürlich irgendwie so das ist, was am wesentlichsten gekürzt worden ist. Wo Marx ja auch sagte, das ist so ein Knackpunkt, wo er sagt, das wird nachher in der Geschichte für ihn auch nachvollziehbar nicht ganz logisch, dass bei allem, was die Eltern vorher für einen Aufriss machen, es dann nachher doch möglich ist, nach Indien aufzubrechen, was wohl irgendwie im Buch auch noch deutlicher wohl einen Widerspruch darstellen muss.
Ja, aber ganz ehrlich, das ist ja natürlich... Klar macht sich Tante Mathilda Sorgen und so weiter und die anderen auch, aber das sollte für mich auch nicht so sehr im Vordergrund sein, weil wenn Justus, Peter und Bob haben Stress mit ihren Eltern, der Titel ist, das ist wirklich nichts, das brauche ich auch als Kind nicht. Also
die drei Fragezeichen und der Stress mit den Eltern.
Ja.
Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass das halt auch, ich meine, auch da ist natürlich irgendwie dieses Buch, Hörspiel und André Marx sagt ja auch irgendwie, ich würde die drei Fragezeichen immer gerne jünger machen und musste mich irgendwie positionieren jetzt auch in der Fortsetzungsgeschichte. Wie viel Zeit ist vergangen? Wie alt sind die denn jetzt?
Und er sagte was ich sehr gut nachvollziehen kann, nämlich, also er sagte so, als ich minderjährig war und ich wäre mehrere Tage verschwunden gewesen, wären meine Eltern aber mega auf die Barrikaden gegangen. Und das kann ich super nachvollziehen, das wäre bei meinen Eltern auch so gewesen.
Ja. Genau, und zwar egal, ob 8, 9, 10 oder 17 irgendwo. Sie sind halt noch minderjährig.
Ja, ich glaube, meine Eltern würden jetzt noch auf die Barrikaden gehen, wenn ich verschwinden würde und kein Mensch weiß, wo ich bin.
Ja, in Indien war
ja gut, das ist schön. Aber wenn das keiner wüsste und ich wäre in Indien, würden meine Eltern auch auf die Barrikaden gehen.
Ja.
Also ne, das ist einfach auch ein Stück weit Realismus, der da reingehört, weil ansonsten, natürlich müssen die nach Indien dürfen, sonst würde das ganze Hörspiel nicht funktionieren. Ja. Aber auch müssen die Eltern Stress machen, weil ansonsten wäre es vollkommen unrealistisch.
Ja, das stimmt schon. Also es ist ja, das wäre natürlich tatsächlich interessant gewesen, das nochmal im Buch nachzulesen, wie da die Überredungskunst war, weshalb Salomon Charles, der da mitkommt, ist ja für Justus nur ein Vehikel. Ne?
Also, ja, und der kackt ja auch nachher ab unterwegs. Der ist denen ja gar keine Hilfe.
Seht ihr da auch immer nur Arthur Spooner?
Ja.
Ich kann niemanden anderen.
Ja.
Ah, nee, das ist er nicht. Doch, ist
doch,
er.
Doch, doch. Ja. Aber genau, habt ihr denn so, um so ein bisschen Struktur zu behalten, irgendwie zum Thema Produktion, Inszenierung, noch Sachen, die euch da irgendwie besonders aufgefallen sind, im Guten wie im Schlechten?
Ich würde dich bitten, da einen Aufschlag zu machen, weil ich glaube, du hast da die empfindlichsten Ohren, was das angeht. Und ich kann das gerne kommentieren.
Nee, ich meine, wir haben ja schon auch alleine Produktion, Inszenierung heißt ja einfach auch schon dieses in Teile splitten. Wir haben über die Länge schon gesprochen. Ansonsten ist, finde ich, da einfach auch zu sagen, dass damit unglaublich viel Spielfreude und einfach viel Sorgfalt, finde ich, an der Stelle auch an Geräuschkulisse, an Atmo gearbeitet worden ist, was mir einfach sehr positiv aufgefallen ist. Das mit den zwei Erzählern hatten wir auch schon erwähnt, dass das, finde ich, ein Kniff ist, der, ja, kann man machen, muss man nicht.
Ist dir bei irgendeiner Szene ganz besonders aufgefallen, wo die Produktion sich vielleicht auch unterscheidet? Hast du da irgendwas mitgekriegt?
Nee, ich habe
der Wind pfeift. In Indien. Wurde. Also so das. Ich finde es solide gemacht. Also ich habe aber tatsächlich auch nicht die Ohren da, aber ich fand jetzt, das war von den Umgebungsgeräuschen und so weiter, fand ich schon so.
Ich habe eine Szene, die ich ganz, ganz toll fand. Das hängt aber auch damit zusammen, dass es auch nachher mein Lieblingscharakter ist oder so. Aber Solomon Charles zu Hause, finde ich, da hatten die echt Spaß. Also der hat wohl irgendwie eine Espresso-Maschine zu Hause. Also die hörst du irgendwie krass, so diese Kapselmaschine im Hintergrund. Und dann kramt er da rum und man merkt so, der hat offensichtlich irgendwie ein volles Spülbecken. Mhm. Also da waren irgendwie für mich so Bilder, wo ich denke, das ist das irgendwie lebt. so ein ganz bekannter, irgendwie erfolgreicher Schauspielertyp. Aber bei dem zu Hause ist so ein bisschen verhuscht und die Spüle quillt so über. Also da hatte ich irgendwie so das Gefühl, da nehmen die mich ganz nah mit. Und das ist geil mit Geräuschen untermalt. Das war so ein Beispiel für mich.
Ja, schön, ne? Ja, doch, aber das habe ich auch gemerkt. Wir
wollten den Kaffee haben und dann war da dieses Gerattel und so, das war irgendwie cool. So,
das macht sehr echt.
So Kleinigkeiten. Ne?
Und was mir auch aufgefallen ist, die Musik ist ziemlich retro. Mhm. Also da kommt ganz viel von dieser Musik der allerersten Folgen, also diese klassische Musik, kommt auch wieder viel vor. Und das fand ich auch sehr, also das habe ich sehr begrüßt.
Ja.
Weil da irgendwie so diese Musik zum Beispiel aus den Crimebuster-Folgen oder irgendwie sowas, obwohl die Story eigentlich ganz gut zu Crimebuster auch gepasst hätte, aber die Musik hätte gar nicht gepasst. Also so diese alte Musik auch wieder, auch mit Blick auf Fluch des Rubins,
passt. Es gibt halt nicht wirklich, also das ist vielleicht noch das, wenn es zum Aufbau passt, ne, ist halt so für mich noch, dass es tatsächlich kein wirkliches Rätsel gelöst wird. So. Also der Tempeldiener zeigt ihnen, was mit der Hand ist.
So. Aber und, es ist auf der anderen Seite so, was man ja auch als Anschluss zur Fluch des Rubin-Folge nehmen kann, so das mit dem Schatten, sowas. Also da sind ja schon auch so Rätselelemente drin, die finde ich total schön passen.
Aber es ist jetzt keine klassische harte Rätselnuss, die irgendwie mit Gartenzaunmethode oder...
Es kommt auch keine überraschende Wendung. Also Justus wird ja von White überschätzt am Anfang, so, weil er da diesen Zettel gefunden hat. So,
da finde ich Justus aber sehr geil. Also wie der da versucht, seinen Trumpf noch weiter auszuspielen und ihn da in die Mine lockt.
Ja,
und so, das ist schon, Hut ab.
Also Justus zeigt uns die andere Seite. Ne? Mhm. Also, er zeigt nur den taffen, also im Hörspiel zumindest, den taffen Typen, der da dem Paroli hält und der eigentlich dann doch Herr der Lage bleibt. Also die Geschichte, als er merkt, aha, Gust, der wird abgehört, das ist auch echt voll bescheuert. Das ist voll Spion-Mikrofon Nummer 1 auf dem Markt mit leuchtendem, mit Leuchtdioden.
Ja, so. Genau, die muss auch leuchten.
So, ja, also das ist schon geschickt, ne, wie er das dann und wie er sie dann reinlegt.
Und auch wie er wirklich, also der steht ja wirklich mit dem Rücken an der Wand.
Ja.
Ne, der hat ganz wenig Spielraum.
Ja.
Wirklich. Und nutzt den aber perfekt aus.
Und pokert hoch
und gewinnt natürlich. Ja.
Also er beweist das.
So ist eine grandiose Abenteuergeschichte mit so vielen Schauplätzen und Momenten da drin, wo du gerade sagst, so viel passiert gar nicht. Ich weiß gar nicht, das ist mir gar nicht so, ist mir nicht so gegangen. Ich denke, da ist schon einfach viele, viele klassische Motive von so Schatzsuche und Abenteuergeschichten und ich so ein bisschen Best-of. Ist für mich da total schön zusammengemischt. Ja,
wir müssen halt kein großes Rätsel, auch in Indien. Dann müssen wir halt sagen, okay, dann fragen wir jetzt nicht mehr nach Tempel, sondern jetzt fragen wir nach Randur. Ne?
So. Also klar, das war auch so von der Inszenierung, wo ich dachte, krass, irgendwie ich bin davon ausgegangen, dass die nach Indien reisen. Aber so Richtung zweiter Teil dachte ich, wann denn passiert das tatsächlich noch? Ja. Also wann brechen die denn nach Indien auf?
Anders gefragt, hätte da so ein hartes Rätsel wirklich reingepasst?
Tja, weiß
in ich die nicht. Story.
Ja, das mag schon sein. Es ist auch nicht, ich will da nicht den Stab drüber brechen. Ich fand halt eigentlich, dass die eigentliche Ermittlungsarbeit, die, und das hätte ich, davon hätte ich gern mehr gehabt, weil das hat mich so ein bisschen mitgenommen, als sie dann auf der, was ist passiert, als Randur den Stein bekommen hat, das feurige Auge.
Ja.
So, das zu recherchieren und da so, aha, oho, ja.
Naja, haben sie ja recherchiert,
und,
ne?
Ja, ja, das George und so. War wirklich schön so. Und dann auch, boah, der White, die Drecksau, ja, die war hinter mir her, ja, der hat uns belauscht. Man hört übrigens die Schritte von White wegrennen, wenn man genau hört. Wenn er in der Hütte bei Rubbish George ist, hört man, wie jemand wegrennt. Ja, das cool. ist aber, das finde ich wirklich einen ganz schönen Kniff tatsächlich, so dem Rechnung getragen. Und das fand ich so für mich so das Highlight, das mich so am ehesten noch mitgenommen hat und so, oh ja, das ist Ermittlungsarbeit. Was ist passiert und was ist jetzt? Hat dieser Stadtstreicher diesen Stein? Hat er ihn nicht? Hat er ihn wo versteckt? Ja, so.
Ich fand's total schön, dass Bob und Peter der Spur sind von Justus und auf diesen verschiedenen Stationen dann so ein bisschen die alten Charaktere treffen und die Hintergrundgeschichte von Horatio August erfahren und diese Spurensuche total schön verwoben ist mit diesen Rückbezügen auf Flucht des Rubin.
Ja, was uns ja zu dem Punkt bringt, ne, mit der Anschlussfähigkeit, nämlich wie gut passt eigentlich diese Folge wirklich. Es ist ja ein gewagtes Unterfangen, was anschließen zu wollen. Das ist Fortsetzungsgeschichten immer so. Ne? Ja. Und du sagst, da ist es bei dir, aber auch hat es bei dir angedockt.
Ja, doch. Es gab viele, viele schöne Momente, wo ich dachte, das ist gelungen. Also viele Charaktere, die wieder aufgetaucht sind, viele, auch so diese Rätselmomente von wie wirft das den Schatten zu einer bestimmten Tageszeit und sowas. Also da, das funktioniert für mich. Schwierig ist es dann, wenn halt Sphinx dazu kommt und das alles diese Nummer größer wird. Weiß ich nicht.
Ja, eins hätte mir auch gereicht, muss ich sagen. Also ich hätte nicht noch Sphinx drin gebraucht.
Ich bin da dankbar für. Weil ich auch ein Riesenfan von Folge 100 bin.
Ja.
Einfach weil ich die wirklich geliebt habe.
Aber das ist eben.
Immer noch.
Ja, verstehe ich. Die ist auch wahnsinnig gut. Und da kommt auf drei Teilen, ist es dann natürlich auch nochmal. Ja, ist aber in sich konsistenter. Ich finde, dass es schwierig ist, sicher. Und ich. Marx hat ja im Interview mit Sergio gesagt, dass er eigentlich mehr über Horatio erzählen wollte, so, also den beleuchten wollte. Und da war ich jetzt enttäuscht. Also da bin ich reingegangen und dachte, okay, wir erfahren jetzt also viel und wir erfahren an zwei Stellen was über Horatio von Bonnie Newman, seiner Freundin, ja, so, dass er halt bei Sphinx war, das erfahren wir ja über von White, ja, dass er bei Sphinx war und dass er sein Lehrer, also Whites Lehrer war und dass er halt ein Abenteurer war, der dann sich mit diesem Dieb oder Maulwurf, also Doppelagenten da getroffen hat, der da diesen Stein geklaut hat und die Hand scheinbar auch geklaut hat. Warum Horatio jetzt eigentlich sich losgesagt hat von Sphinx oder nicht losgesagt hat oder also wie, ne, der hat ja das Zeug an sich genommen und hat es dann versteckt, ja, so, und beziehungsweise dem Salomon Charles verkauft oder verschenkt, ja, so.
Ja.
Das bleibt so ein bisschen, also da bleibt bei mir tatsächlich der Horatio genauso unbekannt wie vorher auch. Ne, so.
Aber also wenig cool fand, war, also dass halt einfach so viele Charaktere auch nochmal auftauchen. Also dass die sind hier, dass die Mr. Dwiggins nochmal besuchen.
Stimmt,
ja. Klar, muss man sagen, die Stimme ist natürlich nicht mehr die gleiche, weil einfach auch der damalige Sprecher nun mal nicht mehr lebt.
Ja, aber die Szene ist schön. Ganz gut
trotzdem. Die Szene ist cool, nochmal mit dem Überfall. Schön,
und, dass diesmal sie quasi mehr oder weniger überfallen werden von Dwiggins.
Und irgendwie ist halt klar, der alte Mr. Dwiggins war für mich irgendwie noch so näselnder und verhuschter irgendwie. Ansonsten ist das doch eine mega geile Szene. Ja. Irgendwie bei Gus finde ich es auch krass, dass der Sprecher halt tatsächlich der gleiche ist, wo man aber auch merkt, dass so ein paar Jahre vergangen sind. Ne?
Vier.
Also, vier nur, genau. Und was sagt ihr zu Randor?
Ja, es ist natürlich schwierig, ja. Mein Gott, was soll man sagen?
Eine Demontage eines Bösewichts.
Trotzdem muss ich sagen, da bin ich, also ja, das ist sicher schwierig, aber es ist, ich finde, ihn so gebrochen darzustellen, ne, so, das ist ganz gut. Ich hätte ihn knurriger gemacht. Also in diesem Sprecher liegt ja das, was Knurriges. Der kann ja aber, und ich hätte ihn ein bisschen aggressiver dann gemacht. Weißt du, er ist ja ein Arsch. Also er geht ihn ja hinterher nachher so und er hätte so ein bisschen, kennt ihr Unendliche Geschichte, als dieser Wolf, ja, nicht Atreyu beißen will oder, ja, egal. Okay, auf jeden Fall. So ein bisschen, ich hätte ihn so ein bisschen lauernder gemacht. Der hatte das Zeug dazu. So. Und stattdessen dann nur gebrochen. So. Aber das ist natürlich, Randu, den kannst du natürlich schwer. Wie willst du das ersetzen? Das
wir haben ja auch schon unseren Bösewicht der Folge.
Ja.
Ja, dann müssten die unter Umständen noch miteinander konkurrieren.
Ja.
Ich meine, klar, auch Gottfried Kramer lebt halt auch nicht mehr. Insofern hat natürlich da irgendwie Eckhard Dux dem Ganzen nochmal so eine andere Färbung gegeben. Ich fand beim Randor am schwersten nachvollziehbar, dass nur 4 Jahre vergangen sind. Genau, weil dieser, wie du auch sagst, so, der hat sich so total verändert als Type und hat dieses bedrohliche, verschlagene total abgelegt und ist so souverän. Total, ihm wurde alles genommen.
Er heißt ja auch gar nicht mehr so.
Oh, ja.
Also sogar sein Name wurde ihm ja genommen.
Ja. Aber das ist so 4 Jahre, fand ich da irgendwie krass, dass
sollten Leute rumgewirkt haben.
Jetzt seid ihr bestimmt befriedigt mich hier so unten zu sehen. Also.
Ja, nein.
Doch, sind wir. Sieh aus. Wo ist eigentlich Ihr Stock?
Hä? Ihr klebt Blut am Stock, hä?
Hier, patz, patz, kriegst mit deinem Stock ein paar Nacken, du Arsch.
Ja, aber das finde ich gut, dass Justus sagt, ja, wir haben doch gar nichts gegen sie. Ist ja auch so. Also man hat sich ja gut geeinigt irgendwie so. Aber Randur selber glaubt ja auch,
dass ich den Stein habe.
Aber Randur, aka Ra's, glaubt ja auch, dass er Opfer des Steinfluchs geworden ist, ne? Und spielt damit der Peter in die Karten, der ja auch glaubt, dass der Stein einfach die Regeln nicht gut genug gelesen hat.
Ja, super Szene auch. Ja, genau. Ja, ich bin auch nicht sicher, ob das nicht so ein Zitat ist, was so raussteht. Ja,
aber es ist witzig, ich hätte gerne gewusst, wie jetzt, ich sehe da vor meinem geistigen Auge Randur und White da den Berg hochlatschen, ne? So, den Berg ohne Wiederkehr, so Randur schön so auf den Fersen von White, da warte, ne? Hinter der nächsten Ecke, wenn du nicht guckst, hau ich eins über die Rübe. Das hätte ich gerne irgendwie noch so mitgekriegt, weil das ist irgendwie so ein total witziges Bild, die zwei so White so, haha, gleich euch den Schatz und Randur so, Knüppel aus dem Sand.
Aber so Rückbezug, ich finde diese 3 Punkte so, das taucht auch immer wieder schön auf, ne? Nämlich in 8, wenn du Leuten mit 3 Punkten auf der Stirn begegnest. Und ich finde diese Hintergrundgeschichte von dem, diese Legende um den Maharaja und diesen Konflikt zwischen hier den Shikare und den
Dienern der Gerechtigkeit.
Im Prinzip, ne? Wer ist jetzt Diener der Gerechtigkeit und wer ist Schatzjäger und so. Das ist, finde ich, eine total würdige, schöne Legende und Geschichte noch so für den Hintergrund.
Ist halt gewagt, ne, jetzt eigentlich nochmal auch umzuschreiben, wer Randur eigentlich ist. Ja, so. Er ist ja eigentlich, wenn du jetzt oldschool bist und sagst, alles andere interessiert mich nicht hinter 30, dann sagst du, ne, der ist Diener der Gerechtigkeit, ne? Und zu sagen, nee, war er gar nicht, ne?
Ja.
Das ist natürlich gewagt. Aber es ist ein netter Zug, ne? Nur es macht halt, glaube ich, nachher so irgendwie keinen Sinn, warum man nur hinter dem feurigen Auge.
Wobei ich das cool fand, ich habe nämlich nochmal in den Fluch des Rubin reingehört, wo halt Justus, Peter und Bob ihn fragen, sind sie vom Tempel der Gerechtigkeit? Und da sagt er einfach nur ja. Er erklärt das ja auch nicht groß, so nach dem Motto, ja, halt die Fresse, ne? Also, ja, passt schon, ne? So, er hat ja auch nicht in eine tierische Geschichte aufgetischt oder
nein,
so.
Nein, wir sind die Volksfront von Judäa.
Ja, aber es ist ja so, dass, und das zur Anschlussfähigkeit auch nochmal, es ist so, dass Justus und, Randur ja mit seinen Leuten kommt. Am Schluss. Also da zum Haus am Mittagscanyon.
Ja.
Und nachher fährt er allein im Bentley und verunglückt. Da sind irgendwie die Leute alle nicht mehr da. Ja, so.
Ja.
Das ist irgendwie, das dann
nicht das so ganz sauber. Das erinnert mich dann allerdings wieder an den tanzenden Teufel mit der Figur.
Ja. Aber
ist auch so ein Motiv, das gibt's durchaus schon mal.
Ja.
Das haben wir darauf aufbauen und eine Theorie entwickelt.
Genau.
Also klar, man muss ja sagen, nette Idee, das so zu machen, zu sagen, so hat sich das letztendlich entwickelt. Wobei das feurige Auge ja tatsächlich eigentlich die untergeordnete Rolle spielt. Also mit silberner Hand wäre es ja schon zum Zug gekommen. Tja. Also wenn jetzt weit dahin gegangen wäre, hätte ich gesagt, hey Leute, tut mir leid, ich habe halt kein feuriges Auge, aber hier ist die silberne Hand, hey. Dann hätten die doch auch gesagt, ja, danke. Gut,
hätte der Hund nicht geschissen, hätte er einen Hasen gefangen, ne? Also ja, sicher, das hätte alles auch irgendwie ganz anders funktioniert, aber...
Ja, wer mir gefehlt hat, waren die Schwarzbärte.
Ja.
Die gab es ja gar nicht mehr.
Ja, die das sind ja verwandt schade. Mit Dwiggins. Vielleicht hätte er die auch mal.
Ja, stimmt, der Dwiggins war da doch.
Ne? Ja, dessen Schwippschwager oder so war das. Ich weiß es nicht mehr.
Na gut. Aber ich fand so Anschlussfähigkeit, ich finde, man hat dem Marx einfach angemerkt, dass Fluch des Rubin seine Lieblingsfolge war und er sich dann nochmal richtig reingekniet hat, den Figuren im Rahmen der Möglichkeiten so einen Hintergrund zu geben.
Ja.
Und sich schon auch irgendwie damit zu beschäftigen, wie haben die denn da so die Zeit verbracht, diese 4 Jahre. Ja. Ne? Irgendwie der Gus kriegt ja da auch irgendwie, der kriegt im Hörspiel, finde ich, jetzt überhaupt keine Tiefe. Irgendwie so.
Ja, doch,
aber man kriegt halt so eine Idee, wie er seine Zeit verbracht hat oder so. Aber
man muss schon sagen, 195 Fälle in 4 Jahren.
Ja. Was hat der, genau, das ist eine gute Frage. Was hat der eigentlich all die Zeit gemacht, der Gus, außer auf seinen 100.000 rumzusitzen oder wie
viel? Zur Schule gegangen, dann hat man studiert sonst so ja macht, Fahrradfahren und irgendwie einen guten Abschluss und nach England gegangen zum Studieren.
Na, Gus macht ja keinen guten Eindruck, ganz ehrlich, er ist ja einfach echt
der Angst ist dumm. Habe.
Er fragt ja auch dann irgendwie. Auch so, glaubst du, White könnte mir in England gefährlich werden? So.
Ja.
Ja. Ja klar, der klettert das Klo hoch. Weiß den Sack, wenn er nicht aufpasst. So. Ja, ist.
Gut.
Ja. Charakter, oder? Ja. Charakter und Nebencharakter, die euch begeistert oder enttäuscht haben.
Ja, was gehört zu Nebencharakter? Alles, was nicht Justus, Peter und Bob ist? Ja? Ich fang mal an mit einem Nebencharakter, der mir sehr gut gefallen hat.
Der für dich Charakter der Folge ist. So
ja, sagen. Charakter der Folge würde ich nicht sagen. Wobei doch Nebencharakter der Folge. Vielleicht.
Der zweite Inder.
Rubbish George.
Rubbish George.
Ich finde Rubbish George so geil. Wieder so mit seiner Art, so, nee, jetzt lässt mich aber gerade mein Gedächtnis sehr im Stich. Aber auch wie gewählt er in der Lage ist, sich auszudrücken. Also der kann ja auch wirklich, ich glaube, von seinem intellektuellen Niveau kann er ja mit Justus schon fast mithalten.
Ja.
Also der ist ja mega clever und ich finde es total schmeichelnd, einen Landstreicher, einen Klochard nahezu, ja, so darzustellen, dass er das ein intelligenter, gerissener, aber freundlicher, aber immer in Geldsorgen und weiß schon, wie er sich durchschlägt. Also ich finde diese Figur total konsistent.
Ja, das stimmt. Spielt der nicht auch in Feuermund eine Rolle oder kommt der mal darin vor? Meine ich.
Glaube ja. Aber da ist er mir nicht so krass aufgefallen. So präsent, also er ist hier einfach nochmal wirklich richtig gut, finde ich.
Ja.
Also er gibt dem Ganzen irgendwie sowas total Komödiantisches.
Ich frage mich, ob er auch Gambler Andy kennt. Eigentlich.
Ja. Der Gambler Andy.
Ja.
Ich finde auch, also es erinnert mich schon fast so ein bisschen an Nackte Kanone.
Was?
Wo da gibt's doch auch irgendwie so eine Szene, wo die anfangen zu feilschen in irgendeinem Nackte-Kanone-Film über Informationen und die dann sich gegenseitig das Geld abziehen und wieder, keine Ahnung, vielleicht mal in den Shownotes. Ich suche mal bei YouTube, aber da wunderschöne, wirklich, also schon fast eine Slapstick-Szene.
Also ich fand tatsächlich da den Beaver irgendwie auch noch cooler als Charakter, weil da fand ich, hat die Geschichte sich echt Mühe gegeben, mir zu erklären, glaubhaft, warum der diesen scheiß wertvollen Stein findet.
Und nicht zu Geld macht.
Und nicht zu Geld macht, sondern und die ganze Saus Zeit da so Schiss hat und irgendwie versucht, so, wenn ich nett zu dem bin, dann tut er mir nichts. Und das war irgendwie in der Szene, fand ich das, wo ich dachte, hä, ist doch jetzt Quatsch. Aber dann dachte ich, okay, macht Sinn. Also
quasi der Gollum der Folge.
Ja, also da hat sich
mein Schatz
einfach so, ne, Marx dann irgendwie auch Mühe gegeben, das zu erklären.
Das finde ich auch schön. Also das ist so, deswegen ist für mich so witziger, weil das ist das Herzstück dieses Hörspiels, wo für mich so dieses ganz alte Feeling, Recherche und das, wo ist das Ding hin?
Ja, und wie war der Wasserstand an diesem Tag in dem Kanal? Wow.
Genau,
ja, schön.
Also. Und auch schön so urban, es ist ja tatsächlich so in L.A. Ja. oder so, dass es diese Kanäle da gibt, also ohne jemals da gewesen wäre, aber so. Das
hat man in Filmen schon mal gesehen, ne?
Finde ich schön. Also für mich ist Charakter der Folge Justus diesmal. Er ist sozusagen der MVP, der Most Valuable Player, ja, der so der eine neue Rolle kriegt, andere Qualitäten ausspielen kann und da diesem White wirklich die Stirn bietet, ihn reinlegt. Also wirklich ganz eiskalte Nerven besitzt. Im Hörspiel ja nur diese Seite uns zeigt und die andere verletzt sich hier nicht so sehr.
Er hat ja schon fast was Tarzaneskes, wo er auf dieses Boot springt und nachher einfach ins Wasser gleitet und dann da irgendwie nass auf dieser Insel ankommt.
Motorrad hinterher.
Genau, er hat ein Motorrad, von keiner weiß und so und ist und nimmt Rubbish George auf seinem Motorrad mit, wobei man im Hörspiel genau hört, dass das echt ein kleines Moped ist.
Ja,
ein
Moped, ja. Das ist so witzig. Bisschen so.
Simon, Gaute, Johann. Und dann so ein Justus da drauf.
Also irgendwann musst du mal so eine Geräusche-CD aufnehmen. A cappella, das
mit
ist
Fuchsschwanz,
so
weißt du so.
Ne? Ja, ich mach so einen Geräuschemacher.
Ja, genau. Ja.
Aber ja, das ist, also ich finde Justus, der ist wirklich, zeigt uns so eine ganz starke Seite und das finde ich schön. Das habe ich in den Hörspielen davor vermisst.
Ja. Ich habe mich auf halt Nebencharakter und da ist für mich halt Solomon Charles einfach der Stärkste. Ich meine, ne, Jürgen Thormann, auch so Stimme von Senor Santora aus dem Zauberspiegel, das
habe ich übrigens vorher verwechselt.
Funktioniert halt schon gut, Stimme, ne? Und diese Szene ist für mich halt so liebevoll gestaltet und da ist so viel Information und so viel Rückbezug drin, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, ah krass, so Flut des Rubin und da tauchen wieder ne, die alten Bilder und Personen auf. Und auf der anderen Seite ist er auch derjenige, der eben durch seine Geschichten die Story da ganz stark voranbringt. Und er ist derjenige, der nachher überhaupt möglich macht, dass sie nach Indien dürfen. Ich meine, dass er, ne, du hast schon gesagt, der kackt dann da ab. Und den letzten Weg müssen sie alleine eigentlich gehen, dramaturgisch auch nachvollziehbar, aber ich finde, der gibt da ganz viel Information und Bewegung rein und gleichzeitig ist er so eine ganz, für mich eine sehr plastische Figur. Ja. Also, kann ich mir gut vorstellen. So.
Ja.
Ich möchte aber auch noch irgendwie den Mr. White mit ins Spiel bringen, weil ich finde den auch einfach mega stark und auch diese Sprecherleistung mega stark. Und wie geil der abgeht als
gut
Böser.
Gut gecastet, ja. Also gut gecastet, das ist ja schwierig. Ich glaube, man hätte das Hörspiel auch echt das nochmal echt so runterdrücken können, wenn man da nicht den richtigen nimmt irgendwie so. Und der hat, also der Sprecher, der hat das einfach drauf, da wirklich also Druck aufzubauen.
Und der baut eine Drohkulisse auf. Der ist ja wirklich, ist ein richtig mieses Arschloch.
Ja, so richtig.
Ja, aber so richtig mies.
Arschlochmäßig, und das muss man auch erstmal können. Ne?
Ja. Und den muss man auch erstmal so schreiben können, dass der ein richtig mieses Arschloch ist und nicht so ein Haltitei, Eugene.
so ein Haltitei-Eugene, ja gut.
Ja, eben. Das ist so, genau. Also ein Eugene hätte diese Rolle gar nicht nehmen können.
Der ist nicht gehässig genug. Der ist nicht Arschloch genug.
Hör mal, ich zünd deinen Schrottplatz an oder so. Ja. Hätte der ja irgendwie nicht gebracht.
Ja.
Also, ja, naja.
Ja, was hatten wir noch überlegt? Wir hatten noch gesagt, wir wollen sprechen über, klar, wie immer, Zitate der Folge.
Ich habe zwei.
Ich habe keins.
Was?
Ich habe mich unglaublich schwer. Ich bin ja eigentlich Zitate-Monster.
Ja, eben.
Aber ich habe mich bei der Folge mega schwer getan.
Ja, ich bin auch.
Bei 5 Stunden gibt es
ja genug. Nein, aber ja eben. Es war zu viel.
Genau, das ist schon das.
Es ist keins rausgestochen, wo ich sage, das is it.
Ich glaube, bei Hanno ist das ja so wie ich glaube, ich bei allen Fans ja. Die Zitate kommen, wenn du sie 100-mal gehört hast. Ja?
Ja.
Das hast du natürlich hier in dem Fall. Wer hat das? Ja.
Wie?
Wer hat diese Folge 100-mal gehört?
Du das nicht zur Vorbereitung auf heute irgendwie 6-mal durchgehört?
Ja, aber wir können ja auch.
Naja, doch. Nee, 30 Stunden habe ich da gesessen.
Ja,
heute?
Oft gehört. Ganz ehrlich, ich habe es oft gehört.
Ja.
Also,
ich habe es 3-mal insgesamt gehört, glaube ich.
Also ich widme dir eins. Okay?
Ja, mach. Ja,
und zwar. Shanti Hotshire, Shanti. Shanti Hotshire. Ich habe Shanti ist Sanskrit und heißt sowas wie Hallo oder gesegnet seist du oder sowas. Ne? Hotshire habe ich nicht rausgekriegt, was das heißt. Ja.
Aber das Indische, das ist auch schön gemacht. Ich meine, nicht umsonst haben wir unsere Titelmelodie heute dem Anlass angemessen auch nochmal verändert, aber das finde ich auch wie krass, wie die das schildern. Aber gut.
Ach, Peter ist so geil. Dieses Kopfgewackel die ganze Zeit. Das kann ich im Übrigen super nachvollziehen, weil ich in Indien war, war es auch total krass. Ich habe gedacht, was wollen die mir die ganze Zeit sagen? Es heißt nicht ja, es heißt nicht nein. Es gibt ja kein Nein. So, es ist irgendwie so was dazwischen. Ich denke so, du verunsicherst mich.
Wir sind hier in Indien, hier gibt es keine Klingeln. Alles klar.
Ja, das war das Zitat, das ich nehmen wollte. Und dann ständig also, dieses Kopfgewackel.
Ja,
ich wusste nicht, was sie mir damit sagen wollte.
Du hast mir eins gewidmet und ich habe mir noch eins genommen.
Ja, genau.
Toll.
Ja, das Shanti Ojai.
Ja. Ich meine, klar, der Stefan, du hast gerade auch schon gesagt, hier so, ne, der Stein, ne, vielleicht weiß er ja nichts, ne, vielleicht kannte er die Regeln nicht. Und jetzt ist er immer noch gefährlich, fand ich irgendwie von Peter eine süße Idee. Ansonsten, Einspruch fand ich sehr geil, auch von Peter. Justus, konzentrier dich, du bist hier der Auserwählte. Das fand ich irgendwie ganz cool. So, ne, so die Rolle, jetzt nimm die an, weißt du hier. Ob du willst oder nicht, hast du schon gemerkt, ne? Du bist hier der Auserwählte.
Genau, du bist hier der Auserwählte. Auch so eine Szene, aus der ich nicht schlau werde, aber geschenkt. Ne?
Ja. Ansonsten muss man ja sagen, ich fand es auch schön, wo Justus dann sagt, hier, wir sollen das Ganze in Ruhe besprechen und Peter nochmal sagt, ja, das sagst du immer und dann machen wir 5 Minuten später das so, wie du es willst. Irgendwie, das ist halt auch eine süße Szene.
Ja, es ist sehr gut analysiert aus eigentlich nur 4 Jahren, 3 Fragezeichen, in Wirklichkeit 40 Jahre, ja, so, das ist schon wirklich, finde ich.
Aber da merkt man ja auch die Wiedersehensfreude der drei, ne, weil dann gönnt Justus ihnen allen den Tag am Strand.
Entspannen. Ja, danke
so, Justus. Ey, danke.
Wow.
Ja, der Justus, der könnte Führungsseminare geben, ja, ne? Wie man so letztendlich die Belegschaft bei Laune.
Ja, genau. Kommt da zurück von seinem ganzen Odyssee und sagt, ha, da seid ihr, ich suche euch schon die ganze Zeit.
Ja, das war wohl cool, muss man sagen. Ja, ich habe wohl eine Quizfrage.
Ach du Scheiße.
So, wie wird White beschrieben? Also das ist ja auch so eine Frage, wie man sich den vorstellt, aber er wird an einer Stelle wird er beschrieben, tatsächlich.
Irgendwas mit Hagor. Nick schon mal, wenn es richtig ist.
Ich bin raus.
Hagor.
Ich habe keine Ahnung.
Alter,
blond.
Blond,
Hagor. Und
wie der böse Russe
um
von James Bond immer.
Blond, Hagor um die 50?
Nee. Das nicht. Man. Schlank Ende 60 mit blond gefärbten Haaren.
Das heißt, oh, geil. H.P. Baxter.
Ja, genau. Hyper.
Blond gefärbt. Ja, stimmt. Uiuiui. Wobei, gut, ja, wenn du es so sagst, hätte jetzt auch so irgendwie, hätte ja auch vornehm gefärbt. Aber klar, jetzt habe ich auch.
Jetzt ist auch so, Baxter im Kopf.
Ja. So wird
so
er
bestimmt. So neongelb.
Ne? Okay. Was ja irgendwie blond gefärbt. Ne, doch eitel, ne, so letztendlich.
Ja, das passt gut.
Ja, der wäre ja auch gerne so ein schnöseliger Gentleman-Gangster, glaube ich auch.
Ja.
Ne?
Ja. Aber dabei ist er einfach nur ein Arschloch.
Ja.
So. Ja, genau, das ist so, also feuriges Auge.
Mhm.
Tolle Geschichte an sich, aber zu lang.
Ja.
Das ist mein Fazit.
Ja, ist total ungewohnt, dass wir jetzt da so rauscht sind im Guten wie im Schlechten, aber ja.
Man muss auch loslassen können.
Ja.
Das bleibt bei mir hängen. Loslassen können. Ja, also das kommt nicht nochmal. So was Langes wird es nicht nochmal geben.
Ich
bei den Fragezeichen. Und, und auch die Story ist jetzt durch. Ich glaube, Sphinx wird nicht mehr auftauchen. Fluch des Rubins wird nicht mehr auftauchen. Das ist abgeschlossen.
Randur.
Ja. Das Kapitel ist abgeschlossen. So, ja. Da kommt auch nichts mehr.
Bei mir bleibt aber auch tatsächlich hängen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, so, das war ein richtig schönes Geschenk so fürs Jubiläum. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich finde es eine unglaublich tolle, große Geschichte. Und dadurch, dass wir halt auch dieses Interview mit Marx hatten, ist bei mir einfach auch so ganz doll hängen geblieben, dass ich ihn als Autor da nochmal näher habe kennenlernen dürfen. Und das fand ich irgendwie jetzt auch schön, einfach so.
Ja. Vielleicht als letzte Frage, wovon würdet ihr euch eine Fortsetzung wünschen, wenn überhaupt?
Rätselhaften Bilder. Ich will The Road nochmal haben.
Was macht The Road heute? Ne? Hat einen Coffeeshop in Amsterdam.
Wahrscheinlich.
Fällt mir jetzt ehrlich gesagt gerade so nix ein.
So. Das ist schwierig, ne? So, also finde ich auch. Das ist so, die Sachen sind eigentlich so sonst sehr komplett. Ne? Hätte es grüner Geist gesagt, aber ist ja, ja, ist erzählt, ne? So.
Ja.
Nee. Naja, okay. Das schön. War's aber.
Ja, komm, reicht jetzt.
Ja, wir hoffen, dass das zur Unterhaltung beigetragen hat. Und nochmal Grüße an die Jungs von der Zentrale. Und ich bin mal gespannt, wer noch was zu erzählen hat.
Also, oh, ich will das hören drauf. Auf jeden Fall, weil vielleicht erzählen alles Gleiche, vielleicht gibt es aber auch vollkommen unterschiedliche Sachen.
Ja.
Guten Rutsch.
Genau, bleibt eigentlich wirklich nur irgendwie zu sagen, nochmal irgendwie großen Dank für euer Support. Irgendwie, es war, glaube ich, ein ganz tolles Drei-Fragezeichen-Fan. Ja, ja, und wir sind froh, dass wir ein Teil davon sein konnten und so toll von euch Rückmeldung und Unterstützung bekommen. Wenn ihr mögt, dann beschenkt uns natürlich gerne irgendwie mit Likes und Kommentaren auf den unterschiedlichen Plattformen. Und genau, ansonsten bleibt uns zu sagen, schöne Feiertage.
Guten Rutsch.
Hört nicht so viel Podcast.
Nee, ihr müsst mit der buckligen Verwandtschaft zusammenhängen.
Warum?
Ja, ich wollte dich nicht so lustig machen.
Warum?
Abschalten.
Abschalten.
Ach so.
Abschalten.
Okay.